Aber das heißt, Tax, hast du diese Mechanik überhaupt mitbekommen oder hast du gar nicht so lang gespielt, dass du die mitbekommen hättest?
Nee, so.
Dieses, dass du zurückgesetzt
hast. Ach was, wenn man stirbt, muss man am Anfang wieder anfangen? Das will ich, das
kaufen. Ich muss gerade kurz lachen. Hast du das wirklich ein Roguelike gespielt und hast nicht gemerkt, dass es ein Roguelike ist?
Ja, das
hast du gedacht, die Speicherfunktion ist kaputt.
Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei meine Wenigkeit, der Peter und außerdem der Tax. Hi Tax.
Servus Leute, hi hi.
Und der Philipp.
Hallo, guten Abend.
Und der Christian.
Ja, hi, grüß euch.
Ja, und jetzt muss ich am Ende nicht mehr sagen, meine Wenigkeit, der Peter, weil ich am Anfang schon dran war.
Das war richtig gut heute mal.
Ja. Krass, oder? Ich habe mich einfach mal selbst als erstes... Komplett,
die ersten schon auf Pause gedrückt zum Durchatmen.
Und es geht gleich shocking weiter. Nee, wir haben, bevor wir jetzt richtig reingehen, ganz kurz mal hier eine Meldung in eigener Sache. Wir haben festgestellt, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn wir ein bisschen Regelmaß reinbekommen, wann unser Podcast eigentlich am Start ist. Und wir nicht nur immer sagen, nächsten Monat irgendwann am Ende wieder ist irgendwas, sondern wir haben uns jetzt vorgenommen und ich hoffe, wir kriegen es oft hin. Manchmal wird es wahrscheinlich nicht klappen, aber so gut wie immer, hoffe ich zumindest, dass wir jeden letzten Freitag im Monat live senden werden auf Discord. Da könnt ihr jederzeit joinen. Also ihr könnt euch jetzt schon notieren, nächsten Monat, wenn es klappt, der letzte Freitag im Monat werden wir live senden. Und dann gibt es die Folge am Montag drauf, also direkt dann 2-3 Tage später in der Früh um 0 Uhr 01 releasen wir dann die Folge. Das heißt, wer dann in die Arbeit fährt oder in die Schule oder zum Studium oder gar nichts macht, kann am Montag ganz gechillt unsere Folge nachhören. Ja, das ist der Plan. Jetzt schauen wir, ob wir das auch hinbekommen. Ja, heute ist Freitag und heute nehmen wir auf und ja, haben uns einiges vorgenommen. Wer letztes Mal dabei war, weiß ja, dass wir jede Menge Indie-Spiele heute besprechen werden. Ein bisschen aktuellen Content dazu. Aber wir starten natürlich wie immer mit unseren feinen Getränken und da starten wir heute doch mit Christian und der erzählt uns, was er heute so am Start hat.
Ich bin halt total langweilig. Hauptsächlich habe ich eigentlich nur Sprudelwasser selbst gesprudelt. Aber als kleines Amüsgöl habe ich mir ein Organics Red Bull Ginger Ale mitgenommen, halt aus dem Supermarkt beim wöchentlichen Einkauf.
Oh, dieses Red Bulls Organic Zeug ist so lecker.
Das mag ich so gerne. Das ist ja schon mal hier, glaube ich, irgendwas. Also weiß jetzt nicht, welche Sorte. Und ich hatte auf sonst gar nicht so richtig irgendwas Bock. Auf Bier hatte ich Lust schon, aber ich versuche gerade halt, jetzt trinken wir erstmal keins. Und jetzt habe ich mir das mitgenommen. Das ist eine kleine Dose und mir gedacht, ach, das probiere ich mal. Und ich
hatte auch
einer hatte schon mal empfohlen.
Es ist seit langem ein bierloser Cast bei dir, oder?
Ja.
Krass. Dafür, ja, schauen wir mal, was der Rest so am Start hat. Vielleicht hat der ein oder andere ein Bierchen dabei. Oder wir sind heute komplett alkoholfrei. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wir machen einfach jetzt mal mit dem Tax weiter, weil da könnte es sein, dass wir alkoholfrei bleiben, oder Tax?
Ja, tatsächlich. Ich bin heute in meinen lokalen hauseigenen Supermarkt gegangen und habe festgestellt, oh, heute ist ja Geekzone-Tag. Ich muss ja gar nicht in den Supermarkt gehen, weil ich tatsächlich noch hier ein Riedenburger Brauhaus Ingwer Holunde Drink habe und der ist immer fantastisch. Nee, ist richtig gut und hat mich gefreut. Ingwer, genau. Ingwer. Sonst wäre ich tatsächlich noch losgefahren, hätte mir irgendwas geholt, aber war ja noch alles vorrätig im Bunker.
Sehr schön. Das ist eigentlich so, also sobald es mal wieder wirklich jetzt Geekzone Merch geben sollte, brauchen wir auf jeden Fall irgendein T-Shirt mit Ingwer, weil das ist ja schon so ein Running Gag.
Absolut.
Ingwer muss eigentlich, ja, das stimmt.
Ingwer muss.
Ingwer ja, dann mache ich direkt. Aber nicht zu viel.
Ich mache jetzt direkt weiter. Ich habe ein Bier. Hey, ich habe ein Bier. Hey. Ja. Und zwar habe ich...
Ich habe mir schon überlegt, ob ich mit euch weiterreden will. Danke, Peter.
wirklich Ich war total happy, weil ich ja hier, der Getränkemarkt um die Ecke hat jetzt eins meiner absoluten Lieblingsbiere, und zwar das gute Breuzloh Hell. Das ist ein sehr regionales Bier. Da steht auch drauf, das ist ja Brauerei Lohmeier aus 84405 Dorfen. Also das ist im dürfsten Bayern hier, ne? Breuzloh, das Helle. Und ich habe mir aber jetzt nicht das Helle genehmigt für den Cast, sondern ich habe mir Breuzloh Dunkel rausgelassen.
Hey.
Und es schaut, ich habe
Gibt's
jetzt hier
auch.
im Chat, poste ich auch gerade dieses wunderschöne Bildchen, dieses schwarze, schwarz-goldene Etikett. Oh, fein, sieht richtig gut aus. Freue ich mich jetzt drauf. Das wird auch gleich der erste Drink sein. Und
Von
im
Witzlo.
Abgang gibt es dann, ich bin irgendwie heute im FIPS-Mode, gibt es einen Flötzinger Cola Mix. Ne? Das habe ich mir heute dann als zweites
Sieht schon
Getränk
richtig gut
bereitgestellt.
aus, das
So muss
Breuzloh-Dunkel.
das. So muss das.
Ja, Philipp, da machst du direkt weiter. Vielleicht haben wir ja sogar heute irgendwie mal dasselbe Getränk am Start. Wir werden sehen.
Breuzloh gibt es bei mir ja nicht.
Ja,
Ich
war
bin ja
das
immer
zweite
weiß
vielleicht.
bekennt. Was.de. Nein, auch das nee, tatsächlich nicht. Ich habe, na gut, immer ganz kurz. Also ich habe natürlich mein Bergfeldbräu Weißbier, weil ohne Bier, was soll das? Ja.
Ich mache meins jetzt
Also
sogar
mein,
kurz auf nebenher.
ich gönne es ja jedem das Seine, aber ich sehe da jetzt keinen Sinn drin. Also ich meine, nicht trinken schmeckt ja auch nicht.
Ganz kurz,
Und
Philipp, das ist ja
ja.
einer der Gründe, warum wir am Freitag aufnehmen.
Eben.
Eigentlich
Also
schon, ja.
deswegen Bergfeldbräu Weißbier und nachdem ich ehrlich gesagt heute sackdeprimiert bin, ja, habe ich mir noch einen Rockstar Baja Juiced Energy Drink gegönnt
Wow,
mit
okay.
Passion Fruit Energy and Juice. Der schmeckt tatsächlich relativ lecker, das
Was
ist so
ist da die
ein Energy
Energy
gut, ja,
Zucker
die von
oder
Rockstar
Taurin oder
auch.
Koffein?
Guarana, Ginseng, D-Vitamine und Taurin und
Ah,
Koffein.
Vitamin ist wichtig in so einem
Und ein
Drink, ja.
bisschen. Das ist total wichtig. Das B-Vitamin, das reißt total raus. Also ich mache heute den Gesundheitspart hier, ne? Und wenn alles schief geht, habe ich auch noch einen Paulaner-Spezi ausnahmsweise.
Okay, also speziemäßig sind wir zumindest auch gut versorgt, ist doch schön.
Ja, ich hatte keinen Bock, so weit zu fahren für meine Flötzinger Spezi, weil den Paulaner kriege ich hier am Ort und das wird dann gleich so abartig teuer, wenn ich in den nächsten Ort fahren muss, weißt du?
Außerdem, man muss ja wirklich sagen, Flötzinger, weil du sagst immer Flötzinger Spezi, und das finde ich halt schon auch elegant, da steht halt wirklich einfach drauf, Cola Mix, so richtig oldschool, in so einer Oldschool-Schrift auch, sehr
Geil.
schön. Ja, cool, Bier, ja, ich trinke jetzt mal einen Schluck, könnt ihr auch machen. Bringt auch, wenn ihr zuhört gerade, wenn ihr jetzt
Ich
gerade
fahre
zum
nämlich auch
Beispiel,
Ginger Ale.
wenn ihr jetzt gerade in die Arbeit fahrt, dann einfach mal einen Schluck aus eurem Bierchen nehmen und dann,
Gönn dir.
dann legen wir los. Oh, das Dunkle ist halt ein dunkles, ne? Aber ist ganz geil. Also dunkles Bier muss ich sagen, eine halbe und dann bin ich aber auch froh, wenn ich was anderes trinken darf. Aber eine ist immer
Ich
fein.
trinke dunkles Bier wahnsinnig gern als Radler.
Echt?
Sehr guter Tipp, das muss ich mal probieren.
Dunkles Radler schmeckt bombastisch
Aber ganz
gut.
normal mit Zitronenlimo, oder?
Ganz normal mit Zitronenlimo.
Echt? Mein letztes dunkles Bier habe ich, glaube ich, mit Cola getrunken. Das habe ich den Jungs hier in
Guatemala
unserem
gesagt. Mit
örtlichen. was? Mit Cola und was ist da drin? Hier diese Edelkirsch, oder? Eckes Edelkirsch.
Ja.
Guasmas.
Aha, eine
Ja.
Guassenmass. Wir sind jetzt sehr bayerisch unterwegs. Also wenn ihr nicht aus Bayern seid, müsst ihr jetzt alles mal googeln. Guassenmass, wie man
Genau.
spricht.
Kann man
Die
super drauf
dunkle
schreiben.
Radler habe ich sogar unserem Biergarten hier beigebracht. Das findet sich inzwischen sogar auf der
Boah,
Karte
das
bei
muss ich
denen.
jetzt testen. Das
Na.
ist ein guter Tipp. Ich werde es auch mit dem Breuzloh Dunkel dann gleich probieren, weil das ist ein feines Dunkles. Also Breuzloh muss man wirklich sagen, ihr kennt es ja auch, es ist ein sehr süffiges Bier.
Ja.
Ja, Breuzloh geht gut runter. So ab der dritten noch besser.
Philipp hat da auch schon mal, der hat auch schon sehr Erfahrungen mit dem Breuzloh Weißbier gemacht. Der hat ja sogar so, schon exklusiv einen Kasten nur für sich.
Ja, war nicht schlecht.
Der Kasten, ne?
Der war auch schnell leer.
Ja, gut, um aus der Suff-Ecke jetzt mal rauszukommen, gehen wir doch mal in unseren Content. Jeder hat ein bisschen aktuellen Content, relativ aktuellen Content, bevor wir ja dann die große Indie-Fresse-Show machen, die wir uns vorgenommen haben. Und da fangen wir heute mit dem Christian an. Beim Christian kommt es mir gerade so vor, als hätte der echt nur noch ein Genre gerade, das er hoch und runter spielt. Aber es ist wahrscheinlich nur so ein Eindruck.
Ja.
Christian, was hast denn da wieder ausgegraben?
Ja, was habe ich denn aus? Ja, ich hatte ja lange überlegt, um was ich erzähle, weil das Gute ist, dass sowohl du als auch der Fips sich ein Thema ausgesucht hat, wo ich mehr sagen will, als euch lieb ist. Also, ich spiele momentan nicht viel, außer ein besonderes Spiel, zu dem du was sagst, deswegen.
Ja, ja.
Und Filme gucke ich auch nicht so viel. Also jetzt habe ich die letzten paar Tage nochmal Filme nachgeholt, weil ich bin ja immer noch im Game of Thrones Marathon, habe die dritte Staffel durch. So richtig durchbingen kann ich es auch nicht, weil die Frau guckt nicht mit. Also muss ich auch mal schauen, weil ich das
durchschaue. Aber ich bin so glücklich, dass du schaust und ich freue mich so mit dir, dass du 4, 5 und 6 jetzt schauen darfst.
Genau, aber da machen wir dann im Abschluss, wenn ich durch bin, machen wir dann den Strich drunter. Und jetzt hatte ich ein paar Filme geschaut und das war alles nichts Weltbewegendes. Und heute kam eine Nachricht. Ich habe das schon mal hier nicht erwähnt, aber ich habe es euch schon mal geschrieben. Es gibt ein wundervolles Bloodborne-Demake von einer Programmiererin, Game-Designerin, Game-Entwicklerin. Ich weiß nicht, ob die irgendwo auch angestellt ist oder was die macht oder so. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Wurst. Das ist die Lilith Walters. Und die hat dieses Bloodborne PS1, PSX Demake gemacht. Also ein Demake von Bloodborne. Demake heißt quasi
runtergerechnet.
Noch schlechter.
Noch hässlicher, muss ich sagen.
Also in einem Low-Poly-Look wie halt auf der PlayStation 1. Und das ist ein reines Fanprojekt von ihr, das sie auch kostenlos hergibt auf itch.io zum Beispiel. Also das werden wir auch verlinken, jeder, der sich das anschaut. Und das Ding ist ziemlich abgegangen, weil das haben alle ziemlich hoch gefeiert, weil es einfach so eine unglaubliche Liebeserklärung an Bloodborne ist. Und da hatte ich mir schon mal überlegt, das kann man hier auch mal erwähnen, weil es einfach toll ist, aber dann kriege ich mir nur zu hören vom Fips, die Grafik ist ja fast besser als auf der PS4. Und aber
ist wahrscheinlich so, oder?
Auch das schreckt mich nicht ab. Nee, was vor allem noch viel besser ist, die Steuerung ist noch viel besser als auf der PS4, weil es ist halt ein echtes PSX-Demake und das ist nicht hier irgendwie von wegen DualShock auf der PSX, sondern die ersten Controller, die noch keinen Analogstick haben. Das heißt, du steuerst es halt natürlich mit den Digipads und so weiter. Und das ist halt, also boah, das ist echte Arbeit. Und das ist wirklich ein echtes Bloodborne-Demake. Also es fängt an mit dem Intro von Bloodborne und mit dem, also auch du den Charakter erstellen und dann wachst du auf in der Josefskas Klinik und musst dann da rauskommen und kommst halt dann auch in den Hunter's Dream und da ist dann diese Puppe, die da erstmal noch nicht ansprechbar ist, die dich ja dann auflevelt und alles. Es ist unglaublich. Also es ist wirklich so liebevoll gemacht. Fängt auch an mit dem Schriftzug Fansoftware statt From-Software. und also wirklich irre. Und das habe ich ja schon echt gefeiert, aber ich konnte es nicht lange spielen, weil es echt anstrengend ist mit dem Controller, mit dem Digipad. Und es ist nicht so ganz so schwer wie Bloodborne, aber es ist auch schwer. Und das war mir dann doch zu anstrengend. Aber ich habe einen Riesenspaß daran gehabt. Lobos Junior, einem Streamer, den ich sehr, sehr gerne mag, der sehr viel aus der Souls-Geschichten streamt, der hat das gestreamt halt eben und auch komplett durchgespielt. Und das habe ich da so zwar hauptsächlich nebenbei mir angeschaut, habe einen Riesenspaß dabei gehabt, weil der das auch so abgefeiert hat. Und die hat halt auch so Werbung dafür gemacht, dass das halt, wie toll das ist. Und so. Naja.
Aber ganz kurz, was heißt denn komplett durchspielen? Das ist jetzt nicht der komplette Umfang.
Also genau, es ist der erste Abschnitt, also es ist so hier Central Yharnam und der Cleric Beast und hier Father Gascoigne sind als Bosse drinnen.
Mhm. Also beides haben der Phipps und ich wahrscheinlich nie gesehen, aber wir haben den ersten Abschnitt zumindest gesehen.
Wahrscheinlich, also ja. Das ist, den Anfang habt ihr ja gesehen, genau.
Genau.
Also wenn ihr es nicht mal bis zum Cleric Beast oder
Father Gascoigne. Nein, ich bin dort ein bisschen vor und dann habe ich mir gedacht, puh. Sehe nichts mehr.
Hässlich. Und also das ist, also wirklich, es ist nicht 1:1, aber es sind viele Gebiete, sind 1:1, viele sind nur angelehnt, manche Gegnerplatzierungen sind anders, manche Gegner sind natürlich auch anders, also, aber es ist echt irre toll gemacht. Und es gibt auch sogar noch ein neues Gebiet, also sie hat auch neue Gebiete reingepackt, die dann auch so richtig schön auch wunderbar mit Ladebildschirm verbunden sind, was ja eigentlich nicht benötigt werden würde, aber sie haben gesagt, weil auf der PS1 wäre das sonst nicht möglich gewesen. Und das ist jetzt noch nicht alles, sondern das habe ich vorher nicht gewusst. Sie hat heute kam offiziell der Ankündigungstweet von ihr mit, dass sie jetzt an dem Bloodborne Card arbeiten wird. Ein Card-Spiel im Bloodborne-Universum. inklusive Announcement-Trailer mit Musik von, ich muss ihn nachschauen, irgend so eine Band, die man wohl kennt, so indie-mäßig, aber ich kann sie nicht. Und es ist abgegangen rauf und runter, die sind alle. Und dann habe ich irgendwie gesehen, dass sie da schon wohl dran mal gearbeitet hatte und wollte das eigentlich machen statt dem Bloodborne Demake, weil sie da die Nase voll, die arbeitet ja schon seit Jahren an diesem Demake. Und jetzt durch den Erfolg von dem Demake hat sie sich jetzt wohl, glaube ich, ein Herz genommen und macht jetzt das Kart dann jetzt auch fertig.
Kart-Game. Ist das es Kart- dann so ein Mario Kart, aber halt Bloodborne-themed sozusagen?
Richtig, du bist als Hunter, hockst du in so einem total schlecht aussehenden Kart, fährst durch die Gegend mit lustigen Bloodborne-inspirierten Sound, mit so ein bisschen auch Mario Kart-inspirierten Soundeffekten und fetzt halt durch Janem, um halt ja zu gewinnen.
Also Fanservice wie Sau wahrscheinlich. An jeder Ecke irgendwas, was du erkennst, oder? Und so, genau. Das ist wahrscheinlich mega cool. Ja, okay. Ja. Also für Fans, Hammer.
Ja. Ich fand's auch, kurios genug, um es halt einfach um drüber zu reden.
Du hast auch ein YouTube-Video in die Shownotes gepackt. Was ist das dann, der Announcement-Trailer? Oder
das ist
was
der Announcement-Trailer, genau.
Okay.
Genau. Wir können noch ein paar mehr dazu packen. Also wir können auch den Link zu dem Bloodborne.
Ja, packen wir mit rein, ja. Das ist immer praktisch.
So, genau.
Puh, also du, ja, ist halt dein Ding, ne, Bloodborne, muss man jetzt schon sagen.
Magst du ja, halt. Bloodborne ist schon echt mein Ding, ja. Auch wenn der Fipster immer lästert, ich läster da ja auch ganz gern, warum Sony so bescheuert ist. Und also ich denke immer nur, der einzige Grund, warum Sony nicht einen PS5-Patch dafür rausbringt, was
noch ein Remake
kein Problem wollen. Wäre, das auf 60 FPS mal hochzukriegen.
Das wäre einfach nur ein Punkt, oder? Dass man mal die FPS hochlässt, weil es geht ja.
Es gibt ja sogar einen inoffiziellen Patch von dem Lance McDonald, ich glaube in Australien ist das, der auch so ein Mod-Entwickler und Soul-Streamer und sonst irgendwas ist, der ganz viel Videos über Cut-Content macht, also der macht dann auch so Data Mining auf den Disk und auf den Beta-Versionen oder sonst irgendwas, findet dann halt Sachen, die halt im Endeffekt dann im Spiel nicht mehr drinnen waren. Und der hat sogar einen Bloodborne 60 FPS Patch zur Verfügung gestellt.
Stimmt, da habe ich mal die News gesehen und hat gezeigt, dass es eigentlich gehen würde. Aber ja, da versteht, muss man Sony halt irgendwie mal wieder mal,
der
oder versteht Sony mal wieder nicht.
Und kann halt sein, dass sie an einem Remake arbeiten.
Dass sie am Remake arbeiten.
Ja. Was es ja auch gerüchteweise schon gibt.
Ist das nur ein Setting, nur eine Config? Also so.
Nee, so ganz so leicht ist es nicht. Also er gibt auch keine Anleitung raus, wie es geht. Das muss man sich selber bringen. Also man braucht wohl diverseste Hacker-Tools. Und weil du musst ja eine eigene Disk dann quasi bauen oder halt irgendwie schauen, dass du diesen Patch dann
Distribution so
auf eine Platte draufkriegst. Und
signiert
so.
Ist und keine Ahnung.
Das ist spannend, weil es gibt auf YouTube gibt's so von ein paar Games, wo die Leute sich auch ganz dringend 60 FPS wünschen. Und es gibt halt nur die 30 FPS-Version für diverse Plattformen. Gibt es einige Videos, wo die einfach die 60 FPS Video machen, um mal zu zeigen, wie es aussehen würde. Das ist auch eigentlich ziemlich geil, wenn man sich bei manchen Games vorstellt, wenn das so rund laufen würde, wie cool das wäre. Mhm. Aber der hat es wirklich getan. Also der hat wirklich eine Version sozusagen gebaut, die mit 60 FPS läuft. So habe ich es jetzt verstanden.
Machen die das? Die nehmen dann so eine Schnittsoftware und interpolieren das, oder? Du kannst ja dann mehrere Frames dazwischen rechnen.
Ja, oder sie, keine Ahnung, wie sie es genau machen, oder reicht es nicht einfach, das zu beschleunigen sozusagen? Also sie machen, irgendwie funktioniert es, also ohne, dass es schneller wirkt.
Beschleunigung geht ja nicht, weil...
Zwischenschritte, ja.
Ja, du musst was dazwischen rechnen.
Genau, es muss dazwischen rechnen.
Ja, aber irgendwie machen die das. Da gab es zum Beispiel auch von Last of Us 2, bevor es den Patch gab, gab es da auch schon Videos auf YouTube, wie es aussehen würde. Und da habe ich auch schon gedacht, so muss es unbedingt bald laufen.
Ja, Final Cut oder ich glaube, jede gescheite
Software. Ich bin ja auch so 60 Frames verwöhnt, das ist unfassbar. Ja, ja. Da kommen wir auch gerne später nochmal zu.
Genau. Das konstante 30 wären ja noch okay, aber Bloodborne ist ja oft unter 30.
Ja, aber auch funktioniert bei mir schon nicht. Also wenn ich die Wahl habe zwischen den 30 und 60, gehe ich immer auf den Performance Mode, scheiß auf Quality Mode, weil ich sehe einen Unterschied kaum. Aber die 60 FPS ist einfach, das fühlt sich für mich gerade so, muss ich ein Game anfühlen auf der Next Gen.
Vor allem, wenn ihr dranbleibt, dann werdet ihr noch erfahren, bei den Spielen, die ich gespielt habe, da sind 60 oder 120 Frames auch echt wichtig. Ja.
Ja, und bei mir werdet ihr erfahren, warum manche Spiele vielleicht mit ein bisschen mehr Frames auch besser werden. Mhm. Gut. Ja, Christian, das war jetzt auch ein kurzer Block, aber wir haben ja schon gehört, du hast ja bei den anderen Content-Blöcken hier und da vielleicht ein, zwei Sätze zuzusagen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm und wir können direkt weitermachen mit dem Tax, der wieder was auf der Liste hat. Das hast, glaube ich, schon mal erzählt irgendwo im Chat, aber ich habe schon wieder keine Ahnung. Das ist schon wieder jetzt Special Tax-Content.
Genau, nee, kommt gar nicht von mir, sondern vom Christian.
Und, ja, irgendjemand hat das mal, okay.
Das ist schon 2018 gewesen, heißt The Cleaners.
Ach, jetzt erinnere ich
mich. Ein Dokumentarfilm von zwei deutschen Kollegen, von einem Herrn Block und einem Herrn Riesewick. Naja, und die berichten einfach, was hinter den ganzen Social-Media-Plattformen steht im Sinne des Contents, der dort moderiert wird, also welche Inhalte gut sind, welche Inhalte schlecht sind. Und so wie ich das verstanden habe, ging es gar nicht um textuelle Inhalte, sondern eher primär um Bild- und Videomaterial. Und ich fand das mega spannend, dass mitunter die großen Internet-Giganten, ja, sei es Google, Facebook, Twitter, wahrscheinlich auch Instagram, jeder Service.
YouTube wahrscheinlich auch.
Bestimmt auch YouTube. Nicht nur eigene Mitarbeiter haben, sondern eben das auch auslagern an Menschen, weil die AI, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt bei den Filmen, noch nicht so weit ist. Ihr kennt ja alles diese Bilder. Ist es ein Muffin oder ist es ein Hund? Ja. Und was? Die Story berichtet, wie stark das die Menschen belastet und was dort wirklich als gut und böse eingestuft wird, quasi, ja, uns schützt, aber gleichzeitig auch eine, ja, gewisse Form der Zensur ist. Ja.
Also, Tax, mal ganz kurz zum Verständnis, ich hab's, also, da sitzen Leute, nehmen wir mal jetzt einfach YouTube, weil es ist für mich am plastischsten, und die schauen. Also wahrscheinlich wird eine KI irgendwie die Videos, die hochgeladen werden, schon irgendwie klassifizieren, tippe ich mal. Genau. Und Videos, die wahrscheinlich dann fragwürdig sind oder wo die KI sich nicht so ganz sicher ist, die werden dann von echten Menschen Probe gesehen, oder? Die schauen sich das an und müssen die dann entscheiden.
Die
schauen sich das
an und die berichten, genau, und die berichten dann und müssen auch in wenigen Sekunden entscheiden, ja, Hop- oder Top-Content. Ja.
Okay, die schauen sich den Content nicht komplett an, weil es könnte ja was zwischengeschnitten sein.
Nein, sie schauen sich den schon komplett an.
Okay.
Aber sie haben halt, so wie ich es verstanden habe, eine gewisse Quota zu erreichen. Sie dürfen auch keine Fehler machen. Und ich mag das jetzt hier einfach gar nicht erwähnen, welche Sachen die Kollegen dort sehen und was die von der Welt kennenlernen. Also da kann ich auch schon nachvollziehen, dass es aus meiner vielleicht westlichen, mit christlichem Wertesystemperspektive gut ist, dass Sachen gefiltert werden. Aber es wird einfach in der Dokumentation auch darauf eingegangen, dass halt viele Sachen rausgefiltert werden. Irgendwelche armen Opfer, die am Strand ertrunken sind oder übers Meer gespült wurden und ein Künstler darauf aufmerksam machen wurde und dieser Content wurde gleich gelöscht. Ja. Und was ich einfach extrem spannend fand, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, die ehemalige Google-Kommunikationschefin oder Sicherheitschefin, ich weiß nicht mehr genau, was ihre Rolle war, die haben sie interviewt, weil es selbst für große Firmen Google manchmal schwierig ist, also wirklich schwierig, nachvollziehbar, ist jetzt der Content im allgemeinen Interesse, obwohl er sozusagen explicit lyrics, offensive ist, oder muss man es doch löschen? Ja, also da gibt es dann nicht immer dieses Schwarz-Weiß.
Ja, bei vielen Sachen da drin schon, also die ganz so krasse Sachen, also Bilder aus Kriegsgebieten oder halt Videos von Islamischen Staat und so. Und was halt schon bezeichnend ist, die Leute, es gibt da kaum einen, der das lange macht. Überraschung.
Ja, Alter, da wirst du doch, also ist erstmal respektabel, das zu machen, aber das ist ja für deine Mental Sanity halt nichts.
Wo wird das ausgelagert? Die meisten waren so Indonesien.
Auf den Philippinen,
Manila. Okay.
Weil das, woanders findest du keine Leute, die das für den Preis dann auch überhaupt sich so einen Scheiß antun.
Ja, meine Fresse, besonders das Krasse ist, ich habe das vor vielen Jahren, habe ich gehört, dass es das gibt. Ich glaube, das war so YouTube in den Kinderschuhen, da wurde darüber gesprochen. Ich hätte nicht gedacht, dass es heutzutage überhaupt das noch gibt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das noch im großen Stil gibt, sondern ich dachte wirklich, dass das meiste da einfach schon automatisiert läuft oder eigentlich so gut wie alles.
Und ganz im Gegenteil, das ist richtig großes Business.
Alter.
Und das treibt ganz interessante Stilblüten. Also zum einen wurden dann wieder US-Kongressverhöre gefahren, weil es natürlich auch irgendwelche Minderheiten gibt, die dann fertig gemacht werden, sei es von Firmen, ja, Facebook, Google und Co., die dann auch wieder vom US-Kongress, also sprich die Anwälte, beantworten. Und ihr kennt ja diese Aufnahmen, wo der Zuckerberg da Rede und Antwort stehen muss. Und diese Protokolle oder Ausschnitte sind genauso wie der Zuckerberg, ja, wenn dann der Anwalt antwortet und so ein Geschwurbelkram kommt. Ganz, ganz schwierig. Und was ich nicht wusste, weil der Christian auch meinte ja, dass Informationen zum Beispiel aus Kriegsgebieten gelöscht werden, dass es aber auch Firmen gibt, die jetzt darauf spezialisiert sind, genau so einen Content, der vielleicht dann nur 5 Minuten, eine halbe Stunde oder 24 Stunden vorhanden ist, um vielleicht ein neutraleres Bild oder ehrliches Bild wiederzugeben, dass es Firmen gibt, die versuchen schnell diesen Content noch zu archivieren, weil einfach so viel zensiert wird. Ja, du kannst dann gar nicht mehr nachweisen, ich sag's immer sehr abstrakt, irgendwie Verbrechen XYZ wurde auf Video festgehalten, ja. Da ist irgendetwas Schreckliches passiert, aber nee, es ist ja Big Violence oder man möchte gar nicht kommunizieren, dass es da Probleme an diesem Ort oder mit diesen Personengruppen gibt. Und da haben sich jetzt Firmen spezialisiert, die das sozusagen manuell und semi-automatisiert archivieren. Finde ich schon ziemlich heftig.
Ja, ja, krass. Also für mich erstmal Augenöffner, dass es das wirklich immer noch gibt und dass das in dem Stil noch unterwegs ist.
Was ja, mich interessieren und würde, ist
tausende Leute, ja.
Mit dem Update, also das ist, wie du gesagt hast, das ist ja von 2018.
Ja.
Und das ist ja trotzdem schon 4 Jahre her. Und jetzt, wenn du sowas anschaust wie TikTok und Instagram, da würde ich jetzt mal behaupten, da war vor 4 Jahren die Frequenz von Postings ein Bruchteil von
heute. Ja, eben. Das ist ja krank.
Und es geht ja, also sowas wie YouTube, ich meine, was weiß ich, wie viele Trilliarden Stunden Video pro Sekunde hochgeladen werden
in YouTube. Da gab es vor kurzem so eine Grafik mal. Also YouTube ist, glaube ich, immer noch echt massiv weit vorne, aber TikTok ist, glaube ich, schon auch auf Platz 2, wenn nicht sogar auf Platz 1 schon gewandert.
Genau. Und da ist es halt, aber da geht es halt auch um so kurze Schnipsel, weil YouTube ist ja oftmals ein Film und ich glaube, da funktioniert die Erkennung, bei YouTube ist es vielmehr so dieses ganze Lizenzrechtliche, wo sie ja dann so immer so dahinter sind. Aber ich glaube, das Gefährliche sind halt diese echten sozialen Medien, eben wie Twitter, TikTok, Instagram und so, wo sie da reagieren müssen. Und ich glaube, da ist es auch heute noch so, dass da Leute dahinter sitzen, weil die Erkennungsrate von der AI wird zwar besser, aber ich glaube, im Zweifel wollen sie das immer noch, dass dann Leute da sitzen.
Gleichzeitig ist aber auch
du kannst dich halt auf so eine AI nicht verlassen. Ja.
Das ist halt und gleichzeitig ist schon so, dass auch gerade so auf Twitter und so, es gehen schon viele Sachen auch live. Also da wird, also bei YouTube ist es der Punkt ein anderer, bei YouTube ist es ja wirklich so, wenn du ein Video hochlädst, dann läuft es erst durch irgendwelche Maschinerien durch und durch irgendwelche Prüfungen.
Genau, gibt's ja viel Copyright-Sachen oder so.
Da gibt es sicher auch noch dann bestimmte Abzweigungen, wo du auch direkt vor dem Auge eines echten Menschen landest. Aber bei Twitter und Co., da gehen die Sachen, glaube ich, viel schneller erstmal raus und werden eher im Nachhinein dann nochmal weggezogen.
Vielleicht, man darf nicht alles verteufeln, was ich wirklich nett fand, dass die eine Person da meinte, sie konnte ihre Sexualität sozusagen im positiven Sinne wirklich erweitern. Das fand ich interessant.
Okay.
Also jetzt wirklich
ohne. Mitarbeiterin?
War eine Mitarbeiterin, ja.
Okay.
Kannte gewisse Spielsachen sozusagen nicht und das fand sie recht amüsant. Und umgekehrt erfährt man da vielleicht einen kurzen Einblick, wie verrückt und wie krank einfach die Menschheit ist und wo sie dann lernen, ich führe es einfach nicht aus, Christian hat es ja schon angedeutet, was einfach abgeht. Ja. Und ich muss wirklich sagen, jetzt auch zurück hier auf unsere aktuellen Zeitgeschehnisse, ich finde es schon interessant, wenn ich auf meine normale Twitter-Timeline gehe, wird mir gar nicht so krankes Zeug reingespielt. Also schon ordentlich die Informationen, aber ich kriege jetzt nicht so das krasse Offensive-Bildmaterial, ja. Also
das liegt natürlich aber auch immer an dir, ne?
Bei einer Filterbubble natürlich auch.
Genau, die Filterbubble, aber ich will nur sagen, es könnte ja auch der Algorithmus dort vielleicht nicht richtig laufen und sagen, hey, das ist richtig trending und aggressive, wie auch immer, und dann wird es mir mal reingespült, aber das macht Twitter nicht.
Das macht
nicht mal so, außer ich will so ganz komische Sachen mal zufällig, aber eigentlich zu 99,9% kriege ich eher immer so
News. Man muss aber schon sagen, also Twitter finde ich auch in der Reihe echt ein bisschen gewagt, weil wenn man das mal vergleicht, Twitter und Facebook bzw. Instagram, also bei Twitter kannst du schon noch so viele Sachen posten und zeigen, die bei Facebook und Instagram einfach in kürzester Zeit weggebannt sind. Also da so schnell schaust du gar nicht. Da gibt es nämlich genug, die dann sozusagen bei Content, wo sie nicht genau wissen, ob der jetzt auf Facebook oder Instagram überhaupt passt, die posten dann nur, ich habe es mal bei Twitter gepostet, einfach aus Sicherheit, damit ich hier keinen Strike bekomme. Und ja, auf Twitter ist das, bleibt das Zeug einfach.
Ich habe auch schon
gesagt, Twitter löscht ja nichts.
Ja, weiß nicht. Twitter ist da schon viel offener unterwegs und viel weniger. Und das gab es ja damals auch,
die Diskussionen. Brüste sind halt gefährlich auf Twitter, das habe ich schon gehört.
Okay.
Wer ist gefährlich?
Mir neu.
Brüste.
Wäre mir neu im Vergleich zu Facebook und Instagram, weil da gab es ja gerade, da gab es ja mal diesen, irgendwie gab es da mal einen, der hat, es war ein Typ, glaube ich, der hat dauernd irgendwie so, der hat so Art Bikini-Fotos von sich, aber halt oben ohne gepostet und der wurde dauernd bei Instagram dann weggestrikt von der KI halt. und bei Twitter blieben die Dinger halt online. Ja, cool, aber Tax, diese Doku gibt es ja, und das ist ja auch spannend, die gibt es online, kann man sich die anschauen.
Bei der Bundeszentrale für politische Bildung, ich fand es auch ganz interessant, weil ich sie so gar nicht kannte, musste ich erst nochmal recherchieren, weil
Tax wieder für uns im
Bildungs- ja, kann sich ja jeder so nennen, ja. Also Bundeszentrale für Geekzone-Artikel. Aber nein, scheint ganz offiziell zu sein.
Die sind in den Shownotes verlinkt. Ja, genau, die bpb.de, die haben sogar eine eigene Mediathek. Also da findet man wahrscheinlich noch zig andere hochwertige Videos und Audioschnipsel. Podcasts haben die auch. War mir so nicht bekannt, dass es da so einen Auftritt gibt mit so viel Content, der auch, wenn ich da so drüber scroll, relativ breit aufgestellt ist, also auch Jugendliche möglicherweise anspricht, wenn ich mir die Thumbnails und so anschaue. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ja, und vielleicht um das abzubinden oder zu beenden. Ja, also die meisten Cleaner, die dort interviewt wurden, haben aufgehört. Aber sie haben sich auch selber so als Sheriffs und Cops des Internets gesehen. Ja, also da ging es nicht nur alleine ums Geld, sondern um uns zu beschützen vor den kranken menschlichen Content.
Das ist halt auch so ein Bild, das bei denen geschärft wird. Ich glaube, dass das so ein bisschen Propaganda ist, zu locken, dass sie da arbeiten.
Krass. Total.
Okay.
Da ist ein paar Sachen dabei gewesen, was dann auch in Richtung Kindesmissbrauch und so ging, was die Leute dann da gesehen mussten und da halt da drüber entscheiden mussten. Und da kann mir halt auch keiner erzählen, dass er sich dann als Sheriff dann trotzdem noch gut dabei fühlt, sich sowas anzuschauen.
Ja, also über die Zeit muss das, da stumpft wahrscheinlich auch teilweise ziemlich ab. Ja, krass. Wer da mal so ein bisschen hochwertigeren Tobak sich geben will.
Ja, hinter die Kulissen schauen, wie es halt wirklich abläuft in der Matrix.
Der Tax ist hier immer bei uns, der ist echt, also teilweise echt hier derjenige, der hier das Niveau hebt. Wir müssen jetzt ganz schnell, damit wir nicht auf einmal in den Ruf bekommen, hier niveauvollen Content zu delivern, machen wir direkt weiter mit dem FIPS-Part, oder?
Das ist eine gute Idee mit
Geht ja aber das Niveau jetzt durch die Decke, Hammer.
Es geht jetzt allgemein, wird es jetzt wieder alles ein bisschen lockerer. Also ihr könnt euch jetzt entspannen, könnt euch jetzt gerne noch ein Bierchen aufmachen. Ihr seid ja wahrscheinlich in der Arbeit, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit wart, seid ihr vielleicht schon angekommen. Also jetzt schnell.
Ich trinke erst mal ganz kurz einen Schluck.
Auf dem Weg zum Arbeit kann man schon das Bierchen aufmachen, oder wie?
Hatten wir doch vorhin schon. Jetzt sind wir schon in der Arbeit, jetzt macht ihr euch einfach das nächste kleine Bierchen auf und dann geht alles viel einfacher.
Kommt der Flachmann aus der Tasche.
Okay, Philipp, du hast Movie-Content für uns. Wir haben halt fast keinen Movie-Content. Wir haben halt eigentlich primär Gaming und jetzt hier hochwertigen Content vom Tax. Aber du hast Movie-Content für uns. Na dann, hau rein.
Es gibt natürlich nach all den Jahren und der langen Zeit, die wir mit, wie hießen die Knallscharfen, den Celestials Eternals. Und den Eternals gequält wurden, gibt es wieder richtigen Marvel-Content. Auch auf DVD, Blu-ray jetzt, nämlich Spider-Man Far From Home mit No Way Home. Siehst du, ich muss noch was trinken. Ich rede schon wieder Scheiße. Nee. Sekunde.
Aber passt auf, der Philipp kriegt später noch einen Energy Drink und dann geht er richtig durch die Decke.
Genau. Also ist natürlich Spider-Man No Way Home, ja. Und war ja eine lang erwartete Fortsetzung. wegen diesem komischen Virus nicht im Kino gesehen und war das schön. Das war wieder Marvel, wie ich das gerne mag. Also ich war jetzt nicht der große Fan von Eternals. Ich glaube, das teile ich wahrscheinlich mit mehreren Menschen. Mhm. Und auch Black Widow war jetzt, naja, gut, das war jetzt ganz nett, ja.
Okay,
aber
es war so, okay.
Shang-Chi war nochmal eine ganz andere Nummer.
Da hattest du andere Probleme damit, den habe ich ja mega gefeiert, aber da, dass du halt.
Der war nicht, sag mal so, den hätte ich wahrscheinlich tatsächlich mehr gefeiert, wenn es kein Marvel gewesen wäre.
Okay.
Dann einfach nur irgendein cooler Actionfilm. Also der hat mir so in diesem ganzen Kontext, der wird sicherlich seinen Beitrag zum großen Ganzen noch leisten, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber so spontan hat mir der einfach jetzt nicht das gegeben, was ich gerne von einem Marvel-Film hätte, sagen wir es mal so. Ja, das ist jetzt nicht schlimm, aber das ist halt so. Also gut, und jetzt halt Spider-Man Far From No Way Home, wie kann man diese Dinger so ähnlich nennen, war natürlich so ein total klasse Stunt, den Marvel jetzt gezogen hat, schon. Also ich kann darüber jetzt nicht ohne Spoiler sprechen, ja. Also wer den noch nicht gesehen hat, vielleicht ist der Peter wieder so nett und macht eine Marke rein.
Soll ich das echt machen? Okay.
Das würde ich machen, weil die Spoiler sind schon ein bisschen heftig, oder Christian?
Ja, also vor allem, also wenn wir nicht drüber reden, dann wird es ja fast langweilig. Und aber wenn man es im Vorfeld weiß, ist es furchtbar. Ich wusste nämlich nichts davon.
Okay.
Noch weniger als der Fips. Und das hat so viel Spaß gemacht. Also da war
das, ich heißt,
so froh,
ich, dass das, ja. Das heißt, ich setze jetzt mal eine Spoilermarke und sage euch dann auch gleich, wann es weitergeht.
Und es geht spoilerfrei weiter bei Minute 49.
Jetzt könnt ihr loslegen.
Genau, also der Witz dieser ganzen Geschichte war ja, das Multiversum einzuführen, das ja in dem nächsten Teil Doctor Strange and the Multiverse of Madness auch noch weiter vertieft werden wird. Und im Zuge dieser Einführung des Multiversums hat sich Marvel einfach gegönnt, die anderen beiden Spider-Man aus den noch von Sony alleine verantworteten Filmen in das jetzige Spider-Man-Universum zu Besuch kommen zu lassen. Also hier, wie heißt der, Tobey Maguire, den man den Teenie nicht mehr ganz abnimmt, und Andrew Garfield waren halt als Amazing Spider-Man und Spider-Man genauso mit von der Partie wie diverse böse Gestalten, also hier Jamie Foxx als Elektro war wieder da.
Aber er war ganz kurz, Andrew Garfield, war das dann nicht Catwoman?
Oh, Peter. Jetzt hat es echt einen Moment gebraucht, aber es kam keine Lasagne vor, also nein.
Okay. Aber warte mal ganz kurz. Ein bisschen wird es ja auch schon echt überall in Social Media und so gespoilert. Allerdings, wenn man so wie ich keine Ahnung hat, dann checkt man das nicht, weil die haben doch auch dieses Meme nachgestellt mit den Spider-Man, die aufeinander zeigen. Das war doch das große Ding auf Social Media, dass die drei Spider-Man-Darsteller in Spider-Man-Kostüm dieses Meme nachgestellt haben.
Da waren ganz großartige Sachen dabei. Also ich will jetzt auch nicht jedes Detail, also ein bisschen was muss man sich schon noch selber anschauen. Aber es war halt einfach schon dieser Moment, wie sie die ganzen Characters aus den Spider-Man-Filmen, die ja im Sinne des MCU bisher nicht Kanon waren, ja, einfach mit reingezogen haben. Und das war einfach so, erstens war das so ein bisschen schön, sage ich mal, weil sie im Nachhinein die alten Spider-Man-Filme eigentlich aufgewertet haben.
Absolut.
Sie haben die im Prinzip nachträglich ins MCU adoptiert, wenn du so willst, halt im Paralleluniversum, ja, und auch so diese Characters mit rübergebracht und hier Molina als Dr. Octopus und solche Scherze, die halt einfach total geil gepasst haben. Ja, und insofern für den Marvel-Fan war das echt ganz, ganz großartig. Ich habe es ja schon mal im Chat geschrieben, sie haben damit so ganz entspannt eigentlich die Diskussion auch beendet, von wegen, welcher ist denn jetzt der einzig wahre cool Spider-Man, die ja durchaus ab und zu mal aufkam. Ja,
cool eigentlich, gell?
Die sind
damit selber gespielt, haben es aufgegriffen, haben es komplett entkräftet,
Die sind eigentlich alle echt. Das ist genau der Punkt dabei, ja. Und
super, super smarter Move, muss ich
sagen. Ja, und gleichzeitig hatten sie natürlich noch, was mich total gefreut hat, so eine leider im Gesamtkontext des Films total unbedeutende kleine Szene relativ am Anfang, in der Matt Murdock aufgetaucht ist. Also hier Daredevil aus der Netflix-Serie, auch wieder vom gleichen Schauspieler. Also wir haben quasi Daredevil eingeführt ins MCU und damit die Netflix-Serien auch zum Kanon gemacht.
Die ja nicht mehr Netflix-Serien sind.
Die ja jetzt nicht mehr Netflix-Serien sind, richtig, die jetzt auf der Disney Plus laufen, aber die damals irgendwie mit Netflix gemeinsam oder so, genau, keine Ahnung genau, produziert wurden. Wo ja auch immer so hin und her, und bei der ja auch hier mit Daredevil und Punisher doch relativ beliebte MCU-Figuren auftauchen. Marvel-Figuren auftauchen, ja, ist halt mit dieser einen für mich ein bisschen kurzen und belanglosen, aber egal, Szene komplett zu Kanon geworden. Und zwar nicht mal im Zuge des Multiversums, sondern Matt Murdock existierte ja ganz real im Spider-Man-Universum, in Hell's Kitchen, als Anwalt. Und er teased auch seine Superkraft kurz an und so. Also fand ich mega. Hat mich total gefreut. Hat mir total Spaß gemacht. Ich würde mich echt freuen, wenn sie die Nummer noch ein bisschen vertiefen. Und auch der Film an sich. Also ich meine, die Action-Szenen und sowas. Gut, das können sie ja, ne? Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Die sitzen einfach. Die sind wunderbar choreografiert. Die ganzen Bösen. Das passt alles wunderbar. Und das spoilere ich jetzt nicht, aber sie machen.
Du kannst spoilern, wir sind voll im Spoilerteil.
Ja, nee, so das Ende spoilere ich auch im Spoilerteil nicht. Ich sag nur so viel, sie machen damit ein paar Türen zu, aber öffnen für die nächsten Filme auch gleichzeitig unglaublich viele neue Türen. Also, das ist wirklich. Christian, willst du da, was meinst du? Siehst du auch so, oder?
Das sehe ich ganz genauso. Nee, will ich gar nicht mehr dazu sagen, sonst laufe ich zu sehr Gefahr, auch was zu spoilern. Du sagst, krass. Ich kann dir nur zustimmen, 100%. Und ich finde so, was ich so überraschend finde, ich fand ja die Reihe, danke an Sony, dass sie sich wenigstens mal da sich beknien haben lassen. Und dann weiß ich nicht, ob sie sich beknien haben lassen oder ob sie eher Marvel bekniet haben, zu helfen, dass Spider-Man mal genauso erfolgreich wird, wie der ganze andere Rest, den Marvel mit Disney gemacht hat. Weil die anderen, wie du schon gesagt hast, die anderen Spider-Man-Filme von Sony, die waren mal ganz nett. Also die alten Tobey Maguire, glaube ich, kann ich mir gar nicht mehr angucken. Die Andrew Garfield, da fand ich den ersten Amazing Spider-Man überraschend besser, als ich dachte, aber immer noch nicht gut, wirklich. Den zweiten, glaube ich, der war Gerünze. Die werden super aufgewertet jetzt durch den Film. Und mit allein schon mit Homecoming und mit Far From Home hat es ja Sony auch geschafft, mit Disney zusammen da richtig, richtig gute Marvel-Spider-Man-Filme hinzustellen.
Ja.
Da habe ich die erstmal wieder richtig Liebe für Spider-Man bekommen, der ja einer der beliebtesten Charaktere überhaupt ist von den ganzen Marvel-Leuten. Endlich kommt es
mal. Den finde ja ich sogar ganz cool. Schaut mal, sogar die Spider-Man-Filme teilweise finde ich ganz cool. Und ich habe in einem Spider-Man-Spiel sogar Platin auf der PlayStation. Stell euch das mal vor.
Hammer.
Ja, der funktioniert auch für Leute außerhalb dieses
Universums. Ja, Spider-Man kennt man halt einfach und Spider-Man ist so relatable.
Das ist der Punkt.
Genau, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ja, und deswegen, also es ist jetzt die Frage, ist er jetzt wirklich noch so relatable, weil ab schon mit Far From Home ist der so verwirbelt
okay. In
dem MCU.
Ja, das meinte ich, also er wird wieder relatabler gegen Ende, glaube ich. Ende.
Weil ich habe es ja mit meinem Sohnemann angeschaut, also jetzt alle drei, noch die ersten zwei nochmal. Und beim zweiten war schon so, das spielte ja nach Endgame, also nach dem Blip und nach Thanos und allem. Und puh, das hat ja mein Kleiner alles nicht gesehen. Und da musste ich ihm das jetzt erstmal alles erklären, was da jetzt ist. Und wo ist jetzt der Iron Man? Also, ja, den gibt's nicht mehr. Ja, aha. Das ist ja scheiße, warum ist denn der tot? Das fand der furchtbar. Und da musste ich mir halt die ganzen Avengers ungefähr mal abreißen. Und jetzt mit dem jetzt in dem No Way Home war es halt nicht einfacher, weil dann, wenn dann auf einmal zwei andere Spider-Mans auftauchen, die er nicht kennt.
Jetzt für einer, wer ist denn das hier? Und
der Quereinstieg fällt schwer.
Mhm. Das Problem hatte ich tatsächlich auch, weil Kind musste natürlich mitgucken, ging nicht anders, ne? Aber ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht, zu erklären, warum jetzt hier, wer ist jetzt dieser Dr. Octopus? Ja, wobei der war aus dem Spider-Man-Game schon bekannt, glaube ich.
Stimmt, der ist relativ am Anfang, glaube ich, gell, im Spider-Man-Game.
Aber hier, warum das jetzt der ist und hier der und der, also, ja, der Green Goblin war so ein Unsympath, ne?
Mega.
Aber geil, den spielt
er
spielt er gut, ja. Spielt, also Unsympathen kann er hervorragend spielen, kann man jetzt daraus ableiten, was man möchte. Aber er spielt es einfach genial. Also kannst du sagen, was du willst. Und nee, aber war ein rundum gelungener Marvel-Film, auch wenn ich habe es ja auch schon mal angedeutet, ich stelle immer wieder fest, ich habe mit den Filmen in nativer 4K-Auflösung teilweise echt mein Problem, weil das alles zu clean ist. Das ist mir, da ist mir die Bildqualität zu hoch. Klingt blöd, aber.
What the fuck? Okay.
Ja. Also ich habe es dem Fips da auch geschrieben, ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe es auf der Leinwand hier angeschaut.
Es kann doch gar nicht zu scharf sein, das Bild.
Also es war weder zu clean. Ich habe auch schon gemeint, vielleicht liegt es halt am Fernseher auch mit irgendwelchen Bildverbesserern.
Ich muss mal mit den
Bildverbesserern. Mach die mal raus. Spielen, ja. Alle ausschalten. Besonders diese, den Soap-Opera-Effekt. Ja, raus damit.
400-Hertz-Modus.
Muss da mal wirklich alles ausschalten. Das
boah, ist wenn du, wenn du, stell dir vor, stellst euch mal vor, der Philipp schaut immer noch mit Soap-Opera-Effekt gerade Filme an.
Ich schaue so gut wie nie Filme am Fernseher. Ach so,
stimmt. Bei dir läuft das ja nebenher.
Wie gesagt, und insofern ganz selten, dass ich da mal irgendwas Größeres mich wirklich.
Weil da kann ich mir schon vorstellen.
Weil ich ja dieses Problem habe, dass ich auf einer Couch sitze und bevor der Film richtig anfängt, liegt mein Kopf im Nacken und die Schnarchgeräusche stören die andere Gesellschaft. Also ich kann tatsächlich ganz schlecht irgendwo hocken und die Füße hochlegen, noch möglichst, dann schlafe ich sofort ein.
Krass, okay.
Ist aber auch eine
Qualität. Ja, das kann ich schon gut. Ja.
Das ist super.
Aber ich habe noch Trivia-Facts für euch. Ich finde es ja voll krass. Der lief ja vor Weihnachten im Kino. Bei uns zumindest. Und der hat ja ohne Witz, also der läuft jetzt noch in manchen Kinos, weil es gibt halt anscheinend einfach nicht so viele Kinofilme, gerade Blockbuster-mäßig in letzter Zeit. Also der ist jetzt noch in manchen Kinos, kann man sich den zu speziellen Zeiten reinziehen. Und der hat in Deutschland jetzt Anfang März, der hat schon 4,4 Millionen Zuschauer gehabt im Kino. Das sind ja fast schon vor Pandemiezahlen, 4,4 Millionen Zuschauer in Deutschland im Kino.
Ich hatte natürlich wesentlich länger Zeit dafür als vor Pandemiezeiten.
Das ist richtig.
Noch 3-4 Wochen Zeit hatte.
Genau, genau.
Halt eben 3 Monate.
Ja, ja. Aber er hat auch relativ schnell die 1 Milliarde US-Dollar Einnahmen gehabt und so. Also der lief wieder richtig gut. Ich glaube, das hatte sicher auch was mit der Holiday Season und so zu tun. Da ging der gerade in den USA wahrscheinlich ordentlich gut.
War einfach auch ein großartiger Film, muss man sagen. Also okay. Ich habe ein klein bisschen die Hoffnung, dass die Marvel-Filme nicht weiterhin immer länger werden. Der fast mit fast 3 Stunden inzwischen, also 2 Stunden 46, glaube ich, war der schon recht lang, ne?
Ist eigentlich nur bei mir so, dass der Sound vom Philipp immer schlechter wird. Jetzt hat er sogar so ein komisches, so eine, als wäre würde eine Wespe um ihn rumfliegen, wenn er was sagt.
Ich habe gerade in den Chat geschrieben, dass es nur bei mir so ist.
Dein Sound wird, genau, ist dein Kopf vielleicht in den Nacken gefallen und das Mikrofon liegt jetzt unterm Kissen.
Ganz brav auf meinem Schreibtischstuhl.
Es wird immer schlechter. Du hörst dich schon wieder an wie 1950, Fußballübertragung, ja, Mann schießt und so weiter.
Laut Anzeige hier habe ich ganz toll, volle Qualität und alles super. 19 Millisekunden Delay und alles läuft toll.
Nee, ich glaube einfach, wir moderieren das jetzt ganz locker ab. Ich glaube, der Film ist für jeden interessant. Also jeder, der Marvel mag, muss ihn sowieso schauen. Aber trotzdem ist es ja auch was, diese neueren Spider-Man-Filme, die sollte man sich auch mal wieder reinziehen. So meiner einer zum Beispiel, der jetzt nicht so tief drin ist. Weil ich habe ja doch viel Trivia-Wissen von euch mitbekommen. So wie ich weiß ja von den Avengers mehr als mancher, der die gesehen hat. Nur durch euch.
Du siehst mal, wofür wir alles gut sind, ne?
Jetzt versteht man dich fast gar nicht mehr, Philipp. Du glaubst, ich machst mal ein Disconnect und wir machen hier auch einen Marker natürlich wieder rein für Spoiler-Ende. Sehr gut. Und Philipp, du kannst gerne mal kurz.
dann musst du ja nicht schneiden. Das, mit der Wende.
Das, wie spannend. Also das ist jetzt auch gerade für die Zuhörer sicher interessant, wie du gerade so richtig abbaust. Man hört jetzt von dir nur noch ein paar Töne. Töne und Rauschen. Jetzt ist er weg. Na gut, aber er kommt ja gleich wieder rein. Aber das war jetzt witzig. Also er hatte das auch, ne? Das mit der Philipp über die. Er hat erzählt und er hat langsam abgebaut in seiner Tonqualität.
Ist es jetzt besser?
Ja, nee, nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Dann kann ich auch nicht viel tun. Also ich kann jetzt.
Du musst, glaube ich, irgendwas restarten.
Was mache ich denn mit der Craig Web App?
Schieß die mal jetzt ab, vielleicht. Ja.
Die ist jetzt weg.
Oh.
Ah, jetzt ist es gut. Aber ihr hört, aber red mal weiter, Philipp.
Ja, was soll ich jetzt erzählen? Also ich habe
jetzt ist alles gut. Das hat dein System hat natürlich wieder nicht vertragen mit der Web-App, ist ja klar.
Es verträgt immer nicht, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, okay. Also ne?
Nee, alles gut. Aber
rein in die Web-App nochmal? Oder?
Nee, lass es bleiben. Wir haben aber alle guten Sound, oder? Also ihr hört mich gut.
Ja,
perfekt. Jetzt schon.
Christian, ich höre dich auch perfekt.
Ich höre den Tax nicht.
Ja, der Tax macht sich down auf mich. Ich glaube, der Tax macht andere Sachen nebenher. Der ist überhaupt nicht dabei.
Na, ich bin schon voll hier bei meinen Alternative-Spielen.
Ja, so weit sind wir aber noch nicht.
Ja. Alternative.
Was hat denn, worüber hat denn der Philipp die letzten 10 Minuten erzählt, Tax?
Über das tolle Marvel Universe. Und ich dachte, ich hab mir echt gedacht, Welche Zuschauer kennen sich eigentlich so gut in diesem Multiverse aus? Oder ob nicht 99,9% der Leute einfach stupide sich den Film reinziehen?
Ich glaube, ich finde das voll geil. Also erstmal,
sagen wir mal so. Können schon sein, aber.
Nee, weißt du, was das Geile ist, Tax? Und das muss man dem Zeug ja wirklich so richtig als Schulterklappen geben. Dass diese Marvel-Sachen funktionieren für die absoluten Casual-Schauer, die schauen, oh, ich schaue mir den neuen Iron Man an, ich schaue mir den neuen Avengers an. Es funktioniert aber auch für die sich so richtig reinnörden
so,
wollen.
So ein Zwei-Ebenen-Film, ja? Die anderen so
voll,
coole
voll.
Action, cooles Outfit.
Es ist aber genial, also ich finde es genial, dass es funktioniert.
Ja, wo der Spider-Man, was ist er, irgendwie angestellt oder irgendwas hast du noch gesagt? Im
Schüler.
Ja, genau.
Aber das ist echt, das schaffen nicht viele Franchises, dass sie sozusagen so ein breites Publikum abholen. Das ist schon cool. Ja. Das ist schon echt cool. Ja, dann komme ich zu meinem Content. Ich komme zu etwas, was wahrscheinlich kein breites Publikum abholt, obwohl das Game holt ehrlich gesagt schon ein relativ breites Publikum ab für diese Art von Spiel. Ich berichte nämlich jetzt von Elden Ring. Ich habe es nämlich angespielt auf der PS5. Und Christian, du hast es ja letztes Mal schon ausführlicher berichtet, oder? War das so? Nein, hast du nicht.
Ich habe einen Ersteindruck gegeben, weil ich hatte ja nur 3-4 Stunden oder so gespielt gehabt.
Da schau mal, wir haben ungefähr, ich habe nämlich ungefähr auch so lang gespielt. Also ich würde mal sagen, 3 bis 4 habe ich auch gespielt, ja. Ein bisschen weniger, glaube ich. Ein bisschen weniger. Und um dir erstmal so richtig den Druck vom Kessel zu nehmen, mache ich vorneweg schon mal, wie ich es denn so finde, bevor ich auf die Details eingehe, weil sonst triggert das, glaube ich, zu sehr. Also, Christian, ich bin total hooked und ich will es unbedingt weiterspielen und ich hätte vorhin schon wieder Bock gehabt, dass ich es weiterspiele. Auch bei dem, was ihr so, ich habe ja schon ein bisschen im Chat verfolgt, also bei ihr so in der Crew, ein paar Leute spielen das ja schon und ich bin richtig hyped, ich will da richtig weiterkommen, ich will mich da auch rein nörden. Ich habe nur mein Problem gerade, dass ich gerade ja voll in Cyberpunk drin bin. Oh, und ja. die zwei Spiele nebenher, funktioniert nicht so gut, weil auch in Cyberpunk nerde ich mich halt gerade voll rein. Das muss ich, glaube ich, erstmal wirklich durchziehen und dann Elden Ring zocken. Aber ich bin wirklich hooked. Ich bin genauso hooked wie damals bei Demon's Souls. Allerdings weißt du auch, Demon's Souls habe ich dann auch nicht weitergespielt. Ja. Ich hoffe, dass ich es bei Elden Ring mache. Ich glaube auch, dass da der Hype etwas länger anhält. Einfach auch von außen, weil so viel drumherum passiert, weil man es immer wieder liest, immer wieder mitbekommt. Auch von dir natürlich. Und ich glaube, da bleibe ich eher dran. Also das erstmal kann man schon mal allgemein sagen, ich will es auf jeden Fall weiterzocken. Das ist doch schon mal eine schöne Nachricht, oder?
Solltest du auch.
Solltest du auch. So, und jetzt komme ich zu meinem Ersteindruck. Also ich habe es ja dann auch, ich habe ja letzte Geekson versprochen, dass ich spielen werde, damit wir drüber sprechen können. Und habe es mir dann geshoppt und habe es jetzt auch, ich habe es erst diese Woche jetzt auch gespielt. Ich wollte da wirklich einen sehr aktuellen Eindruck haben. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Faktoren ein, die überhaupt nicht, wo es gar nicht um Souls-Games und so weiter geht, weil ihr wisst ja, ich bin jetzt lange nicht so drin wie der Christian. Christian, du hast ja so viele Souls-Games gezockt. Das ist ja auch wirklich, glaube ich, das, was dir aktuell auf jeden Fall am meisten taugt. Oder immer wieder, wo du immer wieder zurückkehrst. Ja. Wo du immer wieder zurückkehrst, das ist einfach dein Ding. Jo. Ist so, können wir mal so stehen lassen. Bei mir war ja Demon's Souls, dieses Remake war ja mein erstes Souls-Game. Ja, das ist ja jetzt nicht so lange her. Das heißt, ich habe da nicht so die Historie dazu und nicht so bin ich wirklich so drin in dem Ganzen, eigentlich gar nicht. Und habe es dann halt erstmal als neues Blockbuster-Game sozusagen installiert und mich drauf gefreut und es dann gestartet und gezockt. Und angezockt, und ich muss halt erstmal sagen, ganz wichtig, ich habe in den Settings direkt, bin ich auf Performance Mode gegangen, weil wir, haben wir vorhin schon gesagt, 60 Frames sind mir sehr wichtig. Und ich dachte, Performance Mode ist wahrscheinlich gut, ne? Ist es ja auch. Es funktioniert auch wirklich gut. Hat jetzt mit den aktuellen Patches, das hast du, glaube ich, noch gesagt, wurde es auch noch besser in der Framerate oder noch stabiler.
Genau. Beim letzten Mal habe ich noch gesagt, hast du ja noch gefragt, ja, speziell wenn man Kamera dreht und so, merkt man schon, dass es ein bisschen. Aber das haben sie jetzt mit den letzten Patches echt gut in den Griff gekriegt. Ja. Da merkt man jetzt gar nichts mehr.
Ja, dann geht es auch richtig atmosphärisch los und dann kommt man da auch rein. Und was für mich ein bisschen ein Downer war und was sich bis jetzt auch fortgesetzt hat, was aber nichts daran hindert, dass ich Bock habe auf dieses Spiel, ist, ich finde es halt technisch, und das soll jetzt gar kein Diss oder sonstiges sein, aber ich finde es halt technisch, ist es halt einfach ein PS4-Game.
Ist es etwa hässlich? Ja.
Ich find's halt, also allein schon wie so die Weitsicht und dass so viel das Gras so reinpoppt, das fällt mir enorm auf. Ja. Auch allgemein finde ich ist die Engine eigentlich dieselbe wie bei Dark Souls 3 dann? Ist das eine gepimpte? Ist das eine ganz andere Engine?
Nee, ist es nicht ganz anders. Viele Sachen sind da drunter, glaube ich, ähnlich. Also den ganzen Network-Code und sowas, das haben sie, glaube ich, alles übernommen. Deswegen, es gab doch vor ein paar Wochen auch diesen Exploit, es gab so eine Remote-Angriffs-Exploit in dem Network-Code. Daraufhin waren ja dann mal einige Tage lang alle Dark Souls-Server und Bloodborne-Server alle down, weil sie das patchen mussten. Aber das ist jetzt hier, und deswegen da hieß es dann auch, dass es ein Elden Ring-Patch sein wird. Ich glaube, es ist das. Von der Engine her, es sind viele Sachen drinnen, denke ich mal, aber es wird schon von Grund auf modernisiert sein, weil so eine Welt gab es halt in Dark Souls 3 auch nicht.
Also das ist ja, glaube ich, das große Ding. Das ist das erste Mal sozusagen in dieser Welt, aber dann so eine Open World. Genau. Die so groß und frei begehbar ist. Das ist ja für einen wie mich, der ja mit dem Demon's Souls Remake sozusagen herangeführt wurde an dieses Genre, schon ein riesiger Unterschied. Weil Demon's Souls wirkt ja da im Vergleich dazu mega schlauchig. Auch wenn du verschiedene Wege gehen kannst, ist halt relativ eingeschränkt, wo du dich bewegen kannst. Genau. Open World, ich komme gerade aus Cyberpunk, aus der PS5-Version Cyberpunk, die wirklich echt gut geworden ist. Je mehr ich jetzt das Game spiele, desto mehr merke ich, wie krass die jetzt diese Open World auch über das letzte Jahr, muss man ja echt sagen, hinbekommen haben, dass die auch wirklich lebt und dass da richtig was los ist und wie geil die Optik ist und die ganzen Effekte auch auf dem OLED-TV und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich halt schon ein bisschen vermisst. Wo ich mir gedacht habe, ich hätte es ein bisschen mehr over the top gedacht, so rein wirklich von der Technik, rein von der Technik und von der Optik. Da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, das war wahrscheinlich auch nie wirklich das Ziel oder das ist auch bei den Spielen gar nicht so wichtig. Aber gehst du mit, dass es jetzt nicht so die High-End-Optik ist, gerade was das Weltdesign angeht? Also,
um dem Philipp das zu sagen, es ist nicht hässlich, also es ist bei weitem nicht hässlich, aber es ist nicht so ein Hingucker an allen Ecken und Enden, wie es andere Games sind, wie es jetzt in Horizon teilweise ist oder wie es halt eben ein das Demon's Souls Remake ist grafisch Welten teilweise besser.
Schon, gell? War das nur verklärte Sicht meiner Dinge oder haben wir die ganze Zeit gedacht, Demon's Souls Remake sieht irgendwie geiler aus?
Also man merkt halt, dass Elden Ring noch als anscheinend weiß ich nicht, ob sie jemals an eine PS5 überhaupt gedacht haben, man sieht, das ist ein PS4-Game.
Ja.
Und es läuft ja auf der PS4 auch recht gut und auf der PS4 Pro ja auch super, super gut wohl.
Ja, okay.
Deswegen, also man merkt es schon, es ist jetzt nichts dabei, wo du sagst, hey, das wäre nur auf der PS5 machbar. Was ich aber halt, was man halt aber sagen muss, ist diese ganze Atmosphäre und das ganze Worldbuilding, das ganze Design, Character Design, Welten sind die, allein diese erste Burg, Stormville Castle und so, da stehe ich teilweise davor und schaue gegen irgendwelche anderen Lichteffekte dann da, weil die einfach so geil ausschaut. Das ist so, wenn du da davor stehst, das war so ähnlich wie wenn du halt vorm Boletarian Castle stehst bei Demon's Souls. Weil es einfach so eine richtig geile Fantasy-Burg ist.
Und weißt was, Christian? Und genau das will ich differenzieren. Also es ist sozusagen von den ganzen technischen Effekten, Weitsicht, Textur, wenn du nah hingehst, wie gut die Texturen aufgelöst sind und so weiter. Da ist es jetzt nicht top-notch. Vom Weltendesign, Gegnerdesign, mega geil. Auch die paar kleinen Bosse oder was ich bisher gesehen habe, alles mega cool und auch wie sich die bewegen und was die so für Angriffe haben und da auch die Partikeleffekte, wenn sie zum Beispiel auf dich losgehen, wenn sie auf den Boden schlagen und so, das ist schon alles mega geil. Aber dann bin ich wieder, wenn ich so durch die Landschaft laufe, bin ich wieder so ein bisschen, okay, so geil sieht es jetzt gerade nicht aus, aber wenn es in Action ist, ist es richtig geil und gerade das Gegnerdesign und so ist sehr cool und ich habe noch nicht so viel gesehen, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie kreativ auch die verschiedenen Gebiete und so weiter sind. Aber das ist auch schon das Einzige, was ich eigentlich bisher negativ sagen kann. Ich kann sonst nur negativ sagen, dass ich echt nicht gut bin bisher. Also, wo ich mich unglaublich anstelle, ist was Parieren oder Parry angeht. Ich kriege einfach das Timing nicht auf die Reihe. Ich bin da echt...
Ich komme aber jetzt gerade bei dem Teil auch unglaublich schwer. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich habe Dark Souls 2 davor gespielt und Dark Souls 2 hat wiederum ein komplett anderes Parry-Window gehabt als Dark Souls 1 und Dark Souls 3 und so. Mhm, und deswegen, und da habe ich mir echt, entweder habe ich mir das anders angewöhnt oder ich hatte auch, bei Dark Souls 2 gab es ein spezielles Schild, mit der ein längeres Parry-Window hatte. Mhm. Und mit den Schildern, die ich jetzt habe, ich habe etliche, aber halt keinen, es waren Buckler, also diese kleinen Rundschilder. Mhm. Mit denen hast du den besten Parry-Window. Das ist wohl jetzt in Elden Ring auch so, aber ich habe noch keinen. Und ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht hingekriegt. Und ich war aber auch immer, ich krieg's hin bei Gegnern, die keine große Gefahr sind, aber sobald du mal im Spiel bist, dann wird es hektisch und dann kommen drei Gegner oder sonst irgendwas. Ich habe das schon immer aufgegeben, mich aufs Parry zu verlassen, weil ich es nicht geschafft habe. Es gibt ein paar Situationen, speziell im ersten Dark Souls, wo es das dringend brauchst, aber da kannst du es drauf hin trainieren und da ist es dann auch so, dass dann ein Gegner oder so ist und dann geht es auch, aber bei Elden Ring habe ich es auch nicht geschafft. Deshalb bin ich jetzt Bloodborne so geprägt, dass ich das lieber spiele ich mit einer leichteren Rüstung, dass ich einen ordentlichen Roll habe und dann weiche ich aus, weil du hast ja durch diese Invincible Frames beim Rollen, kommst du da viel besser.
Ja, das habe ich auch schon gemerkt, also das liegt mir wahrscheinlich auch besser, aber genau da habe ich jetzt so ein bisschen den Bock, mich da reinzufuchsen, dass ich da besser werde bei dem Ganzen. Also das ist auch das, wo ich gerade, wenn ich an Elden Ring denke ich gerade gar nicht, oh, wie geil sieht es aus oder wie geil ist die Welt, sondern ich will jetzt gerade die Mechanik lernen und ich will da echt klarkommen und dass ich das erstmal alles beherrsche und dann kann ich da auch weiter reingehen. Weil da kommen sicher noch ein paar Bosse, wo ich sage, ui, das wird jetzt eher ein bisschen schwieriger. Genau, aber da bin ich, also ich bin halt einfach auch nicht geübt in diesen Spielen, das merke ich halt schon. Aber es motiviert. Also es motiviert die Ladezeiten. Ich hätte gerne, wenn ich sterbe, dass es schneller geht, dass ich will keinen Ladebalken. Es kommt halt echt ein Ladebalken. Das ist schade. Das finde ich echt schade, dass da ein Ladebalken kommt. Weiß nicht, ob das auf Next Gen wirklich sein müsste.
Es ist, jetzt wisst ihr, beziehungsweise du sagst, mir ist es nie negativ aufgefallen, weil es bei mir schon jeher so war. Ich meine, im Vergleich zu den anderen Souls Games.
Wenn der Christian nie stirbt.
Nein, um Gottes Willen. Das wollte ich ja auch noch sagen. Also ich meine, jetzt bin ich zwar geübt, aber ich bin nicht gut. Ich habe jetzt jedes von diesen Souls gespielt, aber ich bin ja so schlecht. Ich bin ja wirklich so schlecht. Und ich habe halt auch, also ich mache auch immer wieder den Fehler, dass ich, das wäre jetzt dann auch meine Frage an dich, welche Klasse du spielst, weil es gibt ja Klassen, mit denen spielt sie es einfacher und es gibt Klassen, mit denen spielt sie es schwieriger.
Okay.
Jetzt spiele ich natürlich Gott sei Dank nicht mit dem Ratchet, also mit diesem Bettler oder wie er heißt. Also.
Nein, mit dem spiele ich natürlich nicht, Mann. Ohne Rüstung, ohne alles.
Aber diese Nahkämpfer sind schon oftmals, da machst du nichts falsch, Aber sie sind auch nicht die einfachsten. Und die Magier, oftmals wird es denen nachgesagt, dass das ja der Easy-Mode ist.
Ist es nicht gerade so bei Dark Souls, weil gerade der Nahkampf das ist, wo du ja relativ viele verschiedene Skills aufbringen musst. Musst du als Magier, da bist du ja eher auch im Fernkampf unterwegs, oder? Da bist du
hauptsächlich im Fernkampf
unterwegs. Musst du da überhaupt einen Parry in großen Stil nutzen?
Nein.
Ja, schau mal, da fällt schon mal eine riesige Facette weg.
Als Magier hast du halt immer das Problem, dass du die Gegner gar nicht an dich rankommen lassen darfst, weil du bist viel zu schwach und du hast viel zu wenig Energie, als dass du da was aushalten würdest. Du machst viel Schaden, aber du steckst unglaublich wenig ein. Und das war immer was, das hat für mich den Magier nie übermächtig gemacht. Und das ist eine Spielweise, die ist für mich viel schwieriger.
Ich habe noch nie in irgendwelchen Spielen, ich spiele eigentlich total ungern Magier. Ich habe eigentlich noch nie irgendwo, wenn ich die Wahl hatte, habe ich Magier gespielt.
Außer in Partyrollen spielen, weil da weiß ich, da habe ich irgendeinen anderen Tank dabei. Dann spiele ich
den. Okay. Ja. Nee, aber ich spiele den Vagabund, also den
ganz. Ah ja, den Ritter. Da machst du auf jeden Fall nichts falsch.
Ich glaube, ich ein guter Allrounder. Ich wollte dann nicht, ich glaube, du spielst die Klasse 1 weiter. Was spielst du?
Ich spiele einen Warrior. Mhm. Genau, aber ich gehe deutlich mehr jetzt auch auf diese Dexterity-Spezialisierung.
Okay. Was würdest du mir bei dem Vagabund dann jetzt empfehlen? Weil der ist relativ breit aufgestellt. Initial.
Also,
da kann ich in verschiedene Richtungen gehen.
Spielstil ab. Also, es gibt die Vagabonds, die du dich dann auf reinen Tank dann skillst, dass du sagst, ich habe halt auch immer die fettesten Rüstungen und ich habe die fettesten Schilder. Aber dann bist du normalerweise immer heavy loaded. Also, selbst egal wie viel du. Also das ist ja auch sehr viel einfacher als in manchen anderen Souls Games. Es gibt deutlich weniger Charakterwerte. Und in dem Fall hier ist es die Endurance, die halt nicht nur deine Ausdauer, sondern auch deine Tragefähigkeit dann gleichzeitig damit erhöht. Früher waren das teilweise zwei Werte, die du unabhängig voneinander skillen musst.
Schwierig.
Und um eine schwere Rüstung zu tragen, musst du das halt hochleveln. Aber du wirst es trotzdem nie schaffen, dass du eine richtig, richtig fette Rüstung, die hat, die unglaublich starke Resistance-Werte hat und du kannst trotzdem normal rollen. Das wird nicht funktionieren.
Okay.
Aber ich mache trotzdem genug, weil ich möchte schon so ein Medium-Armor habe ich schon immer ganz gern, aber also Medium-Load, am liebsten Light-Load wäre am besten, aber da kannst du eigentlich fast nur nackert durch die Gegend rennen. Und das hängt, wie gesagt, das hängt von deinem Spielstand. Es gibt dann welche, die gehen dann so als Panzerigel durch die Gegend, sagen halt, ja, okay, ich block alles ab. Und ich block.
Dann musst du aber gut im Parry sein, oder?
Nein, musst du nicht. Du kannst einfach, du blockst, du hast ein Schild mit 100 physischen Schaden, dann gibt es natürlich Gegner, die machen Feuerschaden oder Magieschaden oder sonst irgendwas. Das blockt halt dann auch nicht alles weg. Mhm. Aber du blockst und halt mit den schweren Rüstungen und Schildern hast du halt auch einen guten Poise, heißt es, also dass du einen guten Stand hast, dass du nicht staggerst, dass du nicht taumelst. Und dann hauen die auf dich rein und taumeln dann teilweise selber, weil du sie abwehrst und dann hast du halt ein Window, wo du zuschlagen
kannst. Also wirklich so wie voller Tank und dann gehst du da rein.
Mhm. Genau, die gehen halt dann echt auf Strength und hauptsächlich auch Vigor, also für die Health und Strength für die Waffen, dass du halt auch eine Strength-Waffe hast. Die holen sich dann auch fette Keulen oder fette Äxte oder sonst irgendwas. Mhm. Und halt Endurance für die Rüstung.
Okay.
Das war nie mein Stil für so einen fetten Eagle, fetten Knight oder so. Ich wollte immer so eine, schon mehr so einen wendigen Krieger, der
agil.
Ich habe von einem, es gibt ja so Duell Arenen. Weiß nicht, ob du davon schon eine gesehen hast.
Na, so weit war
es,
ich noch nicht.
Witzig, es ist auch kein Spoiler, es gibt so kleine Duellarenen, die sind optional, da kannst du reingehen und kannst dann einen Boss und wie ich fand, für den Bereich, wo du sie findest, einen doch recht fordernden Boss dann da herausfordern und gegen den kämpfen. Und das Gute ist, wenn du die besiegst, dann lassen die was wirklich sehr wertvollen Loot fallen. Und einer davon, der hat ein super geiles Schwert, so ein nicht ein Zweihänder und auch nicht so ein fettes, nicht so ein, es gibt ja diese Great Swords und aber halt auch nicht wie so ein normales Langschwert, sondern so dazwischen. Und da brauchst du ordentlich Strength und ordentlich Dexterity. Und mit dem spiele ich jetzt schon eigentlich fast die ganze Zeit. Und das ist auch eins.
Ach, du hast dir das geholt, also du hast das bekommen. Ich
mir geholt, genau. Und das ist eins, das wertest du auch nicht mit den normalen Schmiedesteinen auf, sondern dann brauchst du besondere Steine dafür. Und also solche Waffen lohnen sich dann deutlich mehr. Und als Zweitwaffe habe ich halt auch noch so von so einem anderen Boss, den du wo findest, so einen richtig schönen Flegel, so eine Flail, die auch hauptsächlich Dexterity braucht, weil du dir ansonsten halt wahrscheinlich fast die Kette ins Gesicht haust, weil du nicht schick genug bist. Und das, da gehe ich deutlich mehr hin. So, nicht die schwerste Rüstung, aber doch Rüstung und ordentlich Health, weil sonst sterbe ich immer zu schnell. Und ansonsten halt so ein bisschen ausgewogen zwischen Strength und Dexterity.
Ja, okay. Ja.
Halt die guten Waffen tragen.
Aber da denke ich, habe ich schon die richtige Klasse für mich so ausgesucht, weil ich auch in die Richtung, also so wie du es jetzt gesagt hast, das ist eigentlich auch die Richtung, die mir wahrscheinlich am besten liegt, um die zu spielen.
Genau, und ich glaube, dass der Vagabond fast besser zum Starten mit als wie der Warrior. Aber wie bei vielen Souls Games ist es auch bei Elden Ring so, ist, dass die Startklasse nur bedingt einen Einfluss hat,
okay, weil
danach kannst du ja trotzdem noch in alle Richtungen weiterskillen. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du nicht als Magier startest, dass du keine Magie üben könntest. Weil dann skillst halt deine Intelligenz und alles, dann kannst du auch Magie machen.
Intelligenz braucht man nicht.
Eben. Hat noch nie weitergeholfen.
Auf jeden Fall. Es taugt mir sehr. Jetzt habe ich noch eine Frage, das könnte andere auch interessieren, das kannst du vielleicht leicht beantworten, weil das war mir überhaupt nicht klar. Woran erkenne ich einen Boss, den ich permanent besiege, der dann auch weg ist? Oder gibt es gar keine Bosse, die permanent weg sind? Und wie unterscheide ich die von Bossen, die immer wieder an den Stellen auftauchen?
Also Bosse sind immer permanent weg.
Okay, und wie sehe ich den Unterschied?
Also wenn der so eine Einblendung hat mit dem Health Bar unten über den Bildschirmrand unten und mit dem Namen dorten, dann ist es ein Boss. Der ist
dann, okay, weg,
wenn du das gemacht hast. Wenn der nur eine Health Bar hat über seinem
das
Kopf,
ist gut,
wenn du ihn anvisierst, dann ist er mit ziemlicher Sicherheit danach wieder da. Da gibt's aber auch Ausnahmen. Also da gibt's ein paar dicke Brummer, die du dann immer wieder nochmal triffst. Das ist oftmals, und das war früher auch schon immer so, du hast in einem Game, also in Dark Souls mal einen Boss und der Boss kommt dann später als Standardgegner nochmal. Der ist dann dort schon leichter und abgewandelter, nicht mehr so viel Hitpoints und alles, aber er ist derselbe Boss, der dann da wieder
kommt. Okay.
Genau, und die kommen dann aber immer wieder.
Okay,
und manchmal aber auch nicht. Also genau, also eigentlich ist mit dem, wenn es unten eingeblendet wird.
Aber die unten kann man wenigstens so rum, kann man sagen, die unten eingeblendet sind, wenn ich die gelegt habe, dann sind die auch weg.
Okay. Was, also das ist okay, was aber schade ist, und das ist eine Spielmechanik, die Dark Souls 2 hatte, da konntest du am Bonfire so ein Bonfire Aesthetic, heißt das, hieß es glaube ich, verbrennen, und damit hast du die Bosse wiedergeholt und du konntest dann die Bosse farmen zum Beispiel.
Ah, okay.
Und das war super, also vor allem konntest du, Dark Souls 2 hatte ja auch das, dass die Gegner nicht unendlich nachspawnen. Die, so ich glaube, das war so 15 Mal. Also wenn du einen Gegner 15 Mal platt gemacht hast, dann war der weg.
Okay. Für
immer.
Okay.
Und das fand ich ganz geil. Das war halt zum einen, war das echt auch eine Hilfe für Leute, die schlecht
schon,
sind.
Schon, gell? Über die Zeit, dann musst du die Anfangsgegner, die dich eh schon irgendwann nerven, weil sie eh viel zu leicht sind, damit du irgendwo hinkommst, wo du jedes Mal stirbst, die sind dann halt irgendwann weg.
Genau, also entweder grindest du dich halt durch, bis die dann auch echt mal weg sind. Ja. Oder aber auf der anderen Seite verhindert es auch das unendliche Farmen.
Das stimmt, ja. Irgendwann gehen dir die Farming-Gegner aus, ja.
Aber
wenn du halt wirklich mies bist.
Wieder verbrennen. Ich habe das nie gemacht. Also ich habe auch glaube ich, mal einmal so ein Ding verbrannt, weil ich es mal sehen wollte. Und ich habe dann auch einmal den Boss nochmal ein zweites Mal gelegt. Aber ansonsten habe ich das selten gemacht. Aber ja, da gibt es Speedrunner, die das nutzen zum Beispiel. Wollen da sowas Spezielles, ja, aber das ist egal.
Aber ich muss echt sagen, ich finde es wieder mega faszinierend. Man taucht in diese Games auch so schnell ab. Bei Bloodborne hat es, wie gesagt, bei mir nicht funktioniert. Da hat es einfach die Hürde gehabt. Irgendwie hat es nicht so funktioniert. Bei Demon's Souls ging es ja schon. Da bin ich ja auch echt reingetaucht. Da habe ich ja echt mich reingebissen und ich habe es dann für irgendwas anderes liegen lassen. Bei Elden Ring mache ich es jetzt richtig sozusagen und spiele jetzt erstmal das andere große Game, an dem ich dran bin, jetzt wahrscheinlich erstmal durch und genieße dann Elden Ring am Stück. Weil nebenher zu einem anderen Game wird es wahrscheinlich bei mir dann, weil ich dann mich doch immer zu sehr ärgere, wenn ich wieder verlieren.
Nee, also würde bei mir nicht gehen. Deswegen, ich habe ja extra
nebenher,
halt ja, alles abgeschlossen und nichts nebenher. Ja. Nebenher habe ich so ein paar kleinere, feinere Games irgendwie auf der Switch.
Ja, aber was Großes darfst du eigentlich nicht nebenher haben. Ne? Ja, und genau, letzte Sache dazu noch, was ich total cool bisher finde, auch wenn wenig irgendwie groß erzählt wird, aber die Story finde ich gerade mega spannend, das Setting finde ich auch cool.
Das ist, das wollte ich dich fragen, wie du das findest. Ja.
Ich finde es ein bisschen verwirrend bisher natürlich, aber das ist, glaube ich, normal. Aber ich finde es weniger verwirrend als bei Demon's Souls. Also ich weiß wenigstens, da geht es um diesen Elden Ring. Das ist doch schon mal ganz schön. Das ist so ein Merker, den ich gerade habe. Okay, den muss ich jetzt irgendwie finden.
Ja, genau. Elden Ring, kaputt gegangen, viele Teile, alle sich
unterhalten. Ja, genau. Das ist irgendwie eine ganz klare Prämisse und da weiß ich, okay, und jetzt muss ich halt diese Welt mehr mal erobern und da werde ich schon irgendwann auch Hinweise zu diesem Elden Ring finden.
Genau, also es ist immer noch schwurbelig, wie du gesagt hast.
Ja.
Aber es ist so klar, war die Prämisse, also ja, okay, Sekiro war eigentlich noch genauso ähnlich.
Okay. Da hast du auch ein klares Ziel,
bei Dark Souls oder so war das viel, viel, viel schwurbeliger.
Schwurbeliger.
Teilweise bis zum Ende nicht gewusst, was du eigentlich machst.
Genau, das habe ich da eben jetzt gar nicht und deswegen, da bin ich auch dran. Das finde ich auch gerade ganz cool. Ja.
Also es spielt aber auch nicht die oberste Rolle. Also die Lore wird so viel geiler rübergebracht, wenn du dann auch die Bosse siehst, dann erzählen die dann auch so ein bisschen Geschichte und
cool.
Und das ist richtig, richtig cool.
Ja, ja.
Aber es ist halt trotzdem ein Dark Souls. Also man sieht, es ist halt einfach, es ist ein Dark Souls. Und ich finde so geil, George R. R. Martin, der die Backstory geschrieben hat, da gibt es ja so geile Witze und Memes darüber, was der eigentlich gemacht hat. Also, irgendwo habe ich das auch mal gehört, so, ja, sein Beitrag war, er hat halt eine Kopie von Herr der Ringe an den Miyazaki geschickt nach Japan. Und so kommt es einem ja fast echt vor, teilweise.
Geil.
Also, weil ich weiß es nicht. Also, weil von dieser ganzen Backlore, die da ja drinnen stecken soll, die von Martin stammt, habe ich nicht viel mitgekriegt
bisher. Da gibt's auch nicht, kommt da nicht noch mehr mit irgendwelchen Scrolls und sau viel Text, den man lesen müsste? Kommt sowas noch? Nee.
Ja, schon, aber
wahrscheinlich verbirgt sich's da, weil da bin ich am Anfang immer bei den Games motiviert und manchmal, dann lasse ich es irgendwann zu späterer Stunde, lasse ich es bleiben.
Bei Souls Game, weil so viel Text ist es nicht.
Okay.
Aber die ganze Lore und die ganze Story war eigentlich immer schon darüber hauptsächlich erzählt.
Mhm.
Und deswegen glaube ich nicht, dass sie da einen Martin brauchen dafür, um das zu machen, weil das konnten sie früher schon.
Das war okay. Das. Ja, cool. Also das ist auch nochmal ein Tipp. Und vielleicht haben jetzt ein paar Leute nochmal Bock gekommen, reinzuschauen. Gibt es, glaube ich, noch nicht irgendwo im Sale. Also das ist auch ein Game, das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, bis es mal zu günstiger zu haben ist. Zumindest im digitalen Store. Gerade auf PC und so gibt es wahrscheinlich schon ganz gute Keys. Und auf PC ist es auch, glaube ich, sehr beliebt. Und ich weiß, wie ist es denn? Auf PC ist es da technisch nochmal irgendwie besser? Kann man das so sagen? Haben sie da mehr rausgeholt?
Weißt du
da was zu?
Also nee, ich weiß nicht so. Ich glaube nicht. Also ich glaube, es läuft halt je nach Hardware, so wie auf einer PS5 oder Xbox.
Und was ich dann halt sagen muss, weil ich es am Anfang gesagt habe, ich habe dann mal auf den Quality Mode umgeschalten. Das ist nicht spielbar. Das ist nicht spielbar. Gerade wenn du im Performance Mode unterwegs warst vorher. Das ist eine Rucklerei und eine Zicklerei und da dann wirklich Kämpfe zu machen, wo es aufs Timing und so ankommt, also wahrscheinlich, weil man verwöhnt ist und weil ich vorher die 60 FPS-Version gespielt habe. Aber finde ich ganz schrecklich und ich habe auch optisch keinen Unterschied gesehen, ganz ehrlich. Ich habe nichts festgestellt, so ob was da irgendwie cooler aussehen sollte. Das muss im Detail liegen, aber es wurde halt gleich echt sehr komisch und sehr rucklig und sehr schlecht spielbar. Also Performance Mode würde ich da auf jeden Fall empfehlen auf der PS5.
Ja, die echten Soul-Spieler machen das nicht, die machen es im Quality Mode, weil die wollen das Feeling haben, wie damals bei Dark Souls auf der PS3, wenn sie im Blighttown mit einstelliger Framerate gegen 10 Gegner gleichzeitig von Giftpfeilen beschossen werden, über Holzpalisaden klettern müssen.
Das kannst du da kriegen dann, ja, das ist auf jeden Fall dann möglich. Ja, geil, aber ich bin drin, allerdings werde ich jetzt erstmal, wie gesagt, anderes wegräumen, um dann mich wirklich drauf zu konzentrieren. Aber ich finde es geil.
Ich glaube, wir werden da auch noch öfters drüber reden.
Ja, mit Sicherheit. Ich habe ja auch hier in meinem Blog, steht auch in den Shownotes dann, ich habe es als Souls-like-Time mal tituliert und wir haben jetzt unseren Souls-like-Time-Blog auch hin und wieder mal und dann werden wir da auch drüber sprechen.
Und deshalb cool. Ich nicht immer so viel rede, aber es ist einfach, mein Herz geht da auf.
Ja, man merkt es ja auch. Ja, wie gesagt, wir bräuchten doch, glaube ich, bald so ein Geeksound-Spin-Off, wo es nur um Souls geht. Nee. Christians Personal Souls-Cast.
Genau.
Souls Zone oder so.
Souls Zone, genau.
Ja, cool. Das war auch schon der aktuelle Content-Bereich. Und jetzt kommen wir zur großen Indie-Fresse-Show. So haben wir es mal getauft, nachdem wir letztes Mal uns gegenseitig diese Indie-Games zugelost haben. Wird es natürlich wahrscheinlich jetzt ziemlich kurios. Wir haben ja im Vorfeld nicht drüber gesprochen, wie wir so die Games finden. Ne? Wir haben zwar hin und wieder mal geschrieben, ich habe übrigens das jetzt mal gezockt und so, aber wir haben nicht hier und da vielleicht mal ein bisschen, weil es nicht anders ging, Christian. Ne? Bei dem einen Game, da musstest du einfach sagen, wie abgefahren es ist. Es musste raus. Aber im Großen und Ganzen habe ich gar keine Ahnung, wie es euch so ging mit den Games. Ne? Deswegen genau. Wird es auch für uns spannend. Und damit auch die letzte Folge nicht gehört haben, ein bisschen Spaß haben, wir werden es jetzt vielleicht einfach so machen. Ich habe die Liste in den Shownotes. Da gehen wir wirklich jetzt reihum durch, dass jeder seine drei Spiele einfach mal kurz abreißt. Gerade wenn sie nicht so gut sind, muss man ja nicht allzu viel drüber sagen. Und wenn sie wirklich, wenn man irgendwie auch sagt, das ist geil und da bin ich hyped, dann kann man ja auch ein bisschen mehr zu sagen. Aber dass derjenige, der zum Beispiel, wir fangen jetzt mit Christian an. Christian, du hast ja drei Spiele jetzt bekommen von uns. Dass derjenige, der dir ein Game gegeben hat, nochmal ganz kurz sagt, warum er dir das Game gegeben hat oder warum das Game in der Liste ist.
Ja, genau, warum es in der Liste ist, weil gegeben hat das
mir. Ja, genau. Warum das Game in der Liste ist und ganz kurz ein Abriss, was man sich da so gedacht hat, dass es da drin ist. Und dann kommt derjenige, der es wirklich gezockt hat und sagt, was er da empfunden hat dabei. Und ob es ein Tipp ist, oder ob man lieber die Finger davon lassen sollte. Genau. Dann fangen wir doch mit dem Christian mal an. Und das allererste Spiel, das hast du, Christian, ja auch von mir bekommen. Das war ja dieses Mobile Game, genannt Cards, von den Coding Monkeys aus München. Ein kleines Indie-Studio, drei Leute oder so, die ein paar jetzt wieder mehr so kleine Mobile Games machen. Und Cards ist so ein Kartenspiel, wo man Karten legt und dabei ein Abenteuer erlebt.
Ja, genau.
Genau, Christian. Und wie war es denn so?
Warum hast du das ausgewählt?
Ich habe es ausgewählt, weil ich zu Coding Monkeys irgendwie so eine Verbindung habe. Ich habe mal wieder geschaut, was haben die so Neues rausgebracht, und ich habe Cards selber noch gar nicht gespielt. Ich hatte aber die meisten anderen Spiele von denen habe ich schon gezockt. Und ja, genau. Cards selber hatte ich nicht
gespielt. Haben die doch gemacht auch, oder?
Bitte?
Three haben die doch gemacht, oder?
Nee, nicht Three. Die haben Rules. Dann haben die Mobile-Umsetzung von Carcassonne auf dem iPad gemacht. Ja, das war deren großer Wurf. Also damit waren Lizenzgames zwar, aber damit haben sie, glaube ich, gut verdient. Ja, genau. Rules war auch ein absoluter Erfolg. Und jetzt haben sie viele kleinere Games noch gemacht. Sie haben auch noch so ein anderes kleines Gartenspiel gemacht. Habe ich den Namen jetzt vergessen. Das war sogar selber entworfen. Also das war ein Kartengame. Keine Umsetzung von einem echten Kartenspiel, sondern das war ein anderes Kartengame. Und dieses Kartenlegen und so physische Spielelemente dann zu digitalisieren und im digitalen Game dann wiederzugeben, das ist so deren Steckenpferd. Und genau, und mich hat es einfach selber jetzt interessiert, habe ich gesagt, hey cool, die haben ein neues Game, das schmeiße ich doch mal in den Ring und schau, wie das bei euch so ankommt.
Du hast es selber nicht gespielt?
Ich habe selber nicht gespielt. Ich habe es, doch, man kann auf der Webseite, kann man es lustigerweise anspielen. Und da habe ich ein paar Mal geklickt und habe mir gedacht,
dann erzähl ich.
Das sieht ja nett aus.
Es ist noch viel besser. Du kannst es auch auf dem iPad erstmal kostenlos runterladen. Und das, glaube ich, mindestens das erste Kapitel, wenn nicht sogar mehr von, insgesamt sind es, glaube ich, 6 oder 7 Kapitel, dieses Spiel umfasst, erstmal Probe spielen, bevor du das Ganze spielst.
Ich bin ja schon dabei.
Und jetzt genau, also es ist ein, wie du schon gesagt hast, ein Kartendeck-basiertes Story-Driven-Adventure, was extrem abgefahren klingt und auch extrem abgefahren ist. Es hat für mich nicht immer 100% funktioniert, dass es halt ein Adventure ist, wo du musst ja zum Teil am Anfang auch Karten in deinem Deck aussuchen, wo du aber noch nicht weißt, ob du sie brauchst oder nicht. Das findest du erst später durch Trial and Error bei gewissen Stellen in dem Kapitel raus. Aber darin besteht es. Also du musst halt dann zu einer gewissen Stelle, dann musst du ein Rätsel lösen, damit du weiterkommst. Das machst du aber auch maximal dann einmal, zweimal, wenn du dann bei einer anderen Stelle wieder stirbst. Dann gibt es immer auch wieder Möglichkeiten, das zu überspringen. Also es ist sehr, sehr, sehr komfortabel. Also es hat auch nicht lange gedauert. Ich habe nicht lange gefackelt, wie dann die Paywall kam, es kostet gleich 2 Euro oder 3 Euro, whatever. Krass. Okay. Sofort gezückt, gekauft. Und ich war, also jetzt, was mir auffällt, ist im Nachhinein habe ich sehr viel bessere Gefühle dafür, als ich es während des Spielen hatte. Beim Spielen hatte ich schon öfters mal so ein bisschen das, nee, jetzt nochmal, was, warum denn? Und mit dem Deck. Aber Es macht einfach Spaß. Es ist, die Geschichte ist leider ein bisschen zu belanglos, fand ich, aber sie ist nett gemacht und sie ist nett erzählt und sie ist stimmig erzählt. Und ich kann es echt nur empfehlen. Also jeder, der ein iPad Klasse. Hat und ein paar Euro, ey, allein mal so ein kartenbasiertes Adventure, ist schon geil. Also,
und da muss man auch dazu sagen, diesen ganzen Artstyle, und das weiß ich auch noch, alles, was da, was du an Optik siehst oder an Art siehst, das machen die auch selber. Mhm. Also die zeichnen das Zeug auch selber und so. Also das ist sehr krass für so 3-4 Leute.
Wirklich schön gemacht, ehrlich, ja.
Ja. Und du hast es durchgespielt, oder wie? Wir hatten ja eigentlich die Prämisse, man muss mindestens 20 Minuten muss man so ein Game zocken.
Ja, genau. Nee, und das habe ich schon ernsthaft
cool.
ernst genommen und habe es durchgespielt.
Auf dem iPad dann? Gibt es auf dem iPhone auch, glaube ich, oder?
Ja, weil gibt es auf dem iPhone, glaube ich, auch. Ich habe es aber auf dem iPad gespielt und da hat es richtig, richtig gut hingepasst.
Cool. Und stimmungsvoller Sound auch, gell? Also ich habe es gerade jetzt angestartet.
Ach ja, der Tag's nebenher.
Das hatten sie ja schon auch bei den ersten Spielen immer, ja. Also bei Carcassonne war ja auch so eine Zupf-Gitarrenmusik, Diedeldumm, und die hat nicht genervt. Die konntest du 2-3 Stunden lang laufen lassen.
Nee, hauptsächlich Geräuschkulisse und keine Musik oder sonst
was. Ach so, ja, weil ich jetzt gerade im Startmenü war.
Ich finde, man merkt da wirklich, es sind ja ganz wenig Leute, man merkt irgendwie, sie versuchen Authentizität herzustellen bei ihren Games. Also das ist selten vergleichbar mit anderen Spielen. Und es ist auch nicht so sofort, dass du sagst, ah ja, ist ein Unity-Game. Bam, fertig. So. Mhm. Ich glaube, es ist auch mit Unity gemacht. Also so diese typische Engine, die gerade irgendwie alle nutzen, auf Mobile besonders. Aber es schaut nicht sofort so aus wie, ah ja, das ist jetzt mit den und den Assets zusammengeklopft, ein typisches Unity-Game. Und vom Game-Type kenne ich auch schon, das ist ein Roguelike, geht los, so in der Art. Sondern es ist sehr eigenständig. Haben sie zumindest bisher immer so gemacht. Und das hört sich jetzt auch so an, als wäre das schon wieder so ein eigenes Ding, cool.
Ja, kann man
das jetzt freut mich ja. Dann muss ich selber auch jetzt spielen. Schau, jetzt hast du mich überzeugt.
Sehr gefreut, also danke.
Peter. Cool, sehr schön. Hatten wir Glück. Ja, schau. Schauen wir, ob das so weitergeht, weil das nächste Game, das Spiel nennt sich About an Elf, hast du vom Philipp bekommen. Da kann der Philipp ein paar Worte zu sagen, was er sich dabei gedacht hat.
Oh, wie sage ich das nett? Nein, ich habe tatsächlich einfach nur ein paar Screenshots von ihm gesehen und dachte mir, wow, das sieht ein bisschen abgefahren aus. Ziemlich schräge Geschichte und der Artstyle kam mir extrem schräg vor, mit so pseudo-realistisch, und das Ganze war noch irgendwie so ein bisschen Japano angehaucht bei mir im Kopf. Und ich mir dachte, ach, das packst du mal rein. Vielleicht erwischt ja der Christian, der kann vielleicht was damit anfangen, aber ich habe tatsächlich relativ wenig davon gewusst. Das war so ein Überraschungsding, das ich kurz vorher tatsächlich erst entdeckt habe und mir dachte, ich gebe das einfach mal jemandem, der sich mit sowas auskennt.
Und dann hat es prompt der Christian bekommen. Ja, sehr geil, Christian.
Als ob du es geahnt hättest. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich habe mir echt oft gesagt, so gerade wie du es jetzt auch gesagt hast, so kurz vorher entdeckt. Also manchmal hätte ich mir gewünscht, du hättest es nicht kurz vorher entdeckt und hättest mir einfach halt irgendein Game gegeben, das halt auch ein Game ist.
Entschuldigung.
Aber trotzdem, und jetzt kommt das absolut Absurde, auch dieses Spiel habe ich durchgespielt. Hey. Das war deutlich länger als Cards, weil also da spielt man schon so 3-4 Stunden dran. Und es war auch deutlich anstrengender als Cards. Aber, also man muss so gar nicht mitdenken. Also mal ganz kurz zur Prämisse. Du bist eine junge Elfin, die, ich habe den Namen schon wieder vergessen. So wurscht ist es halt. Und sie möchte, weil die ganze Welt, alle Elfen sind verschwunden, und sie möchte aber das neue Elftopia wieder aufbauen. Das heißt, sie möchte die Welt wieder zu einer besseren Elfenwelt machen. Und dazu zieht sie los, um halt Abenteuer zu erleben. Und diese Geschichte erzählt sie ihrer Elfenfreundin, die da neben ihr steht und immer an einem riesengroßen, also riesengroß meine ich so wirklich so ein 50 Zentimeter Durchmesser Lolli lutscht und ihr dann zuhört und ihr immer die Geschichten nicht glaubt, und sie ändert dann auch die Geschichten im Nachhinein immer ab, wenn sie sagt, naja, okay, da habe ich echt geflunkelt. Und dann erzählt sie halt diese Geschichte, wie sie durch die Welt gegangen ist, um halt das Elftopia zu finden, wie sie dann halt, keine Ahnung, nach irgendeiner magischen Cola sucht und nach irgendwelchen Gummibären, die halt so super lecker sind, und die Gummibären sind auch deine Leben, die du dann da einsammelst, und es ist so absurd. Und du gehst dann eigentlich nur durch so Standbilder mit, wie der Philipp beschrieben hat, mit so einem surrealen Style, so mit teilweise gemischten Figuren. Also dann die Gegner sind auch irgendwelche Menschen in irgendwelchen Gummikostümen, die dann Dinosaurierköpfe zum Beispiel aufhaben. Und gegen die musst du dann kämpfen, indem du einen von am Anfang zwei, dann später drei, dann später vier magischen Bällen, die du hast, auswählst. Und das ist so, du siehst so schwammig ein Bild, zum Beispiel von kleinen Enten, die über den See schwimmen. Und daraufhin musst du dann schließen, was für eine magische Kraft du anwendest. Und es ist oftmals so, dass es, keine Ahnung, da siehst du einen See und dann denkst du, aha, da muss ich Wasser nehmen, Wassermagie, stimmt aber nicht, sondern da ist halt irgendwie dann Gewitterwolken dahinter, das heißt, du hättest Blitz nehmen müssen. Mhm. Und es ist halt überhaupt nicht nachvollziehbar, welche von du eigentlich wenn du es falsch nimmst, dann zieht er dir einen Gummibär ab und du hast nochmal eine Chance, das zu machen. Was halt nervt, weil es einfach nur Zeit frisst. Und es ist auch keine Animationen, sondern die Animationen sind immer durch Fotos. Also dann ist sie einmal, steht sie da und das nächste Mal springt sie in die Luft und dann steht sie wieder da.
Krass.
Und es ist so absurd und dann hat sie auch so eine Fantasiesprache. Also es erfindet dann Wörter oder Wortkombinationen, die keinen Sinn ergeben. Und auch das ganze Spiel ergibt halt eigentlich gar keinen Sinn.
Und sind es dann alle Standbilder, die du siehst, oder bewegen sich da die Figuren auch?
Ja, es bewegt sich schon immer was, aber halt nicht flüssig, sondern immer so, keine Ahnung, dann siehst dann so ein Diorama mit so einem kleinen Pilzhäuschen und da hüpft dann ein Gartenzwerg drumherum immer so in so fünf Animationsframes. Also einmal ist er hinter dem Haus, dann rechts vom Haus, links vom Haus.
Aber da werden wirklich eigentlich arbeitet das Spiel mit lauter Bild, das Spiel mit lauter Bildassets, die dann aber so verschieden eingeblendet werden.
Genau.
Okay, krass.
Also eigentlich ist es echt so eine Kunstscheiße, die auf irgendeine Art und Weise mich doch so fasziniert hat, und ich weiß es bis heute nicht, warum ich das durchgespielt habe, warum ich 4 Stunden meines Lebens damit verbracht habe, diese Dinger zu klicken.
Ich krass, weiß, weil es so eigenständig ist vielleicht, keine Ahnung.
Ich kann es niemandem empfehlen, also guckt euch mal ein YouTube-Video an, aber kauft euch dieses Spiel bloß nicht. Auf der Switch habe ich es gespielt. Gibt es, glaube ich, auch nur auf der Switch momentan, ja. Soweit ich weiß.
Faszinierendes Teil. Also da müsst ihr auch, wenn ihr das jetzt gerade gehört habt, schaut euch mal Screenshots einfach nur in der Google-Bildersuche an. Ist das schon verstörend?
Deswegen fand ich es ja geil, weil ich mir dachte, das ist irgendwie total schräg und krass.
Ja. Also und ich kann das auch verstehen und ich akzeptiere auch die Absicht dahinter. Das finde ich ja super. Und ich stehe ja auch auf so schrägen Japanokram und so. Da denkst du dir auch manchmal, boah, aber hier ist es schon extrem.
Also ich hatte auch, nachdem ich dann irgendwie 2 Tage später, habe ich mir dann doch mal ein Video angeguckt. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, der arme Christian. Das tut mir jetzt echt leid. Ja, aber
aber dass er es durchgespielt hat, da ist er schon selber schuld. Also,
da ist er selber eindeutig, da ist er komplett.
Besonders das Krasse ist ja, der Christian hatte 3 Spiele und er hat jetzt bereits 2 von 3 durchgespielt. Und wir alle wissen, wenn er das dritte auch durchgespielt hat, dann hat er kein Leben. Und deswegen würde ich mal zum dritten überleiten. Tax, du hast ja damals in Windeseile, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, hast du ja schnell 3 Spiele rausgesucht. Und dann hast du ja dir überlegt, ja, dieses Game, das ist griffig, das ist ein griffiges Indie-Game, das kann man mal reinwerfen, da hat man nach 20 Minuten sicher eine Meinung. Du hast Disco Elysium in den Ring geworfen. Was war denn da der Grund für eigentlich, außer Zeitdruck?
Weil ich es tatsächlich selber mal spielen möchte, weil ich das super spannend finde aus dieser Perspektive, die Einheiten zu steuern. Und
was für eine Einheiten zu steuern?
Die
ISO-Ansicht fandst du einfach
genau,
gut, oder wie?
Genau.
Okay.
Wie bei Command & Conquer.
Nein, aber mich würde es trotzdem total reizen, das selber zu zocken. Also das wäre ein schönes Spiel, ja.
Bevor der Christian jetzt eine Meinung dazu sagt, Christian, sag doch vorneweg mal, wie lang hast du es denn gespielt? Was würdest du denn tippen?
Also ich kann zwar nachschauen, GOG macht das. Ich habe es, glaube ich, auf GOG mir gekauft, weil da gab es nämlich einen guten Key. Nein, Schmarrn. Ja, doch, GOG, genau. Bei GOG.
Okay, also am PC gespielt, nicht, auch mit Maus.
Ich habe GOG selber gekauft, sondern bei so einem Zwischenhändler, was ich ja normalerweise nicht so gerne mache, aber 40 Euro waren mir dann doch zu viel.
Und da nachdem wir übrigens ausgemacht hatten, nicht mehr als 15 oder 20 Euro.
Genau.
Die Games, aber der Tax war ein bisschen Zeitdruck, wie gesagt.
Dann habe ich eben den Key für den Final Cut für 21 Euro oder sowas bekommen. Das war dann echt fair und das war dann okay.
Weil
ich habe ja schon öfters auch mit Disco Elysium geliebäugelt. Ich habe aber immer abgeschreckt, weil ich schon immer irgendwie dachte und wusste und meinte, es ist ja eigentlich nicht so mein Game.
Es schaut halt so geil gemalt aus, finde ich irgendwie so.
Ja, aber ganz kurz, Christian, nochmal zur Frage.
Ich hätte jetzt, würde jetzt mal schätzen, eine Stunde, eineinhalb.
Okay.
Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin ein, zweimal dabei eingeschlafen.
Ganz kurz, ich habe es ja auf der PS4 bzw. PS5 gespielt. Ich bin bei 29 Stunden, habe es aber dann irgendwann einfach nicht weitergespielt. Was kennt ihr ja als so ein Phänomen bei mir. Also aber 29 Stunden.
Gok sagt mir eine Stunde, 33 Minuten.
Na gut, dann dein Urteil bis dahin, ein bisschen was haben wir ja schon gehört.
Also ich glaube, man kann da wahrscheinlich eine Stunde abziehen, weil ich bin nicht sehr weit. Also ich bin gerade bei der Leiche am Baum.
Ich habe noch gesagt zu dir, glaube ich, schauen wir mal, ob du überhaupt aus dem ersten Gebäude rauskommst.
Ja, doch, bin ich.
Okay, also, aber man könnte.
Also es zählt, in den Hinterhof zu gehen, wo die Leiche liegt, dann bin ich rausgekommen. Und ich habe da noch einiges gemacht. Also,
okay.
Und, also genau, also Ich find's anstrengend und witzig zugleich. Ich find's total genial, also weil ich wusste ja schon halbwegs, was mich erwartet. Also ich im Ersten dachte ich ja, was hier bestes Rollenspiel der Welt ist, vor einem Jahr oder zwei, wo das halt rauskam. Mhm. Und dann habe ich halt aber erstmal gehört, was es eigentlich ist. Und ja, es ist ein Rollenspiel, aber es ist halt jetzt nicht, und auch wenn es isometrisch ist, es ist jetzt kein Baldur's Gate oder kein Divinity oder halt oder Pillars of Eternity oder sonst irgendwas, sondern es hat halt weder was mit Fantasy noch was mit Kämpfen zu tun, sondern es geht halt hauptsächlich um Reden und Dialoge und um die Psyche des Menschen, würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen.
Ja, ziemlich krass, genau. Sehr gut gesagt.
Diesen Hauptcharakter, der ja so ein voll versoffener Polizist ist.
Möglicherweise. Oder ein Popstar. Oder wer weiß.
Genau. Und da fing dann das Problem schon an, dass ich so diesen Humor des Spiels, das war nicht so meins, so wie er das auch, also die Dialogoptionen teilweise, wie er, was er da anbietet und was er da machen möchte und so. Dabei habe ich total oft so die Situation gehabt, dass keine von den vier Optionen eigentlich das ist, was ich jetzt gern sagen wollen würde.
Ach, tatsächlich, krass.
Und das fand ich so komisch. Aber ich, also den Anfang, das fand ich dann schon legendär, wenn du da halt versoffen aufwachst, da noch irgendwo die Kotze rumliegen siehst und erstmal deinen zweiten Schuh suchst, den du ja durchs geschlossene Fenster auf den Balkon rausgeschmissen hast, was du merkst, weil er ein Loch im Fenster ist. Und das ist dann schon so geil, wenn du den dann findest, dass du sagst, ja, Quest abgeschlossen. Und da habe ich dann schon sehr, sehr schmunzeln müssen.
Ja, deine Hose anziehen, deine Hose finden.
Die Krawatte, die magische, dass du die findest und so. Also so, die Europa-Ventilator hängt und so. Also es ist schon, das ist geil. Dann wird es ein bisschen absurd, weil dann stellst du fest, du bist ein Polizist und bist eigentlich hier, um mit einem Mordfall zu suchen. Bist schon seit zwei Tagen da und hast aber eigentlich an dem Mordfall noch nichts unternommen. Und dann hast du die ganze Zeit gesoffen und hast das Hotelzimmer verwüstet. Und dann kommt irgendwann ja dein anderer Polizistenkumpel, mit dem du dann halt dann losgehst. Und da bin ich ja jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Und ich habe die ganze Zeit immer wieder Bock gehabt zum Spielen. Das Problem war, ich hatte halt immer nur abends Zeit und dann war die Entscheidung Elden Ring oder Disco Elysium. Und dann habe ich halt mich in seltensten Fällen für Disco Elysium entschieden und das habe ich dann auf der Couch irgendwie gemacht und dann bin ich halt an echt auch durch mein Notebook teilweise eingeschlafen, aber das lag jetzt nur bedingt am Spiel.
Ganz kurz, das Spiel, weil du es vorhin gesagt hast, es hat auch was von ein interaktives Buch zu lesen, weil es wirklich viel Text ist, der ja auch vertont ist, aber ich habe dann sehr oft gelesen, weil mir und habe dann sozusagen weitergedrückt, weil mir die Sprachausgabe manchmal zu langsam ging. Für den vielen Text, den es gibt.
Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich fand die Sprachausgabe mit Ausnahme teilweise von den Dialekten, ich weiß nicht, was sie mit den Dialekten erreichen
wollen. Sind, ja, da kommst du, wenn du es noch länger spielst, mit den Dialekten, das hat einen Grund auch, ja.
Ah, okay. Ja. Aber das fand ich zu gut und zu stimmungsvoll, als dass ich die oft weggeklickt hätte.
Dein Deputy oder dein Kumpel, den kennst du jetzt auch schon. Ich finde, das ist auch ein unglaublich krasser Charakter und die Beziehung zu dem ist auch so geil über die Zeit. Es ist abgefahren.
Ja, glaube ich. Also ich bin sehr motiviert, das nochmal weiterzuspielen, aber aktuell hat es echt das Problem. Es ist kein Game für zwischendurch, sowas wie jetzt ein About an Elf, was ich halt mal nach einer Runde Elden Ring halt
Null.
Eine Stunde spielen konnte. Und deswegen bin ich da jetzt auch nicht weiter. Aber bin trotzdem dankbar für den Tax, weil sonst hätte ich es mir halt doch nicht zugelegt und so habe ich es halt bei wenigstens
ja, auch. Du kannst mitreden sozusagen. Genau. Wie findest du die Optik? Weil der Tax meint ja, das sieht so schön gemalt aus und so weiter und diese ganze Welt ist irgendwie geil.
Cool. Also es ist wirklich cool, geil. Ja. Also ich mag ja so isometrische Ansichten sowieso schon immer gern.
Ja.
Auch bei den Rollenspielen, so das liebe ich. Und hier ist es halt durch diesen Maleffekt, den das hat, ist es echt einzigartig, ja.
Ja. Ja, also bei mir ist es so, wie gesagt, 29 Stunden. Ich kann dir sagen, ich bin ziemlich versoffen, ich bin ziemlich drogenabhängig und ich bin ein ganz krasser Kommunist geworden. Das bin ich sozusagen aktuell, ja.
Ja, sehr gut.
Und das ist halt, und das Spiel kann in alle Richtungen gehen und du wirst halt auch auf Characters treffen und je nachdem, wie deine Entscheidungen ausfallen, ist ja auch so, dass immer deine verschiedenen Empfindungen, ne, die sprechen dann zu dir. Also ich habe die Namen leider nicht parat, die verschiedenen Gehirnregionen oder so. Oder dein, je nachdem, wie du dich entscheidest oder was du tust, skillst du auch in den Bereichen und dadurch ändert sich dein Charakter. Also wirklich sehr, sehr krass. Wie gesagt, mir hat es dann trotzdem irgendwann abgehängt, wahrscheinlich weil ein anderes Game kann, aber ich habe es eine Zeit lang sehr intensiv gespielt und da bist du auch schon ziemlich drin in diesem Game, ja. Ja, krass. Tax, schauen, dann war es gar nicht, dann war es, hast zwar schnell entschieden, aber jetzt hast du schon zwei Leuten schon einen Eindruck. Qualität. Jetzt ist die Frage, ob du es selber nochmal probierst.
Ja, genau.
Eigentlich probieren muss man es fast mal. Eigentlich muss man es mal probieren, um.
Also, das Spiel, das reizt mich total. Es gibt aber ein anderes Spiel, was ich gerade evaluiere und versuche anzuspielen. Das erzähle ich vielleicht im nächsten Podcast.
Oh, okay, also eine Überraschung.
Ja, genau.
Also ich will vielleicht
ein bisschen
spoilern, ja. Wir kommen ja jetzt direkt zu deinem Indie-Game-Part, Tax. Du hast ja auch drei Spiele bekommen. Ja. Und das erste Game, das du bekommen hast, Children of Morta, das hast du vom Christian bekommen. Christian, sag doch mal, warum? Warum hast du dieses Spiel in den Ring geworfen?
Also ich habe es in den Ring geworfen, weil es für mich als eines, also auch so ein Prototyp-Indie-Game der letzten Jahre war, Roguelike, Pixelgrafik und zwar halt, wie ich finde, schon echt ganz gute, schöne Pixelgrafik. Mit einem, wie ich auch finde, sehr coolen Roguelike-Konzept, so dass du halt sehr viel dauerhafte Progression hast, die du behältst und so. Und schönen Multiplayer, also deswegen, jetzt hat es der Tax wahrscheinlich alleine gespielt, da wird ihm einiges entgangen sein, weil ich habe es nur zu zweit, halt mit meinem Kleinen gespielt und allein das war schon gigantisch gut, wenn man es zu zweit spielt im Vergleich zu dem, wenn man es alleine spielt. Und ich fand es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel mit unglaublich viel Inhalt und unglaublich tollen Mechaniken, die was so ein Indie-Game halt ausmacht. Also wo man sagt, hey, das ist echt empfehlenswert ist in die
Game. Also bei dir auch wirklich mal ein Game, das du auch wirklich selber gespielt hast. Das war, glaube ich, bei dir auch Prämisse, dass du Games, die du selber gespielt hast, reingeworfen hast.
Genau, ich wollte Spiele reinschmeißen, die ich selber empfehlen kann. Also die ich auch möchte, dass andere dieses auch
könnten. Gegensatz zu uns, ja. Ja, Tax.
Ja, ich habe das Spiel auf der PlayStation gespielt. Mhm. Es hat mir Spaß gemacht. Also es war echt spielerisch super von der Steuerung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so einen Zugang zu so einem Spiel habe.
Hast du sowas in der Art überhaupt schon mal gespielt, Tax?
Ja, ich glaube mal Diablo, auf dem C64, Saxon oder ich muss mal schauen. Archon oder so ähnlich heißt es.
Also Saxon schon länger her.
Okay. Nicht, nee, Saxon ist so ein Shooter. Ist nee, Archon ist, glaube ich, so ein Spiel.
Arken, naja, aber hast du nicht Diablo gespielt mal?
Nee, Diablo wusste ich immer, ist super spannend, aber habe ich verpasst sozusagen.
Warum reden wir eigentlich mit dir, wenn du sowas nicht
spielst? Das ist eigentlich jetzt schon krass.
Ja, Diablo habe ich echt verpasst.
Und es ist aber auch dem Tax zu viel Schwert und so, aber das könnte hier auch zu viel Fantasy sein, oder?
Nee, gar nicht. Nee, es war gar nicht zu viel Fantasy. Also Spiel hat Spaß gemacht. Ich bin sogar so weit, wie du sagst, so Progression, dass ich da im Skill Tree aufleveln kann. Was aber bei mir komischerweise, vielleicht sind es meine Augen, nicht funktioniert hat, diese skalierte Pixel-Grafik auf der PlayStation. Und ich habe dann echt nochmal gegoogelt, wie das auf anderen Systemen ausschaut. Also vielleicht hat diese Pseudo-Pixel-Optik, die ist dann doch auf der PlayStation zu groß. Wo hast du es denn gespielt, Christian?
Ich habe es auf der Xbox gespielt, weil es im Game Pass
Ja,
drin
gut,
ist.
okay, aber dann hat es ja dasselbe
Also auch am
Auflösungsproblem
Fernseher dann halt,
sozusagen,
ja.
ja. Also das Einzige, was mich gestört hat, ich bräuchte es entweder ein bisschen detaillierter, weil ich immer versucht habe zu erkennen, was ist das, und das dann, ja.
Oder halt wirklich eine neue Brille, das sagen wir ja schon länger.
Ja, nee, die Brille war es
Ja.
an der Stelle nicht.
Ja, wobei, ich kann den Text da ausnahmsweise sogar mal verstehen. Also ich bin ja mit der Pixel-Grafik ist bei mir ja auch schwierig und ich habe da lustigerweise auf der Switch oder auf einem kleinen Display auch
Ja, ja,
viel,
ja,
viel weniger
das
Probleme
stimmt.
mit als auf einem großen Screen.
Das kann ich hundertprozentig nachempfinden. Also, weil wenn
Mhm.
du
Bei
dann
Children
irgendwie
of
da
Mortar
sitzt. War es nicht so extrem, fand ich jetzt. Aber ich kann es verstehen, weil man sieht die Pixel halt schon.
Ja. Ja, insgesamt, ich würde sagen, echt positives Spiel, und ich glaube, das werde ich auch noch weiterspielen. Frag mich bitte nicht, wie lange ich gespielt habe.
Na,
Boah,
schade.
2, 3 Stunden locker.
Na schon,
Also,
also nicht
okay.
2, 3 Minuten.
Also auch
Ja.
mehrfach. Was ein bisschen schade war, ich dachte, ich bin schon unendlich weit gekommen, und dann kommt immer die Info, wenn Sie jetzt dieses Spiel verlassen, gehen alle Änderungen verloren. Ich so, hä, Moment.
Sagst doch immer die Games, obwohl sie gerade ein Autosave
Ja,
gemacht haben.
genau. Und dann war ich wieder vom Anfang an. Also wahrscheinlich hatte ich noch nicht mal das Tutorial richtig durchgespielt.
Naja, es ist ja auch ein Roguelike. Wie stark ist es denn Roguelike? Als gerade Christian kann vielleicht auch was zu sagen, weil das hast du jetzt gar nicht so angesprochen.
Also schon sehr. Also es gibt, glaube ich, drei unterschiedliche Dungeons und die Dungeons haben, glaube ich, bis zu 4 Ebenen. Und jeder von diesen Dungeons hat dann einen fetten Boss am Ende. Und ich glaube, ich habe es, also man spielt schon so, ich habe es mit dem Timmy zumindest, war so 10, 15 Mal mindestens den ersten Dungeon spielen müssen, bis wir dann überhaupt mal auf der dritten, vierten Ebene waren bei dem ersten Boss.
Okay,
Und dann noch mal ein paar Mal mehr, bis wir den Boss dann auch geschafft haben. Du fängst auch immer wieder dann am Anfang an, aber du behältst halt viel von deinem Geld, du fängst Erfahrungspunkte und kannst dann auch viel aufleveln und Zeug. Also es ist schon, wirst dann auch schon recht schnell recht mächtig. Dann kommen auch neue Charakter dazu, die du dann, wenn du sagst, ah, da ist ein anderer Spielstil dabei, der dir besser liegt. Und wenn du da mal den ersten Boss geschafft hast, dann musst du nicht nochmal durch den ersten Dungeon gehen, um dann beim zweiten zu starten, sondern kannst du direkt beim zweiten
Oh,
starten.
vielen Dank, ja, nicht für Returnal.
Was
Aber das heißt, hast du diese Mechanik überhaupt mitbekommen oder hast du gar nicht so lang gespielt, dass du die mitbekommen hättest?
Nee, so
Hieß
weit
es,
war
dass du
ich nicht. Ach
zurückgesetzt
was, wenn
wirst?
man stirbt, muss man am Anfang wieder anfangen? Das will ich das
Ich
gewusst.
muss gerade kurz lachen. Hast du das wirklich ein Roguelike gespielt und hast nicht gemerkt, dass es ein Roguelike ist?
Dann hattest du
Hast
also.
gedacht, die Speicherfunktion ist kaputt.
Ja, mir
Also
war
ich bin
das
dann gestorben und dann war
nicht
irgendwie
bekannt,
alles
ja.
weg. Dann musste ich alles nochmal von vorne
Also
machen.
das gehört zur Mechanik, dass du wieder vorne anfangen musstest.
Herrlich.
Ach,
Hätte doch
das
eine
war jetzt
Karte
wirklich,
ins Grab werfen
ach,
müssen.
das war jetzt sozusagen gar kein Gag. Also Tax, das war wirklich so, dass du da gestorben bist und hast dich dann gewundert, dass du wieder ganz vorne anfangen musst.
Ja, ich dachte, dass ich da einfach im Spiel dann wieder weiterspiele dann so, ja.
Nee, 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 nee. Das ist ja genau, es ist halt so ein Role-Playing-Game, aber eben mit diesem Roguelike-Element, dass du sozusagen am Start wieder loslegst. Bist du, ich habe verstanden, bis du den ersten Boss gelegt hast, dann kannst du direkt weiter in die zweite, ins zweite Gebiet sozusagen, oder wie?
Genau. Also wenn ich mich recht erinnere, ja. Das
Okay.
machen ja viele auch nicht. Und das schaffen nur die Guten, dass es dort kein Problem ist. Also Hades war ja
Okay.
immer so, musste man von Anfang an anfangen. Aber das war eigentlich nie eine Belastung. Also Hades ist ja
Ja,
das
ja. Was ich noch
Paradebeispiel.
nicht verstanden hatte, am Anfang oder irgendwie, ich keine Ahnung, dazwischen, da bist du dann in diesem Palast oder kannst durch die verschiedenen Zimmer gehen, habe ich aber nicht verstanden, was du da speziell machen kannst. Das ist
Das
einfach
ist dein
nur,
Zuhause,
ja,
also dein
genau das Zuhause, ja.
Familiendomizil, wo halt dann die Oma hier die Tränke braut und
Aber was kann ich da machen? Also ich.
die Tante auf das Baby aufpasst. Was kannst du da machen? Ja, kannst halt aufleveln zum Beispiel.
Muss ich mir nochmal anschauen. Ich bin bis.
Aber mach das, Tax. Ich glaube, wenn das mal klickt.
Aufleveln und Perks.
Auch mit der Mechanik, mit dieser Roguelike-Mechanik, wenn das mal klickt, dann schau mal, also wenn du jetzt ja weißt, dass das eigentlich so sein soll, dass das jetzt nicht irgendwie schlechtes Game Design ist, sondern dass es das ja eigentlich dazugehört, vielleicht taugt der dann noch mehr.
Es hat ja auch irgendwie Spaß gemacht. Also, okay. Also ich bin zwar gestorben, aber bis man stirbt, macht es irgendwie Spaß. Ja, also es ist nicht irgendwie, dass man den Controller irgendwie verbiegt oder denkt, um Gottes Willen, was für ein Scheißspiel. Nee, es spielt sich flüssig. Mir hat auch gefallen, dass man das User Interface skalieren kann. Dass zumindest die Texte für die Menüs kann man irgendwie Faktor 2 vergrößern. Das war mir wichtig. Haben sie auch irgendwie eingebaut. Also irgendwie gab es da wahrscheinlich schon Feedback. Aber auch da war es das, dass ich gerne anstatt der 30 Frames lieber 60 gehabt hätte. Ja, ansonsten nettes Spiel, ja.
Okay.
Ja. Aber ja. Ein bisschen mehr Detailreichtum bei der Grafik. So ein Stückchen, ja. So dieses, ja, wo Thimbleweed Park schaut auch pixelig aus, aber so wie man Pixelgrafik in Erinnerung hat, ja. Es ist nicht so barebone wie bei dem Spiel. Das ist schon sehr abstrakt. Aber okay. Es geht ja noch eine Ebene frecher. Also der Christian hat mir das beschert, oder? Das wäre mein nächstes Spiel, das Don't
Look. Nein. Nee, das Children of Mortar war von Christian. Jetzt machen wir nämlich eins weiter. Jetzt kommt nämlich Genesis Noir als nächstes auf der Liste. Das hat der Philipp in die Runde geschmissen. Philipp, ja, kurz.
Ich ausgesucht, ja.
Warum?
Weil es mir wie ein bisschen Azi-Fazi, aber ganz eigentlich ganz, ganz hübsches und ganz interessantes Adventure schien. Und ich.
Du spielst das auch alles nicht, gell? Du suchst uns die Sachen raus und dann müssen wir das.
Richtig, aber.
Habe ich ja auch so gemacht.
Es war auch als Adventure beschrieben. Ich wollte einfach mal wissen, was ihr dazu sah, was derjenige, der es dann spielen darf, dazu sagt. Und mir gefiel das so ganz gut, sowohl vom Artstyle als auch die Adventure-Idee. Hätte mir jetzt getaugt. Ja. Und jetzt schaue ich mal, was der Tax dazu sagt, ob er vielleicht nicht gemerkt hat, dass es ein Adventure ist.
Genau, Tax. Du hast es gespielt. Erzähl.
Ja, die Story dazu, ich musste erstmal zum Spielen dazu kommen, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist ein Steam-Spiel, das werde ich einfach nicht anspielen, aber irgendwie hat er mich dann doch motiviert.
Was stört dich dran? Was stört dich dran, weil du Steam installieren musstest? Oder
ja, war das weil mich irgendwie Steam, weil ich weiß, oh, da muss ich mein altes Passwort raussuchen, da gibt es wieder einen ekligen Installer. Und tatsächlich ist Steam auch so eine krätzige Applikation. Ich habe es installiert und beim nächsten Reboot am nächsten Tag startet Steam. Und ich habe mir gedacht,
ja, es geht in meinen Autostart. Ne?
Ich habe doch keinen Autostart aktiviert. Also ich finde es einfach hochgradig unhöflich. Aber ich glaube, es läuft unter Rosetta und ich konnte Steam auch auf dem Mac M1 installieren. Und da sehe ich auch hier meine Titel, die ich vor kurzem gespielt habe, im August 2013, zum Beispiel The Cave oder Bioshock Infinite. Oder im Januar 2013, alles, was ich jetzt kürzlich gespielt habe, Half-Life 2. Und dann gehe ich in der Timeline weiter. Also da sieht man, wie viel ich spiele im Mai.
Da sieht man, dass du jetzt, ja, also du bist jetzt nicht so täglich in Steam unterwegs. Das merkt man auf jeden Fall.
Und die meisten Spiele laufen ja auf dem Mac nicht, ja, mit Steam, also mit M1.
Oh, da gibt's schon richtig vieles langsam. Ja, aber
filter ich mal und.
Okay.
Dann habe ich es dann doch gekauft. Ich sehe, die letzten Spiele sind von 2006. Also da merkt man auch so Gaming am Mac irgendwie, das läuft nicht richtig. Aber ich habe mir das Spiel kaufen können. Ich habe es heruntergeladen. Und das läuft dank, weiß ich nicht, übersichtlicher kleiner Grafikanforderungen richtig gut, weil es ja auch eher alles so 2D-Overlay-Grafik ist. So
aber tagsüber, wenn das nicht läuft. Du weißt aber, dass die GPU von so einem M1-Mac ziemlich mächtig ist, ne?
Und dieses Spiel ist ein 2D Side-Scrolling-Adventure. Ja. Es läuft ja auch auf einer Switch.
Ja, genau. Also, da ist kein Lüfter. Ich habe extra die Hand auf den Mac gehalten, ob er lauwarm wird, aber er war einfach kühl. Und
wie war denn das Spiel, Tax?
Das Spiel ist ziemlich abgefahren, weil ich ja gar nicht wusste, worum es ging. Und es war wirklich so, ich starte das Spiel, Sound ist super, ja, hier Film Noir-Style. Und dann verteilt erstmal mein Charakter Uhren. Und ich habe mir gedacht, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Bis ich dann erstmal nachlesen musste, ja, sozusagen hier dieser Dreiklang mit der Masse und Raum und Zeit wird dann balanciert. Ich habe da, glaube ich, nicht
What the fuck?
Und, ja, ich habe nicht eine Stunde investiert. Da werde ich mal weiterspielen, ja. Also eher für mich so ein.
Ja, aber erzählt das Spiel nicht eine Story? Also
nee, überhaupt nicht. Genau, es kommt auch kein Text vor. Ja, also es wird nicht groß erklärt, sondern sind auch die Charaktere schauen fast aus wie Menschen. Es ist hochgradig abstrakt. Ja. Also Azi-Fazi trifft es ziemlich gut.
Aber ist es jetzt ein Adventure, so wie wir, was wir unter Adventure verstehen?
Nee,
oder?
Nee, ich habe eher. Eher nicht. Also ich, Logik habe ich noch nicht kapiert.
Also ich glaube, das Spiel hat den Tax jetzt noch ein bisschen. Du bist noch nicht überzeugt, oder? Aber du hast gemeint, probierst du es nochmal? Also du schaust
ja, wenn ich rein. Geld eingeworfen habe, dann spiele ich da schon mal rum. Ja, also.
Okay, aber es wäre jetzt kein absoluter Tipp, kauft euch dieses Spiel.
Nein, also Children of Morta macht definitiv Spielspaß. Und dieses Spiel, das ist eher so die Soundkulisse genießen und auf sich wirken lassen.
Also der Philipp hat bisher ja wirklich ein goldenes Händchen bewiesen.
Aber man muss sagen, also ich muss sagen, er sah interessant aus.
Mir ist es auch sehr spannend, muss man sagen. Also dieser Artstyle, so in der Form, den habe ich noch nie gesehen.
Also so ich finde es auch, sieht cool aus irgendwie. Ich
allerdings auch dazu, dass ich so nicht so 100 pro dem Urteil von Tax vertrauen kann, nachdem er das Roguelike nicht erkannt hat. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich selber auch mal ausprobieren.
Ja, schaust du mal auf YouTube auch nochmal an, Teil.
Okay, aber der Teil mit dem Roguelike-Tax, der war jetzt schon ein bisschen legendär so im Nachhinein.
Welche Sensation.
Ja, ihr müsst mich aufklären. Ich wüsste nicht, welches Spiel ich vorher gespielt haben könnte, was so ist.
Ja, eben, also deswegen warst du halt überrascht.
Solitär oder, ja.
Na gut, also Genesis Noir, wir haben noch kein Urteil. Es hat auch sonst keiner gespielt, es schaut ja, irgendwie spannend aus.
Ja, genau. So, Thimbleweed Park, Monkey Island, das sind für mich Adventure, das Genesis Noir, also ja.
Ja, okay, so Tax. Und dann hast du ja noch ein drittes Game bekommen, das hast du von mir bekommen, und zwar das Spiel Don't Look Back. Ja. Da musste ich ja damals schon schmunzeln, weil das habe ich dir deswegen, also habe ich deswegen ausgesucht, weil ich ja gedacht habe, der Gary Kavanagh, also der ja Six Times the Letter V und Super Hexagon tolle Indie-Spiele gemacht hat, haben wir letztes Mal schon geschwärmt. Der hat auch mal zu in grauer Vorzeit dieses Game, damals noch ein Flash-Game gemacht, das es jetzt aber irgendwie auch für iOS, glaube ich, zum Runterladen gibt. Kostenlos, sah sehr rudimentär aus, mit ein paar Strichmännchen und irgendwie eine pixeligen Welt, zweifarbig oder so. Und ich habe es nie gespielt, aber jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe mir gedacht, der das kriegt, der muss jetzt beschreiben, was ist denn das eigentlich für ein Game?
Ja, kann ich gleich sagen. Ich habe mich auch riesig gefreut. Oh toll, iOS-Spiel. Ich kann es ja gleich.
Super, da hast du nur deswegen schon gefreut.
Kann ich gleich auf meinem M1 Mac installieren.
Nein.
Aber leider nein. Links, rechts, die Tastenkombination wird nicht erkannt. Ja, also da darf dann vielleicht Apple nachbessern. Also es ist komplett Touch-Oberfläche und da gibt es keinen Assistive-Touch.
Ja, aber das Spiel willst du doch auch auf dem Mobile spielen. Das willst du doch. Das ist ja so hässlich, das auf dem Big Screen. Das ist
ja aber ich einfach mal so. Einfach
ja, aber der Tax hat ja kein Problem mit hochskalierten Pixeln.
Ja, genau. Dann sehe ich ja erstmal das Pixel, wenn es groß genug ist. Ja.
Okay. Warst du es dann schon oder hast du es auch noch auf einem anderen Gerät dann probiert?
Dann habe ich mir gedacht: Oh, super, das ist ja mal endlich ein Spiel. Das nehme ich jetzt mit ins Bett. Also nehme ich mein Miniatur-iPhone. Was ist das? So ein Pro Max-Telefon. Und dann starte ich das Spiel und ich muss wirklich sagen, der Sound ist okay, ja, also bringt wieder ein bisschen Atmosphäre.
Ganz kurz, der Terry Kavanagh, der hat mal zum Spaß in so einem Hackathon oder so, hat der einen Synthesizer gebaut, auch in Pixeloptik, der komplett funktionsfähig war. Das hat er mal irgendwie in ein, zwei Tagen schnell hingehackt, das hat er auf Twitter damals geshared. Der macht auch den Sound selber mit irgendwelchen eigenen Tools und so.
Na, bei Six Times the Letter P, also Six Times.
Genau,
the Letter
da hatte er ja einen.
Genau, da hatte er einen. Und der Soundtrack ist ja sehr, sehr, sehr zum Empfehlen. Geiler Chip-Tunes.
Und ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass der den Sound gemacht hat, aber trotzdem mit seinem Synthesizer gearbeitet hat.
Also kann gut sein. Genau, also es ist halt echt reines Chip-Tunes-Sound.
Ja,
und ich finde es so super. Ich höre mir den Soundtrack oft an. Ohne
Scheiß. Okay, aber hier, ja, ich auch.
Egal.
Sorry. Aber Tax sagt, Sound war schon mal gut. Okay, Sound war schon mal okay, Tax. Sound okay.
War gut. Und ich würde sagen, ich habe zuerst gedacht, wow, das ist jetzt Pitfall fürs iPhone. Und die ersten 3, 4, 5 Screens haben gut funktioniert. Das heißt, du musst vielleicht irgendwelchen Hindernissen ausweichen, durch die Screens durchgehen und dann wird sowas von schwer. Und ich habe echt wieder nasse Hände bekommen, habe gedacht, nein, ein Spiel muss mich entspannen. Hab das Spiel ausgeschaltet, wollte eigentlich schlafen, habe aber wieder YouTube eingeschaltet und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, das ist unspielbar. Habe auf YouTube mir angeschaut, wie jemand da weiterspielen kann, dann selbst versucht, das so nachzuspielen, wie es mir in YouTube vorgespielt wurde, und ich bin verzweifelt. Das ist also, da musst du sozusagen eine Bewegungsmechanik, ein Timing in den Händen haben, das, also mit anderen Worten, um das Spiel spielen zu können, spielst du die Level nicht logisch durch, sondern du musst dein Muscle Memory speichern. Also genau in der richtigen Fingerabfolge, da guckst du gar nicht, welchem Hindernis du aus.
Wie so eine Choreografie eigentlich, oder? Du merkst dir eigentlich.
Rechts raus und dann hast du dieses Level geschafft, ja. Also du guckst dann eigentlich gar nicht mehr auf den Content.
Ich muss es unbedingt auch noch probieren.
Rauf, links. Probier es aus, Peter. Weil
ich muss unbedingt auch noch probieren. Einfach, ist ja kostenlos im App Store.
Ja.
Und ich habe es ausprobiert und es war nix. Also.
Schwierig. Aber was mir riesen Spaß macht, und leider ist mir das Spiel nicht mehr eingefallen, vielleicht habt ihr noch den Namen. Es gab auch ein Indie-Spiel für iOS, wahrscheinlich auch für andere Plattformen, komplett in Schwarz-Weiß mit einem unheimlich geilen Sound, wo du in einer grauen Landschaft entlang rennst und wo so Raketen und alles Mögliche einschlagen.
Ja. War das nicht so ähnlich, so ein Mirror's Edge von der Seite, so in der Art, wo du auch so durchsliden kannst?
Genau.
Und dann unter den Hindernissen Glas, durchsliden?
Teilweise Glas, und es ist ein generiertes Level und es wird immer schneller und dann kriegst du das Ergebnis, wie viel Meter du gerannt bist.
Ja, fuck, ich habe den Namen vergessen. Es war ein sehr bekanntes Game auch auf iOS oder auf Mobile.
Unheimlich geiler Sound. Und da wollte ich sagen, diese Art von Pixel-Grafik funktionierte. Also die ist auch reduziert, aber das war noch ein Artstyle. Aber das Spiel, ehrlich gesagt, das ist eine Frechheit. Also wie man das Spiel spielen kann. Und also dafür bin ich nicht der Spielertyp, ja. Also das ist für mich eher der Walking Simulator.
Also der Roguelike-Typ,
ne? Du Tax, ich genau, der Roguelike-Tax. Tax, ich musste schon lachen, als du es damals zugelost bekommen hast. Da habe ich mir gedacht, jetzt trifft's nicht den richtigen. Bloß weil es ein iOS-Spiel ist, heißt das noch nichts. Ja, gut, aber hat jemand von euch jemals Super Hexagon probiert?
Ja.
Das ist ja auch unglaublich schwer. Das ist ja genau auch dieser Faktor, wo du eigentlich auch diese Muscle Memory trainieren musst.
Aber ich fand es, also genau, also Super Hexagon hat mich auch bei langem nicht so lange, also bei weitem nicht so lange gehuckt, weil es so unverschämt
schwer ist. Mich auch überhaupt nicht.
Dieses Level habe ich nie erreicht. Und auch bei dem Don't Look Back, ich habe es auch ausprobiert und ich glaube auch so Screen 5, 6 oder sowas, da war das dann schwierig. Und es war nicht motivierend genug. Und okay. Ich weiß nicht, was Six Times a Letter V anders macht, weil ich bin mir nicht sicher, ob Six Times Letter wie einfacher ist.
Nee, da hat das aber irgendwie die Motivation anders hinbekommen. Vielleicht, Christian, ist es da auch so, dass da das ganze Setting und der Sound wirklich halt gut genug sind, dass du es lange probierst. Da gab es ja auch Abschnitte, wo ich 100-mal gestorben bin oder so.
Ja.
Oder so, ich glaube 70-mal in diesem Tower of sonst noch was. Ich weiß noch, dass es ein Tower war.
Genau, es gab so ein Tower of Pain oder so, keine Ahnung.
Also sowas, da bin ich
70-mal. Das war der
70, 80-mal gestorben, genau.
Toten bei mir auch, ja.
Aber es war motivierend. Okay, aber das zieht sich durch seine Games schon durch, dieser Schwierigkeitsgrad. Und bei Six Times the Letter V hat er das halt wirklich geschafft, da ein gutes Balancing hinzukriegen. Und das neueste Game, dieses Dicey Dungeons, da warte ich ja noch drauf, dass es auf iOS kommt. Das gibt's ja, glaube ich, bereits auf Switch. Das ist das aktuelle Game. Das ist ja sehr polished. Da hat er auch, glaube ich, sehr lange dran gearbeitet. Da weiß ich nicht, wie der Schwierigkeitsgrad aussieht. Das ist ja auch so ein kartenwürfelbasiertes Adventure-RPG.
RPG, ja. Ich habe es auf der Switch, es ist so geil, aber wie du schon sagst, iOS ist, nur, also auf dem iPad ist es noch besser.
Ich warte da wirklich auf die Touch-Version auf dem Phone, weil das ist so, glaube ich, ein Spiel, das man einfach immer mal wieder aus der Hosentasche holt und zockt. Ja.
Ja.
Aber schön, Tax, dass du es trotzdem probiert hast. Das freut mich.
Und ich würde echt gerne dieses Jump and Run iOS-Spiel finden von früher.
Und Apple, ja, ich habe gerade hab auch schon.
Dass ich sozusagen in meiner Einkaufsliste nach Kategorie filtern kann, älter als 10 Jahre oder so. Und das
also ich habe jetzt nochmal geschaut nach
Asphalt, irgendwie so ein.
Nee, es ist, es, ja, ja, in die Richtung geht es
halt nur, so. Eine, du kannst, wie Flappy Bird, bloß halt mit Sci-Fi.
Ja. Und es ist eine Art gewesen. Aber es ist so eine Art Mirror's Edge von der Seite, aber wenn ich danach google, finde ich es nicht. Mhm. Also wer es weiß, gerne irgendwie mal irgendwo uns posten.
Sci-Fi Flappy Bird.
War sehr bekannt oder ist immer noch sehr bekannt. Schön, dann kommt auch schon der Philipp. Und Tax, jetzt musst du gleich nochmal aktiv werden, weil das erste Game, das der Philipp gespielt hat, war Stardew Valley. Das hast du ausgesucht. Und da musst du kurz mal erklären, warum.
Weil ich mir echt überlegt habe, das ist genau so ein Entspannt-Spiel. Ohne Stress, passt super in die aktuelle Zeit. Ist sozusagen die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Animal Crossing Variante oder sozusagen das ähnliche Genre. Und ja, würde mich selber reizen, das zu spielen. Ja.
An Philipp. Und ich also glaube, du bist ja, glaube ich, schon
das Richtige, nicht für den Philipp. Ich glaube,
der Philipp ist auch, glaube ich, unvoreingenommen rangegangen. Und
ich habe versucht, dann alles total unvoreingenommen ranzugehen. Und also ich muss jetzt sagen, mich hat selten so ein entspanntes Spiel so aggressiv gemacht.
Ja,
das ist tatsächlich, also ich bin tatsächlich die erste halbe, dreiviertel Stunde wirklich so einfach mal so vor mich hin geplätschert, ja, und gespielt. Und dann habe ich mir den Wecker auf noch eine Stunde 15 gestellt, damit ich ja nicht länger als 2 Stunden spiele. Das war so unser Ziel. Auf der Habenseite, auf der Positivseite muss ich sagen, das Spiel ist total liebevoll gemacht. Das merkst du. Also da war jemand dran, der hat sich da echt Gedanken gemacht und hatte furchtbar viel Spaß dran, diese kleine Welt zu bauen, wo du deine beschissenen Steckrüben anbaust und irgendwelche scheiß Holzäste zur Seite rollst. Und
schon, wenn du das nur sagst, kriege ich schon Bock drauf.
Es ist tatsächlich relativ entschleunigend, aber mich hat es einfach ob der Belanglosigkeit total aufgeregt. Also ich meine, es gibt auch Leute, die erreichen bei World of Warcraft das höchste Level, in dem sie Unkraut jäten. Ja? Das ist wahrscheinlich ein Spiel so ein bisschen für diese Zielgruppe. Also es ist sehr nett und ich habe auch noch ein bisschen weiter geguckt auf YouTube, ein bisschen dazu gelesen und es scheint auch so zu sein, also du kannst wohl mit den Dorfbewohnern von diesem Dorf, in das du da ziehst, um den alten, das alte Haus deines Großvaters, das du geerbt hast, zu bewirtschaften und den Bauernhof. Du kannst da wohl dann daten anfangen und deinen Love Interest finden und lauter so Kram. Also im Prinzip, du kannst auch angeln und es ist im Prinzip sowas wie Landwirtschaftssimulator in Pixelgrafik ohne Trecker. Ja.
Aber auch mit diesem Social Faktor, dass du auch ein bisschen Sims dann irgendwann mit drin hast.
Ja, sowohl, es kommt wohl dann auch so ein bisschen und ich könnte jetzt nicht sagen, dass das, also ich muss wirklich für den Entwickler da die Lanze brechen, dass das echt liebevoll gemacht ist.
Und das ist für einen Entwickler, das ist hier nämlich auch wirklich so. Eric Barone und Christian, wir haben beide dieses Buch gelesen. Love, Sweat and Pixels kann ich nur empfehlen. Blood, Sweat and Pixels kann ich nur empfehlen. Und da wird auch beschrieben, wie er dieses Spiel gebaut hat und was er für ein unglaublich, er ist glaube ich schon ein ziemlicher Nerd und ein ziemlicher Einzelgänger da auch.
Also das ist
und hat in 4 Jahren dieses Ding runtergerockt in Eigenregie und hat die Grafiken mit Paint.net damals gezeichnet.
Ja, ich habe es auf dem iPad Mini gespielt, das ist so eine ganz gute Größe für so einen Pixelkram, ja. Und sowohl die Grafik, also da gibt sich nichts eine Blöße, also da ist nichts drin, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich scheiße gemacht, weder vom Gameplay noch sonst irgendwas, aber es ist halt faszinierend, unfassbar belanglos. Ja, weil ich meine, ich beschäftige mich jetzt auch nicht dran, normalerweise nicht ein paar Tage damit, irgendwelche beschissenen Steckrüben zu pflanzen. Ja, und dann kannst du Samen kaufen und dann kannst du neben deinen Steckrüben, kannst du noch rote Steckrüben stecken. Also wenn man in so einem Entschleunigungsmodus ist und das gerne möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Ich werde es ganz bestimmt nicht so schnell.
Würdest du genauso reagieren, wenn du Animal Crossing spielen würdest?
Ich habe Animal Crossing nie gespielt.
Also ich überlege echt, mir eine Switch oder so zu holen, um dieses scheiß Animal Crossing zu spielen.
Ich habe Animal Crossing.
So ein Spiel so irgendwie, ja.
Animal Crossing habe ich ja damals gespielt. Das war ja mein Lockdown-Spiel in 2020. Das haben wir ja auch zu dritt dann irgendwie gesuchtet und uns immer geschrieben, was gerade so passiert. Ich bin bei Animal Crossing relativ schnell so an die Stelle gekommen, alles schon gesehen. Also vielleicht hat es jetzt mehr Content über die Zeit bekommen, aber es war dann schnell durchgespielt sozusagen für mich im Kopf. Sowas wie Stardew Valley, glaube ich, das geht noch mal um einiges weiter.
Ja, da kannst du eine ganze Menge, also du kannst handeln und...
Ja, doch, es ist halt für sich total rund und schön, muss man schon sagen. Also okay. Animal Crossing muss man schon mögen, auch diese Nintendo Plastikoptik, muss man schon gern haben. Stardew Valley und aber Philipp, du bist auch nie der große Minecraft-Spieler gewesen, oder?
Also so, es ist aber auch meilenweit weg von Minecraft. Also Minecraft, das hat eine Quadrillion mehr Möglichkeiten. Okay. Im Prinzip ist es wirklich nur Felder antippen, irgendwelche Sachen wegmachen, woanders hintippen und was Neues hinmachen und ab und zu mal eine Dialogoption auswählen und dann da ein bisschen Zeug in die Truhe legen, damit es verkauft wird und da wieder abholen. Also ich glaube durchaus, dass das so seinen Reiz hat, gerade wenn du dich da rein nerdest und da länger spielst und versuchst irgendwie, keine Ahnung, was da alles geht. Also ich hatte ja gehofft, dass um diesen verstorbenen Großvater wenigstens noch eine Story oder so passiert. Aber es passiert gar nichts an Story.
Kannst du das Wirtschaftssystem irgendwie hacken, dass du sagst, hey, wie kann ich möglichst viel Kohle verdienen, wenn ich das entsprechend so und so...
Du hast ja nichts davon, wenn du mehr Kohle verdienst.
Ja doch, da geht es einfach nur darum...
Also du baust in halt den Games finde ich es halt immer geil. Mehr an, aber
also ja, geil, genau darum geht's.
Ich habe an dich gedacht beim Film, weil das ist eigentlich was ein Peter kaufen müsste.
Bei Animal Crossing damals haben wir das Spiel eigentlich nur noch gespielt und haben geschaut, dass wir am Rübenmarkt möglichst viel Geld erzielen, um ja, möglichst viel Geld zu haben.
Du musst ja, glaube ich, bei dem Spiel, es dürfte so sein, du musst dir da so genau solche Ziele selber setzen.
Ja, genau. Make your own game, dieses typische.
Dann hast du wahrscheinlich Spaß dran, wobei ich das bei Minecraft oder sowas noch eher sehe als da, einfach weil die Möglichkeiten viel größer sind.
Aber ja. Letztlich war ja auch ein bisschen Farmville-süchtig damals, vor vielen Jahren.
Es hat mich nie gepackt, sowas. Also
da hat das Felder ansehen und dann das Felder mähen war immer sehr entspannend und sehr befriedigend.
Ja, also wie gesagt, kann schon Spaß machen. Mein Hater Guilty Pleasure auf dem iPad, das ist seit Jahren Spiel. Das ist mein Runterkommen-Spiel, wenn ich dann doch mich wieder beim Doom-Scrolling erwische, dann gehe ich schnell rüber, einmal in Heyday, ein ganzes Feld 100 Felder Weizen anbauen und dann abwerfen nach einer Minute. Dann
Weizen anbauen. Da muss man schon Bock drauf haben. Aber du kannst sozusagen nicht sagen, Philipp, objektiv, dass es ein scheiß Spiel ist, sondern es ist halt nichts für dich.
Also überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht mein Ding. Ich würde sagen, ganz so objektiv wie möglich hat der Kollege alles richtig gemacht. Ja. Mhm, er hat ein, glaube ich, total rundes und total polishedes Pixel-RPG ohne Story abgeliefert, wo du dir dein eigenes Game machen kannst, wenn du auf sowas Bock hast und gerne Kästchen abklickst, bist du da perfekt aufgehoben.
Und wieder also Bock ist zu installieren, verdammt.
Ja. Ja. Ich glaube, viel besser wirst du in dem Genre wenig Sachen finden.
Scheiße, okay. Danke für den Tipp. Für den letzten Tipp, dass ich es doch mal probiere. Ja, geil. Ja, dann hast du noch was. Ich glaube, die nächsten beiden Spiele waren vielleicht eher dein Geschmack. Du hast ja Loop Hero bekommen. Das habe ich ja in den Ring geworfen. Einfach deswegen, weil es mir ungefähr 10.000 Mal letztes Jahr durch meine Timeline geflogen ist. Gerade Ende des Jahres kam es auch auf der Switch raus und wurde ja ziemlich hochgejubelt als ein großartiges RPG von Devolver, auch gepublished. Und deswegen habe ich es reingehauen. Ich habe selber nicht gespielt und wollte einfach mal, dass es jemand testet, wo ich auch einschätzen kann, wenn derjenige sagt, wie es ist, ob es mir taugt oder nicht.
Auch das ist wieder ein schwieriges Spiel. Ja, also die Idee ist natürlich schon eigentlich relativ bestechend und relativ geil. Also für den, der es jetzt noch nicht kennt, prinzipiell bist du irgend so ein Held, Ritter, Ritterin, bin gar nicht mehr sicher beim Geschlecht.
Ich dachte, es ist eine Ritterin, aber es ist...
Ich glaube, es ist... Ja, das ist wie, wie Link und Zelda irgendwie. Also es ist irgendwie so ein Wesen. Ja? Das wacht halt auf, hat keine Erinnerung und die Welt um es herum besteht eigentlich nur aus so einer Straße. Ja, und dann deswegen Loop Hero, diese Straße ist so ein Kreis, also ein kreisförmiges Rund, kommst wieder zum Anfang und die fängt halt dann da an rumzulaufen und dann laufen dir Gegner über den Weg und wenn du Gegner erlegst, kriegst du irgendwelche Karten, Items, sonst irgendwas, die du auch anziehen und anlegen kannst und die läuft halt einfach immer weiter im Kreis, bis sie stirbt letztlich.
Ach ja? So, du läufst da einfach nur
so, das du machst gar nichts, du steuerst gar nichts, also die läuft wirklich nur rum.
Alles von alleine.
Und was du machst ist, du bekommst dann so Kärtchen, da ist dann, hast zum Beispiel eine Waldkarte, dann kannst du auf deinem Weg einen Wald pflanzen. Ja, und in dem Wald wohnen dann Wölfe, dann hast du da mehr Gegner. Dann bekommst du eine Vampirschlosskarte, die machst du neben den Weg, dann steht vor dem Schloss halt ein Vampir. Oder du machst Bergkarten. Und da gibt's verschiedene Karten und die bringen dir verschiedene Sachen. Also wenn du irgendwie vorbeikommst, kriegst du dann Boni. Oder wenn du zum Beispiel den Vulkan neben dem Wald platzierst, dann kriegst du einen Aschewald und der hat andere Boni als der normale Wald. Und du baust halt so quasi nach und nach deine Welt um dich herum. Ja? Du bist aber auch tatsächlich nur mit Weltbauen beschäftigt. Also dass die Figur da rumläuft, spielt eigentlich für dich nur insofern eine Rolle, dass es zwischendrin von einem Kampf, den du nicht beeinflussen kannst, unterbrochen wird.
Ach, wie witzig. Dann hast du ja doch was Ähnliches bekommen wie Stardew Valley, aber doch ganz anders.
Nee, es ist komplett anders. Also zum einen ist es im Gegensatz zu Stardew Valley wirklich richtig, richtig hässlich.
Das ist wirklich ziemlich hässlich, ja.
Also das ist echt eine super grindige...
Ich finde das eigentlich echt ganz witzig, den Style.
Ich mag, ich komme mit so einem grindigen Style nicht wirklich klar.
Es ist hässlich, hässlich, Charme, aber
ja. Ja, genau. Und also genau. Was mich tatsächlich am meisten genervt hat, dann, ich habe das auch tatsächlich länger als 2 Stunden gespielt, ich weiß nicht wie lange, aber irgendwann stirbst du und dann wachst du wieder auf und dann triffst du noch andere, die auch wie du kein Gedächtnis haben. Also da ist schon ein bisschen Story auch dahinter. Wie sich die entwickelt, kann ich jetzt nicht sagen. Was mich tatsächlich genervt hat, war, dass du relativ schnell an einen Punkt kommst, wo du in Karten, Items und sonstigem Scheiß einfach nur ersäufst.
Okay.
Also das Spiel, gerade wenn du wenn du relativ viele einfache Gegner am Anfang hast, du kriegst Karten noch und nöcher. Du kannst sie kaum so schnell platzieren, wie du die kriegst, wenn du die weiterlaufen lässt. Ja.
Musst du kannst ja pausieren jederzeit.
Ja, du kannst pausieren, nur, also, wie sage ich es nett, wenn du pausierst, passiert halt nicht wirklich viel. Und alle 2 Sekunden pausieren,
zwei Items zu Karten platzieren währenddessen.
Ja,
also. Sinn. Oder halt pausieren,
Item-Management, eigentlich.
Halt, weil du
dann eigentlich. Brauchst, genau, so. Eigentlich ist es ein Spiel für Item-Management-Fetischisten.
Boah, so geil. Ja,
ich find's so geil, Peter. Es ist so traurig, dass das Hipster so gemacht. Ich find's so geil.
Besonders wenn wir unsere Borderlands-Runde spielen, dann freue ich mich immer am meisten.
Für iPad. Es muss aufs iPad kommen. Es gibt's nicht stimmt. Auf dem iPad.
Aber ich freue mich immer am allermeisten drüber, wenn irgendeiner in unserer Borderlands, wenn jemand in der Borderlands-Runde sagt, jetzt machen wir mal kurz Item-Management, dann bin ich immer total froh, weil dann kann ich in meine Items gehen und kann Item-Management machen.
Nee, also es ist mir als Hauptspielinhalt einfach ein bisschen zu dünn, wobei ich sagen muss, es ist wieder so ein, deswegen habe ich gesagt, so ein ähnlicher Fall wie Stardew Valley, objektiv echt nicht viel falsch gemacht. Also es hat mich länger als 2 Stunden gefesselt, was ich nach den ersten 10 Minuten nicht gedacht hätte. Ja, und es ist halt wieder einfach was, wo ich sage, ich möchte mich damit nicht ewig lang beschäftigen. Aber auch da, dass dadurch, dass du so ganz krasse Kombinationen bilden kannst, also ich glaube, da gibt ja Wikis dafür, welche Sachen du miteinander kombinieren kannst und was dann passiert und wie krass hier und da. Und also, wenn du dich da rein nerdest, macht dir das garantiert einen Riesenspaß. Ja.
Krass. Ich war so hooked und ich musste das aufhören, weil ich wollte es auf dem PC dann nicht weiterspielen, weil ich wollte ja eigentlich dann Disco Elysium oder so spielen.
Ja, aber an sich ist es, ich das könnte mir echt
iPad und ich
wollte so gerade sagen, ich finde es schade, dass es nicht am iPad gibt, ja. Weil ich glaube, da wäre einiges ein bisschen angenehmer, tatsächlich auch mit Touch diese Items zu managen, stelle ich mir angenehmer vor, als dauernd blöd mit der Maus darum zu klicken.
Auf der Switch gibt es, oder? Aber dann ist der Screen zu klein.
Ja, genau. Nee, also genau, Switch ist, glaube ich, die denkbar schlechteste Alternative. Bildschirm zu klein und Controllersteuerung. Ja,
oder ach so, keine Touchsteuerung.
Ja, wenn du es am Fernseher machst, halt dann
mit Controller. Ach so, ja.
Touchsteuerung hat es wahrscheinlich schon auf der Switch, hoffe ich, aber keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, schon angekündigt für iPad.
Ja, wie gesagt, also sie haben da echt witzige Ideen gehabt. Also das muss man ihnen echt lassen. Also das ist wieder so ein Fall, wo ich mir denke, Mensch, so viel Kreativität hätte ich mal in einem großen Spiel. Ja.
Krass, ne?
Ja.
Aber
wieder der Roguelite-Tax. Das ist wieder so Roguelite-mäßig.
Nein, also ich habe es ja nicht mehr ewig lang weitergespielt. Also schon den ersten Loop habe ich ziemlich lange durchgehalten.
Ja, das Geile ist ja, du kommst ja, also es gibt ein Lager und du kommst halt, wenn du einmal den Loop gemacht hast, wieder am Lager vorbei und da kriegst du dann auch immer einen Boost von deinem Health und sonst irgendwelche Buffs und du kannst dort, und dort ist es auch am sichersten. Eigentlich kannst du jederzeit in dein Lager zurückkehren, aber halt, wenn du weit weg bist vom Lager, desto gefährlicher ist es und du behältst nicht alle Ressourcen. Wenn du am Lager bist und dort aufhörst, dann kannst du eigentlich fast alle Ressourcen, die du gesammelt hast, wieder mitnehmen und dann dein Dorf aufbauen, dein Camp weiter ausbauen.
Genau, also wie gesagt, ich könnte mir durchaus, gerade beim Peter kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihm das auch taugt. Bei dir hätte ich jetzt auch erwartet, dass es dir taugt.
Beide Games, du hast mit Stardew Valley und Loop Hero könnte ich wahrscheinlich das Restjahr verbringen.
Ja, ich finde es gut. Jetzt auch nicht so schlecht, das ist allerdings nichts, wo ich so dutzende Stunden rein versenken müsste. Okay. Da kommt mir dann wieder in den Weg, dass ich einfach nicht gerne lange, sauhässliche Grafik anschaue. Und also die Grafik ist echt auf eine Art und Weise minimalistisch, gerade das Spielfeld selber, die es mir dann schon schwer macht.
Ja.
Okay. Ja, cool. Und dann hast du noch was bekommen. Slay the Spire. Slay the Spire. Christian, warum Slay the Spire?
Ja, warum? Also auch hier wieder von mir ausgesucht als ein Spiel, das ich unglaublich genossen und auch gesuchtet habe und das deswegen auch eigentlich blind jedem empfehlen kann. Das heißt nicht, dass es für jedermann ist. Es kann immer noch sein, dass es einem dann nicht so taugt. Aber es hat halt auch wiederum so viele geniale Einfälle und so viele toll kombinierte Ideen, gemixt mit Roguelite, was ich eigentlich ja gar nicht mag, aber das tritt auch so ein bisschen ins Hintertreffen, finde ich. Das ist nicht so das Wichtige daran, sondern einfach nur, dass einfach diese Runs, also diese Wege da durchzugehen und da zu kämpfen, das macht einfach so unendlich, hat mir so unendlich viel Spaß bereitet. Auch für ein Apple und ein Ei gibt es auf allen Plattformen, auch hier. Ich habe es mir, glaube ich, jetzt immer noch nicht fürs iPad geholt. Da passt es am besten hin, am allerbesten.
Ja, gibt es auf iOS, Android sehe ich, ja. Ich glaube mit Touch und so. Ja, cool, dann Philipp, wieder Roguelike. Roguelike haben wir schon einige am Start, ne?
Roguelike, ja, nee, war aber auch tatsächlich eines von den drei Spielen, das, wo ich mir dachte, oh nee, nicht Karten, kack da hier mit Karten schieben und da stehe ich eigentlich überhaupt nicht drauf. War aber gleichzeitig das Spiel, das ich auch nach meinen 2 Stunden quasi, seit ich es jetzt habe, fast jeden Tag wenigstens einmal gespielt habe. Also das ist tatsächlich, hat ganz vieles, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber man ist irgendwie total hooked dabei, wie der Christian sagt. Also du musst halt dann, gehst halt durch dein Dungeon mit so einem, ich nenne es mal äußerst minimalistisch animierten Figürchen, kämpfst gegen ebenso minimalistisch animierte Gegner mit deinen Karten. Aber die machen so viel aus diesen Karten, diese Angriffe und Defense und Buffs und Debuffs und alles kombinieren und wie du es kombinieren kannst und wie es in den neuen Runs dann wieder ganz anders, aber trotzdem irgendwie cool abläuft und diese Interaktionsfelder zwischendurch, die mich immer an diese frühen Rollenspielbücher irgendwie erinnert haben. Ich weiß auch nicht, wieso, kennst du die noch, wo du sagst hier, möchtest du dem jetzt aufs Maul hauen, dann
weiter
auf Seite 271 und sonst auf Seite 302. Also das kann ich, da schließe ich mich dem Christian an, das kann ich wirklich uneingeschränkt jedem, der solche Spiele mag, empfehlen, und wer solche Spiele nicht mag, sollte es zumindest mal probieren, weil es war ja auch eigentlich nicht so mein Ding, ne? Aber wirklich ein total, auch hier wieder liebevoll gemacht natürlich, da hatte jemand Spaß, wenn auch gar nicht so viel Talent, was Grafik angeht, aber total viel Spaß und man sieht aber über die Grafik hinweg und die verschiedenen Charaktere, mit denen du antreten kannst, die sind auch wirklich grundverschieden. Also da hat jeder sein eigenes Kartenset und das Kartenset baust du natürlich aus. Und ich glaube,
also
ich
so hab, Deckbuilding mit drin und sowas.
Ja, genau. ich glaube, ich habe inzwischen 50 oder 55 Runs oder sowas.
Okay.
Wow. Was bei mir für so ein Spiel echt eine Menge ist, da hatte nur Hades mehr. Und also ich habe ganz oft abends noch zum Einschlafen noch ein Spiel gespielt, war dann total angepisst, weil ich nicht so weit gekommen bin, wie ich wollte, und habe noch ein zweites gespielt. Also wirklich keine optische Schönheit, aber vom Gameplay her so gut, dass ich da echt drüber hinwegsehen kann. Und meinen Spaß.
Ja, es ist halt minimalistisch, aber es ist halt schon stylisch, finde ich.
Es hat einen durchgehenden Artstyle, was ich bei zum Beispiel bei Loop Hero nicht sehe, einen durchgehenden Style.
Das ist, was halt wieder spannend ist, wieder so Kartenmechanik, das bietet sich vielleicht für Indie auch an, weil du halt weniger groß animieren musst, sondern du arbeitest halt mit so statischen Kartenelementen.
Ja, aber wie gesagt, aber es sind einfach so viele nette Ideen dabei und so viele nette Karteneffekte, die du auch dann ausprobieren willst. Ich meine, dann läufst du, dann kriegst du deine Karte. Du musst natürlich ausprobieren, was tut jetzt diese Scheißkarte? Wie kann ich die jetzt geil einsetzen? Wie kombiniere ich das? Und dann, also da doch, ja, doch, also das kann ich tatsächlich empfehlen.
Cool, das sieht auch wirklich gut aus. Schaut euch Screenshots an, wenn ihr da Interesse habt, dann seht ihr auch ein bisschen, was die Karten so machen, mit entsprechenden Punkten auch und Aktionspunkte wahrscheinlich auch. Ziemlich cool. Ja. Ja, schön. Dann darf ich noch, ich habe auch Spiele bekommen von euch. Meine Fresse. Nee, so schlimm ist es nicht.
Die Creme de la
Creme bekommen. So schlimm ist es gar nicht, aber es gibt ein Spiel, da werde ich mich ernsthaft beschweren, also da werde ich mich wirklich ernsthaft beschweren, auch weil ich da eindeutig was anderes erwartet habe. Aber ich fange mit dem anderen an. Ich fange mal mit Neon Abyss an. Philipp, das hast du ausgesucht. Warum?
Weil, jetzt kommt so ein total super krass gut nachvollziehbare Begründung, warum ich dieses Spiel ausgesucht habe. Ich habe vor 2 Jahren zu Halloween so eine beleuchtete Maske gekauft, die aussieht wie dieser Hauptcharakter auf diesem Screen, auf dieser Verpackung von diesem Spiel. Und tatsächlich fand ich das optisch einfach relativ witzig. Also Neon Abyss sagt es ja schon, das Ganze ist so ein bisschen grell. Pixeloptik hat mich vom Style hier auf irgendeinem Grund nicht nur an meine Halloween-Maske, sondern auch an Purge und so den ganzen Kram erinnert. Okay. Und gleichzeitig die Screenshots, die ich angeschaut habe, hatten so ein bisschen so einen Bullet-Hell-Charakter.
Okay, also das war wirklich so eine reine Gefühlssache, oder?
Da ja, das war einfach, wo ich mir dachte, ich gebe das jetzt, soll mal irgendjemand von euch spielen. Tax konnte, glaube ich, nicht, weil es das nur für Switch gibt, wenn ich mich nicht täusche.
Nee, ich habe es auf der PlayStation gespielt.
Nee, ist gestimmt, das gab es da noch anderswo.
Das ist ein Game Pass auch.
Das habe ich nicht gesehen. Mal, muss ich mal gucken. Aber ja, interessiert mich jetzt, wie es dir taugte.
Ich habe es auf der PlayStation gespielt, einfach nur, weil ich faul war. Ich glaube, auf der Switch wäre es wieder die perfekte Plattform dafür, ganz klar. Ist halt so ein richtiger Run-and-Gun-Shooter, allerdings mit Roguelike-Elementen. Beziehungsweise ich finde sogar starkes Roguelike, aber halt verpackt in einen Run-and-Gun-Shooter. Mit der üblichen Steuerung auch, linker Stick, mit dem linken Stick kann ich springen, mit dem rechten Stick schieße ich und gebe die Richtung vor, in welche Richtung ich schieße. Weil ich sowas relativ selten spiele, war es erstmal für mich ein bisschen ungewohnt, da reinzukommen. Ich muss auch sagen, dass ich von den, nee, ich hab's nicht, ich hab's am mittellängsten von den 3 Spielen gespielt. Ich hab's sogar 2 oder 3 Mal gespielt. Und ich sag's mal so. Es ist pixelig, Sidescrolling-Optik. Wie du hast schon gedacht, es ist grell, ja, das erkennt man schon am Cover. Es ist auch hier grell, es ist sehr bunt, ne? Es hat sehr viele bunte Farben, sehr viele bunte Lichteffekte auch und Partikeleffekte. Finde ich erstmal ganz cool alles. Wo ich mein Problem mit hatte, es war wirklich so, und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es ist auch mit Unity, mit dieser Engine gebaut, es war so, als hätte sich jemand das aus einem Baukasten zusammengebaut. Auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so war, sondern da ist sicher jeder Gegner und jedes Element ist da eigen entworfen und selber gebaut. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das Spiel spiele, jetzt habe ich alles irgendwie schon mal gesehen. Das ist so ein Prototyp. So würde ein Spiel aussehen, wenn es heißt, dein erstes Computerspiel in 30 Tagen. So, Na, das ist so mein Eindruck gewesen. Es spielt ja, sich auch ein bisschen.
So, manchmal hat man diesen Eindruck, ne? So von, auch wenn alles passt, irgendwie sieht es dann trotzdem nach, keine Ahnung.
Es sieht nach Asset Library aus. Es sieht irgendwie, die Gegner finde ich auch nicht cool. Also ich habe noch keinen Gegner da gefunden, der irgendwie besonders cool ist, sondern du kommst halt, du gehst halt durch, du kommst immer in Räume, die sperren sich ab, dann spawnen da 5, 6 Gegner, dann musst du die Gegner killen, dann kriegst du Items, dann geht's weiter. Und dann kommst du irgendwann zu einer Tür, die ist rot und da ist ein Boss drin und der killt dich dann im Normalfall und dann geht's halt wieder von vorne los. Die Levels sind prozedural generiert. Was eine Besonderheit ist in dem Game, man kann unglaublich viele Items sammeln. Also unglaublich viele, die dir dann Fähigkeiten geben. Da gibt's, glaube ich, ich würde jetzt mal tippen, dass es 200 Stück gibt. Also das ist wirklich sehr krass. Die sind aber halt auch random verteilt, ne? Von Run zu Run. Und leider haben sie da ein Balancing nicht sauber hinbekommen. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Run, da habe ich ganz am Anfang ein Item bekommen und dann konnte ich fliegen. Und man kriegt gar nicht so viele Items und habe dann in einem anderen Raum ein Item bekommen und habe dann einen Doppelsprung bekommen. Und es war eher sinnlos, weil ich konnte ja schon fliegen. Ich habe den Doppelsprung dann natürlich nicht eingesetzt, weil ja ich etwas anderes nötiger gehabt. Also das ist prozedural generiert, aber dann solche Sachen sind auch nicht wirklich berücksichtigt. Das macht so ein bisschen Nachteil, ne? Bisschen dämlich. Manche Sachen habe ich gar nicht verstanden. Man kann nämlich so Eier einsammeln, die dann wie bei Yoshi's Island oder bei den Yoshi-Games hinter einem so herfliegen. Kennt ihr diese Optik, wenn Yoshi rumläuft? Ja, genau dieselbe Optik. Die Eier machen überhaupt keinen Sinn in diesem Setting, warum das Eier sind. Und da schlüpfen dann irgendwelche kleinen Figürchen, die dir dann beim Kämpfen helfen oder irgendwelche Buffs oder so geben. Aber macht irgendwie so auch keinen Sinn. Also was mein Hauptproblem bei dem Game ist, es hat für mich überhaupt keinen Style, wo ich sagen kann, ich erkenne sofort, was sie sich dabei gedacht haben, sondern es ist so aus Asset Library zusammengeklatscht, geklatschtes Teil.
So, guck mal, find's, wir haben nicht Eier, was machen wir mit denen, ne?
Ja, genau, richtig, genau. Oh, wir haben da in unserer Library noch Eier. Ja, das könnten wir ja so machen wie bei Yoshi. Ja, coole Idee, das machen wir. Ja, also ich werde es auch, glaube ich, nicht groß weiterspielen, ehrlich gesagt. War aber ein netter Versuch, weil ich auch vorher nichts davon wusste. Also ich habe den Namen mal gelesen, aber ich wusste gar nicht, was es für ein Game ist. Ich habe es dann auch wirklich gestartet und wusste noch nicht, was es für ein Game ist und habe dann erst gemerkt, relativ schnell übrigens, dass es ein Roguelike ist. Und ja, und halt, dass es so ein typischer Run-and-Gun-Shooter ist. Das ist eher was vielleicht, was dir auch taugen könnte, Christian. So vom Game her, aber ich glaube, dieser Artstyle und diese ganze, das Level-Design und so, das wäre jetzt auch, würde dich jetzt nicht vom Hocker reißen.
Ich habe es im Game Pass angespielt vor, weiß nicht, 1, 2 Jahren wahrscheinlich schon und hat mich nicht lange behalten, ne?
Nee, es ist so, es hat ganz geile Musik, die ist ganz cool, aber auch, du hast da gesagt, dieser Charakter, der vorne drauf ist oder so Purge oder so, das geht alles voll unter. Du kannst auch den Charakter aussuchen, also du musst nicht mit dem spielen, sondern es gibt, glaube ich, insgesamt 20 Charakter oder so.
Das gucke ich vielleicht noch trotzdem noch mal rein.
Ja, schau es dir mal an, ob du das auch so fühlst. Und ich finde auch die Gun an sich und was ich bisher an Waffen hatte, ich habe zum Beispiel noch kein Waffen-Upgrade bekommen. Ich habe sicher schon ein paar Runs, ich weiß nicht, wie viele habe ich schon durch. Ich habe immer dieselbe Waffe und die macht nur so Leuchtkugelschüsse. Ist irgendwie mega langweilig. Naja, aber ist so wirklich mal so ein richtiges Beispiel, so sehr generisch. Sehr generisches Indie-Game, wo man nicht merkt, dass sie versucht haben, so ihren eigenen Style reinzubringen, sondern eher so, wir nehmen mal verschiedene Elemente, die es halt irgendwo gibt, die es schon so gibt, und die bauen wir zusammen und machen ein Game draus.
Schade, ne?
Schade, aber gut. Haben wir sowas auch mal wieder gespielt.
Hätte man mehr draus machen können.
Ich denke auch. Gerade weil der Artstyle und wie es so rüberkommt am Anfang, ja, wenn das sich durchziehen würde, dann wäre es sogar sehr eigenständig. Ist es halt leider nicht. Genau, dann das zweite Spiel, das ich bekommen habe, vom Christian, und zwar das Spiel Severed. Christian.
Jawohl.
Du hast mir übrigens damals schon gleich gesagt, spiel's unbedingt auf dem iPad. Das war so deine Ansage.
Genau, also weil Touch-Steuerung ist unglaublich wichtig bei dem Spiel. Deswegen, es gibt's auch für die Switch und ich habe es damals auf der PS Vita gespielt und auch mit Touch. Und auch da ging es schon gut, also auch der kleine Bildschirm war nicht so hinderlich. Also auch Switch wäre, glaube ich, eine sehr gute Alternative. Und ja, auch hier halt aufgrund von persönlicher Erfahrung, ich habe es durchgespielt.
Hast du es durch?
Vor einigen Jahren schon. Ich habe es damals im Urlaub dabei gehabt, in Italien auf der Switch, und habe es da wirklich, also es hat unglaublich viel Content und Umfang, und habe es durchgespielt. genau. Und konnte und habe dann nur gute Erinnerungen dran. Ich habe es mir jetzt auch nochmal auf der Switch zugelegt gehabt, aber weil es so im Super Sale war, aber ich habe es nicht nochmal gespielt. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du zu berichten hast.
Jetzt drehen wir es mal kurz. Was denkst du denn, wie es bei mir ankam?
Also ich habe schon so ein bisschen Angst, dass das das Spiel ist, wo du sagst, dann müsstest du dich beschweren, aber eigentlich hoffe ich doch mehr, dass du damit den Tax meinst.
Ich kann dich beruhigen, Christian. Ich kann dich beruhigen, Christian. Ich erzähle mal, es ist ein Dungeon Crawler, finde ich, relativ klassisch, allerdings mit sehr eigenständiger Optik, auch wieder reduzierte Optik, ist halt ein Indie-Game. Ja. Würde ich halt immer sagen, das hat gewisse Vorteile, wenn du die Optik reduzierst und das Budget ist nicht so riesig. Hauptsache es ist stimmig und das ist es auf jeden Fall. Also sowohl der Hauptcharakter und alle Characters und die ganzen Texturen, alle Elemente, die ich bisher gesehen habe, finde ich, passt alles so geil zusammen. Ist auch eigenständig. Mich hat es irgendwie an keinen anderen Style erinnert. Also großer Unterschied zu dem Neon Abyss, ist das hier total eigenständig und total für sich voll cool. Gleichzeitig habe ich ewig lang keinen Dungeon Crawler mehr gespielt und habe das total geil gefunden. Und danke für den Tipp auf dem iPad. Ich habe es auf dem iPad gespielt und da bedient sich das einfach großartig. Wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Mhm. Es ist ein typischer Dungeon Crawler. Die Welt baut sich auf, man kommt von einer Gegend zur nächsten, man begegnet immer wieder halt einem Boss, der einem im Weg steht, oder einen Gegner, eigentlich keine Bosse, Gegner, die einem im Weg stehen. Das werden auch immer mehr gleichzeitig in so Kämpfen, wo man sich halt dann drehen muss, ne? Du hast halt dann vielleicht in allen vier Richtungen steht einer und du erkennst dann immer halt unten auch, welcher Gegner macht gleich einen Angriff, dann musst du dich hindrehen und musst entsprechend kontern und gleichzeitig die Gegner halt einfach schwächen, bis du sie besiegt hast. Wie kämpfst du? Das passiert eigentlich ausschließlich über Touchgesten auf dem Display. Also besonders ist es wichtig, möglichst lange und schnelle Striche zu ziehen. Wie so ein Schwerthieb sozusagen. Im Prinzip hast du ein Schwert ja auch in der Hand. Wie so ein Schwerthieb, dass du die Gegner halt schwächst. Und du siehst auch halt immer, wie viel Life du denen abziehst und so weiter. Und ganz am Ende, wenn du bestimmt so einen Balken aufgeladen hast, hast du sogar die Möglichkeit und deswegen auch Severed, diesen Gegnern in so einer Art Bullet Time dann die Gliedmaßen abzutrennen, die du dann wiederum brauchst, um dich hochzuleveln.
Um es ganz einfach zu sagen. Martialisch.
Klingt martialisch, ist aber halt in dieser Comic-Grafik und so richtig cool gemacht und die Gegner sind halt so Spinnen. Passt natürlich super, wenn die mehrere Beine haben, dass du dann halt gerade bei Spinnen kriegst halt mehrere Beine und damit kannst du da leichter hochleveln. Ja. Bei anderen sind es die Augen, die du sozusagen raustrennst, weil die an so Fäden hängen. Das sind halt alles so Wesen, die auch so Gliedmaßen haben. Ne?
Genau, die schon so Arschlöcher sind auch irgendwie. Ne?
Ja, sympathisch sind die Gegner alle nicht. Das ist schon echt sehr cool gemacht. Und weißt du was, Christian, an welches Game mich das dann erinnert hat, als ich das so gespielt habe und gerade diese Szenen, an ganz frühe Zeiten mit dem ersten iPad an Fruit Ninja.
Ach ja, stimmt, ja.
Wo man halt auch diese Früchte zerteilen musste, die auf dem Bildschirm rumfliegen. Und im Prinzip ist es sehr ähnlich von der Mechanik oder von der Kampfmechanik. Und daran hat es mir erinnert, war ein witziger Flashback. Und dann, ich habe das angespielt, ich wollte halt auch sagen, okay, haben die Games, dann spielen wir es mal an. Ich habe es angespielt, Christian, und ich konnte es nicht weglegen. Ich habe dann das iPad kurz mal weggelegt und anstatt dann eine Runde Cyberpunk zu spielen, später lag das halt auf der Couch, dann habe ich es gepackt und habe doch weitergespielt und weitergespielt. Ja, ja. Ich bin noch nicht durch, aber ich finde es mega gut und es catcht mich. Und es ist ein Dungeon Crawler, was ich ewig nicht gespielt habe. Es ist super umgesetzt. Die Story ist echt cool erzählt. Macht auch irgendwie Spaß. So, man hat nicht so genau Ahnung, was passiert. Aber man kann schon denken, was so los ist. Und man muss ja seine Familie im Prinzip retten. Das ist eigentlich so das Ziel. Nach und nach. Aber sehr cool. Wirklich cool. Und du hast das ja auch, also das ist auch eins, wo du sagst, das willst du, dass Leute spielen, weil du es einfach gut findest.
Ja.
Ne?
Ja, genau, also ich hab's ja, ich will's ja auch nochmal spielen, jetzt gerade nachdem, wie du es jetzt auch nochmal geschildert hast, ich merke, ich kann mich an so wenig Sachen erinnern, ein paar Gegner habe ich noch im Kopf, aber an diese ganze Story so nicht, deswegen, ich muss das nochmal spielen und es ist wahrscheinlich so richtig, richtig objektiv betrachtet, hat's bestimmt Schwächen, aber wie du gesagt hast, mal ein Dungeon Crawler, ich meine, wann spielt man denn schon mal nochmal ein Dungeon Crawler, ist halt so selten,
ja.
Das ist genauso und mit dieser Touch-Gesten-Steuerung, das war einfach, das hat so gut gepasst und vom Artstyle her, ich meine, das ist ja von Drinkbox Studios, das sind ja
richtig.
Die auch Guacamelli gemacht haben,
richtig,
und erkennst das hat du ja voll. Auch so einen eindeutigen Artstyle.
Aber der Guacamelli-Style kommt so geil durch, weil diese Characters, also auch du selber hast auch diesen diesen Guacamilis Körperbau sozusagen. Mit so Dreiecken, so echt, echt mega gut. Also die schaffen auch da ihren Style irgendwie reinzubringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich es jetzt noch weiterspiele, dass es vielleicht mal eintönig wird, weil die Gegnertypen nicht so stark mehr wechseln gerade und die Kämpfe auch nicht mehr stark variieren. Also die werden auch nicht unbedingt schwerer. Die wurden immer am Anfang, hat so angezogen, es sind mehr Gegner und mehr, schwerere Gegner. Aber jetzt irgendwie weiß ich schon genau, wie ich die besiege sozusagen. Bin auch, glaube ich, noch nicht gestorben oder so. Wenn ich mich recht entsinne. Nicht wirklich. Nee. Was auch ganz gut ist, ich finde auch Dungeon Crawler zusätzlich noch geil, dass auch viel Rätsel mit drin ist. Wie kriege ich jetzt dieses Tor auf? Dann muss ich manchmal von Tag auf Nacht umschalten an bestimmten Elementen, weil nur in der Nacht gehen die Türen auf, am Tag gehen die Türen auf. Ja, stimmt. Echt gut gemacht. Echt schlüssig und schön gemacht. Ja, absolute Empfehlung. Spielt's wirklich auf dem iPad, gibt es glaube ich nicht auf Android, aber es gibt's auf der Vita, auf der Switch, auf der Wii U und auf dem Nintendo 3DS und eben auf iOS, also auf einer der Plattformen. Würde ich sagen, ist ein Must, wenn man mal wieder einen Dungeon Crawler spielen will. Für kleines Geld auch, ne? Nee, hat mich sehr gefreut, Christian. Spiel ich auch weiter. Das ist jetzt sozusagen das mein einziges Game auf dem iPad gerade, das ich spiele.
Das freut mich.
So, jetzt kriegt der Tax einen Einlauf, oder?
Ja, ich habe es auch extra ans Ende gesetzt, last but not least, weil der Tax hat. Der Tax darf mal anfangen. Bevor ich ein Urteil bilde, der Tax darf anfangen. Und Tax, du gehst jetzt nicht in die Verteidigung, du musst jetzt sagen, warum hast du das Spiel Cloudpunk ausgesucht und wolltest unbedingt, dass das jemand spielt?
Weil ich es einfach süß finde, irgendwie süße Voxel-Grafik, du kriegst diesen netten Hund dazu, kannst dein Vehikel ein bisschen aufleveln. Mir hat's von der Story echt gefallen, mich gut unterhalten. Hab's aber, glaube ich, da nicht viel länger jetzt weitergespielt, aber ich fand's nett.
Aber du hast schon eine Zeit lang gespielt, du hast immer erzählt, das ist immer so dein Go-To-Game, da kannst du dich entspannen. Das ist so... Sagen, kann man schön.
Du hast quasi monatelang im Podcast davon erzählt, dass du dieses Spiel gespielt hast.
Eigentlich schon.
Ja, genau.
Eigentlich schon. Ja, so. Und bevor ich anfange zu erzählen, muss man auch sagen, dieses Spiel ist aus... Ja,
Fleisch und so, die Sachen, die du dann deliverst. Mhm.
Okay, das ist von einem deutschen Studio und es hat auch... Es hat 2021 auch den deutschen Computerspielpreis bekommen und zwar für beste Spielwelt und Ästhetik. Und es war für bestes deutsches Spiel sogar nominiert. Jetzt muss man auch sagen, gut, so viele deutsche Spiele, die da jetzt reinfallen, gibt es vielleicht nicht oder gab es 2021 auch nicht, wenn man es böse sagen will. Nicht so viele. Aber es hat auf jeden Fall für Spielwelt und Ästhetik hat es den Preis gewonnen. Es wird auch gesagt, das ist so Blade Runner-Ästhetik. Ja, da hättest mich ja eh, müsstest mich ja mega catchen. Ja, dann erzähle ich mal, wie es mir erging damit.
Ja, 30 Frames pro Sekunde.
Meine Fresse. Also ich habe das Ding installiert. Ich sag schon das Ding. und man ist ja da sozusagen neu in der Stadt. Eine junge Dame und die nimmt für Cloudpunk Aufträge an, dass sie Pakete, wo ihr nicht erlaubt ist reinzuschauen oder sie darf nicht wissen, was drin ist, von A nach B transportiert. Das ist so nicht so der Anfang und die Prämisse. Und dann hast du dieses Raumschiff und bist in dieser Welt und dann geht's los. Die Story wird erzählt über so Einblendungen, immer mit so einem Bildchen von einem Charakter und mit Text und auch schön vertont. Da muss ich auch sagen, wie die Story erzählt wird, wie die Characters so reden und so, das ist echt gut. Das ist echt cool gemacht. Das magst du auch, oder? Das taugt dir auch,
glaube ich. Absolut, ja. So, das hast du gut gemacht und so. Moment.
Und du weißt nicht so genau, warum darfst du in die Pakete nicht reinschauen? Das ist jetzt schon irgendwie creepy. So, und dann kommt dieses...
Viel weitergespielt als ich, aber...
Und dann kommt dieses Spiel. Voxelgrafik. Wir haben ja alle gelernt, dass Voxelgrafik ist ja schon sowas, das gibt's nicht so oft, weil es auch echt manchmal ein bisschen schwierig ist, da was Ästhetisches hinzubekommen. Meine Fresse, wie scheiße sieht denn das Spiel aus? Und da habe ich nicht verstanden, Tax, ist das rein subjektiv? Weil du bist ja schon jemand, der auf Ästhetik Wert legt. Und jetzt hat es auch den Deutschen Computerspielpreis für Ästhetik gewonnen. Das habe ich schon an mir gezweifelt. Das ist ja pottenhässlich. Es sieht alles irgendwie gleich aus. Es ist technisch auch so, es wirkt wie als wäre es in einem Minecraft mit einem eigenen Texturpaket, wäre die Welt gebaut worden.
Also meine Hoffnung war bei dem Spiel, dass ich mir das Spiel hole und da gibt es dann ein paar Monate später ein PS5-Patch mit
erhöhter
Auflösung.
60 es ruckelt, so. Es ruckelt wie Sau. Ja,
genau, weil ich nämlich die ganzen YouTube-Demos sozusagen auf dem PC oder auf der anderen.
Ja, genau.
Und war dann ein bisschen enttäuscht, dass die Lichteffekte und die Smoothness nicht so auf der PS4 sind. Und meine Hoffnung war, ja, bitte patch das und dann zocke ich das durch, weil es ist echt ruckelig. Und also
es ist ruckelig, es ist zuckelig, es nimmt auch dem Spiel jegliches Flair. Wenn man fliegt ja mit diesem Taxi rum, es hat ein bisschen was vom fünften Element. Ja. Kennt ihr ja, wo dann so Highways durch die Hochhäuser und du kannst auch hoch und runter fliegen und du oben ist was anderes los als unten. Das ist schon ganz witzig von der Idee. Ich finde halt, es sieht nach Crap einfach aus. Es ist auch unglaublich ruckelig, wie gesagt. Anscheinend auf dem PC besser, weil die Reviews auf den Konsolen sind durch die Bank nicht besonders. Auf dem PC sind sie ganz okay.
Ja, ich mache auch mal einen PC-Screenshot.
Und dann ist es auch so, dann steigst du irgendwann aus diesem Taxi auch aus und da ist mir dann komplett vergangen. Wenn du dann als Charakter durch diese Welt läufst, auch wie alle aussehen, das ist schlechte Minecraft-Grafik. Sorry, Klicks, aber du fandst das jetzt eigentlich auch nicht wirklich schön, oder, das Game? Dich hat es eher durch andere Werte bestochen, was selten passiert.
Mir hatte die Storyline am Anfang gefallen und dann echt die Resthoffnung, ja, wird es ja noch ein Patch geben. Ich versuche das jetzt hier gerade abzuschicken.
Aber dich hat's auch, also die Rucklerei und dass es technisch jetzt nicht perfekt ist, ist sozusagen dir auch nicht entgangen.
Genau, ich habe jetzt hier im Chat hier nochmal den Screenshot.
Ja, schaut euch die Screenshots an und dann spielt's mal selber. So sieht's im Spiel halt einfach nicht aus.
Ja, genau.
Sorry, aber ich habe keinen Nebel entdeckt. Der Regen ist auch nicht so, er sieht auch scheiße aus. Ja. Also das war wirklich eine große Enttäuschung. Tax, da hast mich enttäuscht. Oh. Weil wir ja eigentlich zum Beispiel gerade bei dieser Art Spiel, wo du hier als Bote unterwegs bist, ich sage nur Death Stranding, wir lieben es beide, habe ich mir gedacht, das könnte ja auch sowas sein, halt natürlich in Indie und in Klein und in so einer Blade Runner-Welt, mega geil. Aber das ist einfach, ich finde es einfach nicht gut und ich glaube, dass man sich heutzutage noch für Voxel Engine entscheidet, ist nicht keine gute Idee. Also sag mir mal, das letzte große, gute Spiel, das in Voxel Engine
Comanche war das.
Oder? Ja, das, in den letzten 10 Jahren.
Vor allem die Vorversion von Comanche, weil neue Versionen waren ja dann schon 3D, glaube ich.
Also wenn die Kollegen einfach eine geile Engine genutzt hätten und trotzdem diese Story erzählen, hätten sie besser gemacht.
Mit der anderen Engine nutzen können.
Aber beste Spielewelt und Ästhetik, deutschen Computerspielpreis.
Von 3 Bewerbern.
Ja, also bei mir kriegt das leider überhaupt keine Empfehlung. Sorry dafür. Sag's.
Aber das war doch ganz süß mit der Story am Anfang.
Ach, ja, aber es hat mich so überhaupt nicht, es hat mich so rausgeworfen, dass es einfach auch ruckelt und dass es zuckelt und dass, ja. Es kam
ja, halt. Hoffen wir mal, dass es so ein Blade Runner Game irgendwann geben wird in den nächsten Jahren.
Ja. Ist ja gerade eher wiederum ums Eck, das Blade Runner-Thema, nachdem gerade kein Film rauskommt. Naja, aber das ist eher so, also das war wirklich bei mir Absturz. So, das war auch wirklich, wir hatten gar nicht so richtig viele Spiele jetzt in der Liste. Hatten wir überhaupt welche, wo wir sagen, die waren nix. Eher bei mir, so mit dem Neon Abyss, das war mir zu generisch und Klapphang finde ich einfach nicht gut. Also das finde ich einfach. About an Elf, genau. Du hast das halt trotzdem durchgezogen, weil du krass bist.
Weil ich blöd bin, ja.
Aber der Rest haben wir relativ spannende Games und natürlich Don't Look Back, aber das war fast schon mit Ansage nicht besonders. Ja, das war sie, die große Indie-Fresse-Show. Ich fand's ein sehr cooles Experiment. Ich hoffe auch zum Zuhören war es spannend, gerade wenn ihr das letzte Mal mitbekommen habt, wer was bekommen hat auch und wie wir uns vielleicht drauf gefreut haben oder auch nicht und was am Ende jetzt bei rauskam. Und ich habe mit Severed ein neues iPad-Game gefunden. Voll cool. Und der Tax, du hast gemeint, hier Genesis Noir kriegt nochmal eine Chance auch. Spielst du es weiter, das Adventure?
Ja, also das werde ich mir anhören. So richtig spielen, glaube ich, tut man es nicht. Also geht linear voran.
Und hier Philipp mit Slay the Spire, würde ich sagen, das ist dein Favorit, oder, von deinen drei?
Slay the Spire wird auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal zum Einschlafen gezockt. Also jetzt nach 50 Runs nützt sich dann auch irgendwann ab. Aber
ja, das stimmt. Ja. Aber dafür hast du da auch für den Preis richtig auch Zeit reingesetzt.
Also ja, die Tabs per Minute waren recht gut. Per Euro waren recht gut.
Genau. Ja, und beim Christian muss man ja sagen, erstmal das große Lob an Christian, der hat 2 von 3 Spielen durchgezockt. Ist das ja erstmal schon mal beeindruckend? Also dass du nicht alle 3 geschafft hast, ist ein bisschen lame.
Ja, schon. Ja. Also Karts war auch wirklich innerhalb von dem Vormittag nebenbei durch, ich glaube 1-2 Stunden oder sowas.
Okay. Und da wäre es halt nochmal interessant, ob du Disco Elysium wirklich nochmal einlegst in naher Zukunft, weil es halt doch immer, wie du schon sagst, dann kommt, spielt man halt doch was anderes wahrscheinlich. Cool. Ja, und aber bei mir geht es
auf jeden Fall. Die Aktion super geil. Also mir hat das so viel Spaß gemacht. Auch das Verlosen und wie ich dann doch so neidisch rüber geguckt habe auf Loop Hero, und das hat mich ja schon immer so angehalten. Konnte ich nicht verstehen, habe es mir auch gekauft und habe es auch das nicht bereut. Also das war ja auch ein Highlight, obwohl es ja gar nicht für mich war.
Ja.
Und es freut mich so, dass das halt auch, dass der Philipp mit Slay the Spire so Spaß hatte. Der Taxi war viel zu freundlich. Ich glaube, der hat mit Children of Mortar nicht so viel Spaß gehabt, aber vielleicht noch ein bisschen, hoffe ich doch. Und dass du mit Server so Spaß gehabt hast, das freut mich richtig. Und ja.
Ja, echt eine coole Aktion. Und ich hoffe, euch draußen hat es auch getaugt. Und wenn ihr auch Ideen habt für sowas, ihr könnt auch einfach mal sagen, hier habe ich ein paar Games oder ein paar Filme oder ein paar, oder Serien ist immer ein bisschen lang, aber vielleicht Filme oder Spiele, reviewt die doch auch mal, dann könnten wir die nämlich auch einfach untereinander verlosen, anstatt dass wir fest vorgeben, der und der spielt es. Oder ihr sagt, hey, dieser Film, den muss unbedingt der Christian reviewen. Oder dieses Game muss unbedingt der Tax spielen. Dann schauen wir uns das an und dann probieren wir das. Das fände ich schon sehr witzig, weil ich fand es auch mal schön, über den Tellerrand zu schauen, weil ich würde halt sowas wie Severed wahrscheinlich, wäre ich nicht drauf gekommen, dass ich mir das ziehe und spiele. Mir ist es auch komplett unbekannt gewesen. Und auch bei Neon Abyss einfach mal zu sehen, was es so ist. Cloudpunk hätte ich wahrscheinlich so oder so mal probiert, weil ich das Gefühl hatte, nach Tax Erzählungen, dass es ein gutes Spiel ist.
Ja, nach Tax Erzählungen hätte man das glauben können. Ne? Ich war da auch eher so, ja, Tax spielt das recht, also muss ja zumindest optisch irgendwie was hermachen. Und
ja, gerade, und das war gerade das Überraschende, deswegen war ich da so am Ranten.
Ach so, nee, genau. Das war
dass es so gerade optisch und technisch so wenig hermacht, ist halt so, deshalb war halt so überraschend. Wahrscheinlich hat es mich deswegen auch so rausgehaut. Sehr schön. Das war doch eine feine Zone.
Das war super.
Und na, schauen wir mal. Nächstes Mal, denke ich mal, wird es wieder relativ, ja, wie wir es, mittelmeer Content, aktuellen Content auch. Schauen wir mal, was so geht.
Ja, genau. Habe ich die Chance, dich und den Christian ganz wilde zu triggern, ne?
Oh yeah. Ja, das können wir vielleicht noch sagen. Philipp, du hast zufälligerweise heute
vor unserem Podcast
deine PlayStation 5 bekommen.
Genau, und ich bekomme Anfang nächster Woche bekomme ich noch mein Evercade
Handheld. Krass, du machst sozusagen nächstes Mal eine Double-Konsolen-Review.
Eine Hardware- und Konsolen-Review-Geschichte, genau. Werde cool. Auch ganz viele tolle PS5-Sachen ausprobieren.
Das freut uns aber sehr. Da freuen wir uns alle drauf, wenn du ganz unvoreingenommen PS5-Review machst. Cool. Genau. Ja, cool.
Ja.
Und vielleicht hören wir dann auch schon nächstes Mal was vom PlayStation Subscription Service, der ja jetzt wohl vor der Tür steht. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, dass sie den jetzt launchen.
Ja, wie gesagt,
weil der zur Holiday Season oder so viel mehr Sinn macht.
Mal abwarten, was er denn jetzt tatsächlich ist. Ne? Ja, vielleicht ist der Subscription Service wirklich nur die Zusammenfassung von PS Plus und.
Ja, kann gut sein.
Und PS Now mit dem Add-on, dass du Sony-exklusive Titel nach 3 Jahren kostenlos kriegst oder so.
Irgend sowas, ja, genau.
Oder es gibt jedes Jahr eine neue PlayStation.
Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Ja, da schauen wir mal. Aber wie gesagt, ihr wisst ja jetzt, am letzten Freitag im April sind wir wieder live und die Folge gibt es dann direkt am Montag drauf in der Früh.
Genau. Mit ganz viel Hardware.
Mit ganz viel Hardware und ganz viel sonstigem Content und sicher auch wieder ein bisschen Elden Ring. Bin ich fast davon überzeugt.
Das glaube ich fast auch.
In diesem Sinne, eine gute Zeit bis dahin. Schön, dass ihr bis hierhin durch zugehört habt. Vielleicht war das eine oder andere Game dabei. Und ja, ihr hört uns Ende April. Macht es gut.
Machen wir.
Ciao, ciao.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.